So, heute will ich mal. Michi, wir müssen untergehen.
Max, hier ist dein Wein.
Danke.
Wir trinken heute mal Rotwein.
Genau.
Dem Anlass angemessen. Und der Anlass ist, dass heute der letzte Tag vom Weltuntergang ist.
Achso, ich dachte, weil du so krank wärst, weil du so ein alter Sack geworden bist. Cheers.
Ja, wir sind ja beide krank, ne?
Na, ich bin ja wieder so halb fit. Also so richtig fit natürlich
noch. Ja, die Sache ist die, ich war jetzt wirklich 3 Wochen krank, ganz ekelhaft und das kam immer wieder. Also irgendwie dachte ich immer dauernd, ich bin gesund und dann hatte ich dann plötzlich doch wieder Husten. Und jetzt war ich, gestern hatte ich wieder dieses Gefühl, so, jetzt ist es echt endlich durchgestanden.
Ach.
Und dann war ich auf einer Party und habe dann wieder so 1-2 Bier getrunken, bin dann eigentlich auch relativ früh nach Hause, aber bin dann heute Morgen schon wieder mit so Halsschmerzen aufgewacht und dann irgendwie ist alles widerlich. Naja, und deswegen habe ich mir gedacht, so wieder so kaltes Bier in den Rachen kippen ist nicht so eine gute Idee, aber irgendwie ganz ohne Alkohol ist dann ja auch kein WMR. Und das hatten wir letzte Folge ja schon, irgendwie ohne Alkohol war ja nur Anne hat ja nur getrunken.
Wir werden alt.
Ja, und dann haben wir gedacht, irgendwie, ja, so ein bisschen Rotwein, den man bei Zimmertemperatur trinken kann, ist dann vielleicht ein bisschen bekömmlicher.
Ich wollte ja Glühwein.
Ja. Aber irgendwie finde ich auch, dass es zur Stimmung passt. Also im Winter ist ja auch irgendwie nicht so richtig Bierzeit. So kalte Getränke zu sich nehmen, das passt irgendwie nicht. Und außerdem, es wird ja jetzt ein bisschen festlicher, es wird ja ein bisschen, ja, festlicher durch das Weihnachtsfest und natürlich auch eben genau, wie gesagt, wegen Weltuntergang. Der Weltuntergang muss ein bisschen stilvoll begossen werden. Max, glaubst du an den Weltuntergang?
Selbstverständlich, sonst wäre ich ja nicht hier.
Nein, also ganz ehrlich, ich habe meine Zweifel.
Du hast deine Zweifel?
Ich habe meine Zweifel, ja. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal irgendwie in der Bildzeitung gelesen. Und
aber ich meine, komm, irgendwann muss er doch mal kommen, der Weltuntergang. All die Jahrhunderte gibt es schon Gerüchte darüber, dass immer wieder wird gesagt, jetzt kommt er aber wirklich. Ich meine, das letzte Mal jetzt 2000. Und irgendwann muss er doch mal kommen.
War jetzt heute beim Postillon irgendwie durchgeknallter Wissenschaftler behauptet, Weltuntergang erst in 5 Milliarden Jahren. Und er hat eine ganz wirre Theorie, irgendwas mit die Sonne wird zur Supernova und die Erde verdampft und so. Und dann steht das ist mit so betitelt mit so einem Bild, mit so einem Typen, mit so einem Schild, da steht drauf, The End is far. Fand ich sehr schön.
The End is far, der ist es.
The End is far.
Wovon macht eigentlich der Postillon das? Das ist ja irgendwie, ich habe irgendwann, oder ich glaube, ich habe sogar mal einen kleinen Bericht über den gesehen.
Ja, der ist glaube ich, echt erfolgreich. Ich glaube schon, dass er davon lebt. Ne,
oder? Ja, der ist krass. Die haben ja auch so YouTube-Nachrichten mit Moderatoren und echt? Studio und allem Pipap. Also es wird jetzt sicherlich auch.
Stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja, das habe ich gesehen. Aber das machen sie nicht jeden Tag, oder?
Ich glaube nicht, aber es war, also schon eine davon zu machen, würde meine, so, vielleicht sollte man ja mal irgendwann über die Töne ausmachen.
Das stimmt schon, ja.
Plärt mir zu viel.
Genau. Ja, nee, ich habe tatsächlich meine Zweifel, ob dieser Weltuntergang kommt, und ich habe mir aber trotzdem gedacht, es wäre nun echt ärgerlich, ne, wenn wir jetzt irgendwie einen Podcast aufnehmen und dann kommt der Weltuntergang direkt, nachdem wir irgendwie die Record-Taste ausgedrückt haben. Und deswegen habe ich mir gedacht,
Wir sind live dabei.
Müssen wir zumindest der Chance wegen ins Jahr, in den Tag, in den 21. hinein podcasten, um einfach sicher zu gehen. Ja,
also stell dir vor, 3 Uhr nachts
da kommen die Meteoriten hier eingeschlagen und wir sind nicht auf Sendung. Das ist doch irgendwie, das wird doch total scheiße.
Meine Theorie ist ja, dass die, nachher, habe ich heute schon getwittert, ist so mittelerfolgreich gewesen, dieser Tweet. Könnte er jetzt ja nochmal pfaffen und retweeten.
Ich glaube nicht,
dass die Max. Dass die Mayas nachher dann Google bei Google eingeben.
Ah ja, genau. You can break the Internet. By typing in Google.
Genau. Das wird dann und dann ist das Internet im Arsch und ich meine, dann ist der Rest sowieso fällig. Also ich meine, dann braucht man auch nicht mehr zu leben. Wenn das Internet weg ist, dann können wir es auch gleich sein lassen.
Genau. Ah ja, eine kurze Ansage nochmal an den Chat hier. Ich poste hier nochmal ganz kurz einen Link ins Pirate Pad rein, weil das fände ich total super, wenn sich wirklich Leute finden, die so ein bisschen mitschreiben, was so die Themen sind. Und
das muss sonst Michi immer am nächsten Tag machen.
Genau, und dann, also es hilft mir so ein bisschen, weil ich kann jetzt nicht gleichzeitig reden und Sachen aufschreiben.
Und ich will es nicht. Ich könnte es, aber ich will es nicht.
Genau.
Das ist so ein bisschen so.
Ja, Max, du fährst ja nicht zu Weihnachten jetzt weg, aber du fährst trotzdem morgen auch weg. Ich fahre morgen weg auch zu meinen Eltern.
Fährst du deinen Eltern? Ich fahr zum Schwiegervater.
Zum Schwiegervater?
Also zum Vater von Diana.
Und dann macht ihr vorgezogenes Weihnachtsfest oder was macht ihr da? Nö. Weil ihr seid ja Weihnachten wieder hier.
Wir sind Weihnachten wieder hier. Wir kommen Sonntagabend wieder. Mhm. Das ist keine Ahnung. Einfach mal wieder hinfahren. So, okay. Man muss ja auch mal sich hin und wieder mal blicken lassen. Und also
Diana, ich finde, du machst das sehr häufig.
Ernsthaft? Wann war ich denn das letzte Mal?
Aber stimmt, Diana hat ganz viel Verwandtschaft und ihr fahrt immer mal wieder irgendwo hin. Mhm.
Also,
so ist das, ne? Ich kann das ja nicht auseinanderhalten.
Ihr Vater, der wohnt in der Nähe von Frankfurt. Eigentlich sehr schön. Das ist eigentlich, also als da noch die Ryanair von Schönefeld geflogen ist, war das total geil, weil es ist so total in der Nähe von Frankfurt-Hahn. Mhm. Dann irgendwie waren wir mal da, so Mietwagen geholt, direkt irgendwie so, oder uns abholen, das eine halbe Stunde fahren, dann bist du sofort da und irgendwie schön, irgendwie so richtig im Winter mit Schnee und so, das ist ganz nett. Und jetzt überhaupt nicht, jetzt ist ja richtig warm wohl. Und dann ansonsten war ich dieses Jahr, keine Ahnung, nee, aber so richtig viel sind wir. Nee, heute gibt's keinen Gast. Heute ist immer jede dritte Sendung. Wir sind der Podcast mit dem losesten Format, aber mit der striktesten Gästeregelung. Wir haben nämlich, die hat Michi sich ausgedacht und ich finde die sehr gut. Die ist nämlich kein Gast, männlicher Gast, weiblicher Gast. Kein Gast, männlicher Gast, weiblicher Gast.
Genau.
Und der Link zum Piratenpad, der ist... Der hat MS Pro gerade direkt vor dir gepostet. Ja. Wir können das auch einfach so machen, dass wir oben da in die Topic reinschreiben.
Ja, mach das doch mal.
Sobald ich das mit dem Link hinkriege. Ach man, das ist mal, da freuen sich die Leute immer, wenn man gerade die Podcast-Hörer, wenn man nebenbei nur irgendwas macht, damit man.
Ja, aber was ich eigentlich fragen wollte, ist, du gehst ja nicht auf, also ich fand das interessant, ich habe jetzt, du hattest jetzt deine letzte Folge Mobile Max, ne?
Ich hatte meine letzte Folge Mobile Max, genau.
Genau. Und da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, aber, klar. Oder müssen wir nicht, aber
eine der... Ich habe da nichts zu verbergen. Der Herr Pritlaff soll sich mal schön warm anziehen.
Eine Situation während des Podcasts fand ich dann sehr bemerkenswert, und zwar als dann Tim... hallo, so eine Katze ist gerade über meinen Schoß gestiegen.
Wir sitzen heute mal wieder im Wohnzimmer, meine Freundin ist schon weggefahren, die ist schon bei ihrem Vater sozusagen, oder beziehungsweise bei einer Freundin, und darum dürfen wir uns heute im Wohnzimmer ausbreiten.
Juhu, und dann werden wir immer von Katzen gekuschelt während dem Podcast. Das ist sehr schön. Jedenfalls, eine Situation während des Podcasts fand ich sehr interessant, und zwar als Tim dann fragte, und sehen wir uns dann jetzt alle auf dem Kongress? Und ich glaube, du warst der Erste, der so meinte, so nö. Und dann aber auch Huckel und Dennis und alle. Also das gesamte Team, wovon jetzt einige Leute ja durchaus relativ eingefleischte CCC-Member sind, ja. Alle so von sich aus so, nö, ich fahre da nicht hin.
Dieses Jahr.
Das war irgendwie, und Tim war wirklich schockiert. Ne?
Ja, das ist.
Ja.
Da kannst du jetzt mal, du und Tim, ihr seid dann ganz allein in den Hamburger Kongresshallen.
Nein, ich meine, da sind ja schon ein paar Leute, die man kennt, auf jeden Fall.
Das wird voll.
Das wird voll, und ich kenne auch ganz viele Leute, die hinfahren. Also
ich glaube, sie haben jetzt schon im Vorverkauf schon mehr Tickets verkauft.
So, echt, hast du da irgendwelche
Infos? Ich habe so Gerüchte gehört, dass das, also ich weiß nicht, irgendwie, es waren schon Zahlen. Wie viele waren es letztes Jahr auf dem Berliner, wie viele durften da überhaupt rein so?
Das waren, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, 3.500 oder sowas.
Also dann haben die, das war so knapp an die 4.000, was jetzt schon bezahlt ist im Vorverkauf. Okay. Also nicht mal nur Verkauf.
Okay, gut, ja. Also ich glaube auch nicht, dass es leer wird, das glaube ich nicht. Ne? Ich habe aber durchaus meine Bedenken. Ne? Also... Eine Sache ist auf jeden Fall klar, du kannst so eine große Veranstaltung von so ein paar Chaos-Nerds nicht einfach eine neue Location verpflanzen und alles wird gut gehen. Es wird organisatorische Mängel geben, und das ist auch nicht schlimm, das gehört dazu. Das Ganze wird natürlich Beta sein, es werden Dinge schief gehen und damit muss man rechnen. Das kann natürlich je nachdem halt echt ein bisschen zur Frustration beitragen, aber davon muss man einfach ausgehen.
Wird es ein Bällebad geben?
Das weiß ich nicht.
Eine ganze Bälle-Schwimmhalle.
Das weiß ich nicht, aber ich kann mir gut nicht vorstellen, dass das irgendwie total glatt läuft. Die andere Sache ist tatsächlich das Programm, und ich finde, ehrlich gesagt, habe ich das Programm so durchgescrollt und ich hatte wirklich Probleme, irgendeine Sache zu finden, die ich mir gerne angucken möchte.
Ernsthaft?
Ja. Also Fahrplan oder Fahrplan 29C3. Da. Ja, also, was ich ganz lustig finde, ist tatsächlich, dass sie hier das CSS hier so ein bisschen angepasst haben, dass es jetzt irgendwie einen eigenen Stil hat und nicht mehr dieses hässliche Pentabarf-Stil.
Dieses Pentabarf-Standard, haben sie es mal geschafft, ein eigenes CSS hochzuspielen? Ja,
also ich glaube, der CCC hat jetzt CSS entdeckt.
Da sitzen echt die technischen Mega-Erfahrungen.
Ja, ja, also ich glaube, der CSS ist mittlerweile abgehangen genug, dass es jetzt auch beim CCC angekommen ist.
Ach ja.
Ja, also Keynote, Not My Department von Jacob Applebaum.
Brauchst du jetzt nicht vorzulesen, oder?
Ja, ich meine, das sagt ja schon immer eine ganze Menge aus. Also das letzte Mal war der Morozov, hat er die Keynote gehalten, die war ja ganz stinklangweilig.
Oh ja, die war schlecht.
Und ich glaube, also Jack Applebaum kann schon reden, aber er wird, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht so besonders viel Neues erzählen. Das wird wahrscheinlich halt dieses Zeug sein, dass er halt zusammen mit Julian Assange, er und Jeremy Zimmerman und Andy Müller-Wagun haben ja dieses Buch rausgegeben, ne? Cypherpunks.
Ah, haben sie?
Hast du nicht mitgekriegt?
Nee.
Ach, du kriegst auch wieder
nichts mit. Ich krieg gar nichts mehr mit, ne?
Genau, also die machen jetzt hier irgendwie einen neuen Feldzug auf, so ein bisschen 90s Revival Cypherpunk Ideen.
Also Michi kann sich nicht gleichzeitig konzentrieren und Katze streicheln.
Wieso?
Weil du eben gerade so angefangen hast, in dem Moment, als du angefangen hast zu streicheln, hast du so
Also okay. Ja, vielleicht sollte ich dann einfach die Katze in Ruhe lassen.
Ich glaube, die Katze ist darüber nicht glücklich.
Ach, Katze. Jedenfalls.
Ja, aber jetzt hier rumzudiskutieren, ist natürlich auch, also da jetzt mitzuschreiben.
Ich denke mal, da geht es auch um diese Agenda. Natürlich geht es beim Not My Department ist, glaube ich, gemeint, dass Wissenschafts-Nerds und Technik-Nerds an Dingen arbeiten und forschen und Sachen entwickeln, die dann tatsächlich für schlechte Dinge eingesetzt werden.
Ach so, ja. Ach so, dieses
Genau, und dann halt irgendwie diese Haltung dazu, not my department, also Ethik, lass mich mal raus, ich bin hier nur für die Technik oder beziehungsweise für die Forschung, für die Wissenschaft und so weiter und so fort zuständig. Und das geht sozusagen um Verantwortungsbewusstsein. Darum geht es, glaube ich. Das soll so ein bisschen das Thema sein. Und das heißt, mit anderen Worten, wird Jacob Applebaum vermutlich genau über diese Inhalte reden, die auch in dem Buch stattfinden. Und das ist irgendwie the upcoming Überwachungstechnologien und Zensurtechnologien, die ja auch schon der Rossoff thematisiert hatte in seiner Keynote. Und dann irgendwie so einen ethischen Leitfaden, vielleicht irgendwie so ein bisschen wieder Hacker-Ethik-mäßig da
rein. Ja, aber erzähl doch mal ein bisschen weiter. Also du glaubst, du hast bisher noch nichts Spannendes gefunden auf dem Kongress.
Ja, also tatsächlich habe ich so ein bisschen rumgeklickt. Ich habe es auch nicht so richtig tiefgehend da reingeschaut. Aber es sind irgendwie die Klassiker. Irgendwie Martin Hase hat wieder seinen über Sprache und Politik
Talk. Oh, das wird ja mal wieder unterhaltsam.
Genau, irgendwie dann die Fnord und Security Nightmares und die ganzen Klassiker natürlich.
Ja.
Dann hat irgendwie anscheinend der Föbut, der ja jetzt mittlerweile Digital Courage heißt,
ja.
Ungefähr die Hälfte der Panels, also gefühlt. Das finde ich sehr lustig. Also Rena Tangens und Padelun sind praktisch jeden Tag irgendwie unterwegs und haben irgendwelche Sachen. Ja, also sowohl gesellschaftliche Themen als auch technische Themen habe ich jetzt noch nicht so richtig viel Interessantes gefunden. Also es ist natürlich jetzt auch noch in der Beta-Phase, kommen da immer noch neue Sachen rein und aber bisher war da tatsächlich eher
so. Also noch ein paar Lücken, ne?
Aber also noch ein paar Lücken, ja.
Aber auch nicht so wahnsinnig viele, muss man auch sagen. Sieht jedenfalls von hier
aus. Genau. Also, genau. Ich fand das interessant, da gab es nochmal so ein Blogpost von irgendeinem relativ bekannten Hacker aus den USA, der halt auch irgendwie länger geschrieben hat, warum er diesmal nicht hinfährt zum Kongress. Und ja, und letztes Jahr war ja auch schon so ein bisschen, das hatten wir ja auch thematisiert, ja. War auch so ein bisschen schon Ja, da hat ja auch irgendwie einiges gefehlt.
Also die Gründe, warum ich dieses Jahr nicht hingefahren bin, ist ein bisschen, also wenn es in Berlin gewesen wäre, dann hätte ich mich sicherlich aufgerafft und hätte irgendwie so ein Ticket organisiert. Ist halt so ein bisschen die Faulheit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht auf Teufel komm raus nicht nach Hamburg fahren würde. Aber so ist so diese Kombination aus letztes Jahr war so, ja, okay, aber muss auch nicht sein unbedingt. Da fand ich tatsächlich die Parallele zu stattfindende Spackeriade also nicht spannender jetzt im Sinne, also ich meine, die Vorträge da waren okay, aber jetzt auch nicht rasend, aber so einfach so von der ganzen Stimmung und Atmosphäre her fand ich das sehr sympathisch. Was mir auf dem Kongress so ein bisschen fehlte. Das ist jetzt vielleicht ein ganz persönliches Empfinden, aber ja, so kam das bei mir an. Also es war so richtig toll war das nicht. Und nicht so toll, wie es ein paar Jahre davor war. Und mit diesem, naja, dann sind sie jetzt in Hamburg, dann müsste man sich da um Hotel kümmern und Tickets und weiß der Teufel was und hin und her fahren und die Katzen müssen versorgt werden und sowas. Und dann halt, ach, dann kann ich auch mal so die 3 Tage ganz gut gebrauchen, einfach so zu Hause auf der Couch rumzugammeln oder was auch immer zu machen, also irgendwie was anderes. Und da muss ich jetzt nicht unbedingt CCC und Kongress und weiß der Teufel was.
Also ich fahre auf jeden Fall hin und werde mir da auch die Sachen angucken und ja, also ich habe mir da jetzt auch gar nicht so lange drüber nachgedacht. Ich habe mir gedacht, so, nee, irgendwie Kongress, das ist jetzt einfach schon so, das gehört einfach dazu. So,
ja, ja.
Ich hätte dann wirklich so das Problem eher gehabt, oh Moment, was mache ich denn zwischen den Tagen, wenn ich jetzt nicht zum Kongress fahre?
Ehrlich gesagt, da wird mir problemlos was einfallen. Also ja. Letztes Jahr hatte ich nämlich auch so ein bisschen, dass ich, dass es eigentlich so war, dass es schon so relativ so, ach so, einfach mal wieder gar nichts machen zwischen den Jahren, das wäre auch schön.
Oh.
Und das war schon immer ein bisschen mit.
Und hast du es so ein bisschen bereut, dass du hingefahren bist? Also hingegangen bist? Also.
Nö, naja, bereut nicht, aber es ist halt, also ich merkte, dass ich so morgens, also es gab so ein paar Jahre auch Kongress, wo ich dann auch zugesehen habe, dass ich möglichst früh da bin, damit ich auch alles mitbekomme und so. Das war schon so, ach, wenn ich dann so um 1 oder 2 hingehe, dann reicht das auch noch vorher erstmal schön ausschlafen, dann kann man ja hier noch ein bisschen Stream gucken und sich in Ruhe irgendwie wie ausbaldowern und so. Und darum dieses Jahr nicht. Mal gucken, naja. Vielleicht wird es ja auch ganz großartig und ich werde es bereuen. Aber wenn nicht, dann ist auch nicht so wild.
Ich bin jedenfalls gespannt. Ich habe meine Erwartungen relativ weit runtergeschraubt und werde dann mal gucken. Ich werde dann im nächsten WMR dann darüber berichten.
Ja, das klingt doch gut.
Genau. Gut, dann haben wir den Kongress jetzt.
Das ist die Themenliste, ne?
Genau, dann wollten wir doch nochmal über Drogen reden oder so.
Über Drogen, genau.
Hattest du nicht gesagt, du wolltest über Drogen reden?
Ja, wir wurden mal gebeten, übers Rauchen zu erzählen.
Übers Rauchen, stimmt.
Ja, und weil wir ja beide lange Zeit auch ganz gut geraucht haben. Ich weiß nicht, wie lange hast du geraucht da? Also wann hast du angefangen zu rauchen?
Ich glaube mit 16.
Mit 16. Als ich ausgezogen bin, angefangen zu rauchen, da war ich glaube ich so 17 oder 18.
Ja.
Also relativ spät. Und dann und aufgehört haben wir auch fast gleichzeitig, ne?
Nee, du hast früher vor mir aufgehört. Also, haben wir uns kennengelernt, hast du noch geraucht? Nee, ich glaube.
Das weiß ich nicht. Habe ich da schon nicht mehr geraucht?
Du hast da schon nicht mehr geraucht.
Ah, okay, das kann sein. Also ich habe irgendwie.
Du hast, glaube ich, gerade frisch aufgehört oder so.
Ich habe mal aufgehört, das war, glaube ich, im Sommer 2006.
Ja, siehst du, genau. 2007 haben wir uns, glaube ich, kennengelernt und 2008 haben wir angefangen, miteinander rumzuhängen.
Okay, vielleicht auch 2007, ich weiß nicht mehr. Das war sehr lustig. Hier jemand, den viele von euch auch kennen, der Herr Holger Klein, auch Holgi genannt, hatte, weil er ja so in seiner Rolle als Radiomoderator hatte, der irgendwann mal so ein Nichtraucher in 5 Stunden Programm ganz massiv empfohlen. Und der hat dann der Empfänger, also der dieses Programm entwickelt hat und der das macht, der war so glücklich über diese ganze kostenlose Werbung, dass er an Holgi so einen Kurs da geschenkt hat, also quasi eine Ausbildung zum Nichtraucher. Zum Coach sozusagen, zum Nichtraucher. Ja. Und das hat er dann, und da hat er dann auch tatsächlich sozusagen die erste Sitzung davon, war dann nicht so gegen Geld, sondern unter Freunden, so zum Üben. Ich glaube, das war, also nach allem, was ich weiß, war das auch seine einzige Sitzung. Und er hat die 5 Stunden in knapp 4 Stunden runtergerattert, weil er relativ schnell gesprochen hat.
Mhm.
Und er hat also aus dem Bekanntenkreis ein paar Leute angehauen, ob die nicht darüber mit Rauchen aufhören wollen. Und dann, ja, okay, mache ich halt mit. Kann ja nicht schaden. Und zudem habe ich nicht mehr geraucht.
Das ist ja eine ziemlich straightforward Story. So. Also schon, bei mir war es so, ich war da gerade ganz verliebt in ein Mädchen und das sah wohl auch eigentlich ganz gut aus. Und dann meinte sie, das geht aber nicht mit dem Rauchen. Das hatte dann auch die Gründe, dass sie ein halbes Jahr vorher, dass ihr Vater gestorben ist, und zwar an Lungenkrebs.
Oh ja.
Ja. Und die war dann sozusagen so ein bisschen traumatisiert, sie hat selber nicht geraucht, aber das war jetzt halt eine ganz schlimme Erfahrung für sie und ihr Vater war da auch so gewissermaßen unbelehrbar. Selbst als er dann irgendwie die Diagnose hatte, hat er es nicht geschafft, irgendwie aufzuhören. Das war für sie.
Naja, wenn du schon Lungenkrebs hast, dann ist es dann aufzuhören, ist auch albern. Also muss man ja auch mal
sagen. Das kann man ja noch teilweise, manchmal auch
kurieren. Manchmal kann man auch noch Glück haben, ne?
Genau.
Ja, keine Ahnung.
Ja, davon handelt ja aber Breaking Bad. Jedenfalls, die.
Was?
Ja, Breaking Bad fängt ja so an, dass er Lungenkrebs hat.
Achso, ich hab nur die ersten zwei Folgen bisher gesehen. Und ich wollte
in der ersten Folge kommt die Diagnose.
Ja, da kann sein. Was ist so lange her, dass ich es gesehen habe schon. Also ja. Muss das mal wieder anfangen. Ja, okay. Hm?
Naja, jedenfalls ist auch egal. Ich habe dann aber auf jeden Fall gedacht, also bei mir war es immer so, dass ich geraucht habe und habe aber eigentlich immer für mich gewusst, dass ich aufhören würde. Das war irgendwann mal ein Entschluss, glaube ich, den ich mit, weiß nicht, so relativ früh, so mit 20 oder so gefasst habe, als ich mal irgendwann nachts unterwegs war und dann sah ich dann irgendwie so ältere Menschen, irgendwie so zwischen 45 und 50, die da irgendwie zusammensaßen, so ein bisschen prekär und da halt irgendwie geraucht haben und gehustet haben und die sahen einfach so fertig aus und so runtergekommen und so, das hat so gestunken und irgendwie habe ich gedacht, so möchte ich auf keinen Fall alt werden. Das ist nicht so, wie ich mal sein möchte. So sehe ich mich nicht. Und bevor das passiert, will ich auf jeden Fall aufgehört haben. Das heißt also, ich hatte immer im Kopf, okay, ich will irgendwann aufhören, ich habe aber nie so ein jetzt probiere ich das mal halbherzig doch mal hier aufzuhören und fange dann nach 3 Wochen wieder an. Da hatte ich dann auch keinen Bock drauf, sondern ich hätte mir gedacht, nö, ich warte jetzt mal so, bis ich irgendwann an einem Punkt bin, dass ich echt es wirklich will. Und dann war diese Gelegenheit da, wegen diesem Mädchen aufzuhören. Und dann habe ich das auch gemacht. Und dann waren wir auch zusammen. Das war dann aber nur ein halbes Jahr war ich mit ihr zusammen. Trotzdem habe ich danach nicht weiter geraucht. Also es war dann, ich habe das folgendermaßen gemacht, einfach. Das war so über Weihnachten auch. Und ich habe dann vor Weihnachten, bevor ich irgendwie zu meinen Eltern gefahren bin, habe ich dann immer jeden Tag eine Zigarette weniger geraucht. Also mir das so limitiert, okay. Ne? Irgendwie am Anfang irgendwie 10 Zigaretten und dann irgendwie 10 Tage so runtergezählt bis 1, bis ich dann halt die letzte Zigarette geraucht habe. Und ja, das war so der Versuch, da so ein bisschen smooth reinzukommen. Hätte man, glaube ich, auch weglassen können. Hätte man, glaube ich, auch genauso gut irgendwie einfach kappen können.
Ich glaube, es ist sogar besser, wird so direkt auch so Cold Turkey.
Das kann schon sein, ja. Also es macht, glaube ich, auf jeden Fall nicht so einen wesentlichen Unterschied. Weiß ich jetzt auch gar nicht, ob ich das weiterempfehlen würde. Aber auf jeden Fall, der Witz ist, man hat dann erst einmal 2-3 Wochen, wo es einem echt nicht so richtig gut geht. Wo einem wo man halt dann wirklich einfach diesen Entzug spürt im Körper, wo man diesen Schmacht ganz, ganz wahnsinnig hat und extrem auch schnell gereizt ist und so. Und
also bei mir, die ersten Tage waren echt furchtbar. Also es war wirklich so, ich habe aufgehört an einem Sonntag, war am nächsten Tag im Büro. Ich musste früher nach Hause gehen, weil ich echt mich überhaupt nicht konzentrieren konnte. Und ich weiß nicht, ob du das auch hattest, so ein Rauchen ist ja so ein Belohnungsinstrument gewesen.
Mhm, ja.
Und wenn man irgendwas geschafft hat, hat man eine geraucht, so als Belohnung. Und bei mir war dann halt wirklich so Stunden, vielleicht tagelang, so so eine permanente Gedankendrehung, so, oh, schon seit 24 Stunden nicht mehr geraucht, eigentlich, nein.
Genau. So immer dieses sich damit zu belohnen, dass genau. Man 24 Stunden nicht geraucht hat mit einer Zigarette. Das ist genau richtig, ja.
Und dann habe ich so, also das ging dann nicht. Und dann habe ich irgendwie, wobei ich muss auch sagen, ich habe damals in einer Wohnung gewohnt, in dieser Wohnung habe ich auch nie geraucht. Ich hatte einen kleinen Garten und habe beschlossen, so in der Wohnung wird nie geraucht, sondern nur außerhalb. Also ich hatte nicht das Problem, dass die ganze Wohnung so gestunken hat. Und dann habe ich an diesem Montagabend, lief irgendwie Beckmann, glaube ich, im Fernsehen. Und da habe ich dann, war ein da müsste man es rauskriegen können, wann das war, auf jeden Fall, also auch nicht Beteiligte, da war einer aus Israel, der so Kriegsfotograf war und der so in Gazastreifen gefahren ist und bei Explosionen dabei gewesen ist und mehrfach nur knapp mit dem Leben davon gekommen ist. Und ich war ja die ganze Zeit so in dem Modus so, oh Gott, das ist die pure Hölle, was ich hier durchmache. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich so, nee, der ist Hölle. Okay. Ja, hm. Was ich mache, ist irgendwie noch erträglich.
Ja, das ist das Vietnam des kleinen Mannes.
Rauchen auf. Und ich habe mir dann irgendwie tierisch schnell angewöhnt, stattdessen, also man hat ja so doch unglaublich viele Rituale als Raucher, zum Beispiel abends nochmal so zum Späti zu gehen, um Kippen zu kaufen, so ein kleiner Spaziergang quasi.
Und dann nie wiederkommen, ja. Hm.
Genau.
Das habe ich auch mal gemacht.
Und das habe ich mir dann angewöhnt, immer ein Eis zu kaufen. So ein Hang das.
Okay. Was also du musst es dann wirklich so substituieren oder was?
Ja. Was dann dazu geführt hat, dass ich erstmal tatsächlich zugenommen habe, so richtig klischeehaft.
Aber das gehört ja auch mit dazu, weil tatsächlich das Nikotin verdauungsanregend ist. Und tatsächlich ist der Stoffwechsel krasser durch das Rauchen.
Ach so.
Und man kann auch mit Rauchen relativ effektiv Hungergefühl für eine Zeit unterdrücken und solche Sachen. Also insgesamt gibt es ganz viele Effekte, die tatsächlich dazu beitragen, dass du weniger zu, also das ist wirklich für die Linie ja. Ist. So, ne?
Also ich hab halt tatsächlich ein bisschen substituiert, das ganze Zeug. Und man muss auch einfach sagen, meine Geschmacksnerven sind innerhalb kürzester Zeit wieder deutlich besser geworden.
Ja, genau, das merkt man auch.
Und es hat einfach besser geschmeckt, der Scheiß auch. Das also auch, wirklich um Welten. Und wobei das auch, also ich hab dann ein bisschen zugelegt, hab das dann aber auch relativ schnell wieder runtergekriegt. Mittlerweile habe ich es alles wieder drauf und mehr. Aber also es ist jetzt nicht so, dass man automatisch zunimmt, wenn man aufhört. Also es kann vielleicht kurzfristig sein, aber dann hat man halt, ja, es ist halt, wenn man Krebs hat, nimmt man auch ab. Also das ist kein Zeichen von Gesundheit, dass man sehr dünn ist oder schlank ist. Und das kann man sich alles wieder runterfressen, runterhungern oder runter
sporten
oder runter weniger essen.
Also ich habe auch ganz wesentlich zugenommen. Ich habe da damals auch getwittert. Also ich fand Rauchen schon sehr cool, aber zunehmen ist natürlich auch ganz nett. dick werden ist natürlich auch sehr nett. Ich hab dann echt ordentlich zugelegt, glaube ich, auch irgendwie und habe dann aber dann irgendwann auch tatsächlich sehr mit Sport, also mit Laufen dann entgegengehalten, was ich immer noch ein bisschen versuche und das ist ein ewiger Kampf und naja.
Ja, klar. Aber
ihr kennt das ja.
Ja. Fitter bin ich tatsächlich auch geworden. Also es ist die positiven Effekte haben bei mir doch sehr überwogen. Du bist ja, also zumindest auf Twitter, wenn man das so liest, hin und wieder, hast du ja schon offensichtlich nochmal so einen Schmachtmoment, wo du gerne eine rauchen würdest.
Jein. Ich finde ja ganz ehrlich, also dieser Schmachtmoment, ne? Man kennt den, wenn man geraucht hat, ziemlich lange geraucht. Das sind immer sozusagen, wenn der Nikotinpegel unter einem bestimmten Wert irgendwie schwankt, dass man dann diesen Griff zur Zigarette internalisiert hat. Ja? Mhm. Und das ist so ein internes Feeling. Und wenn man aufhört zu rauchen...
Ach, kein externes Feeling?
Ja, also, ja. Ja. Ja, ja. Wenn man aufhört zu rauchen, dann pegelt sich dieses Gefühl aber immer unterhalb der Schwelle an. Also beziehungsweise... Also sozusagen, beziehungsweise wenn man es als Schmachtgefühl sieht, also das Schmachtgefühl siedelt sich dann oberhalb der Schwelle an, wo man sich schon längst eine angesteckt hätte. Ja? Also,
ach so,
also,
ja klar. Also,
genau, man hat erst einmal diesen ewigen, mega krassen Schmacht, diese ersten 2-3 Wochen, nachdem man aufgehört hat. Dieser Schmacht wird dann besser. Er wird aber nie so, dass er auf einem Level verbleibt, in dem man sich keine anstecken würde. Ja?
Mhm.
Sondern man bleibt sozusagen ewig in so einem auf so einem Level stehen, in dem man sich früher ganz klar eine angesteckt hätte.
Ich habe also nach ungefähr 2 Wochen habe ich gemerkt, oh wow, ich habe seit ungefähr einer Stunde oder seit vielleicht 2 Stunden nicht mehr ans Rauchen gedacht. Also es hat echt lange gedauert, bis das erstmal ein Rauchen. Nein.
Genau. Und deswegen kommt dann auch mal diese psychologische Schleife, weil man das auch so gewohnt ist, so bei diesem Schmachtgefühl an eine Zigarette zu denken und diesen Schmacht zu. Und das heißt, man dann kommt in diese Phase der, sag ich, psychologischen Entwöhnung. Ne? Und die dauert dann nochmal 3 Monate, würde ich sagen. Also auf jeden Fall einige Monate, bis man wirklich sich abgewöhnt hat, dann ans Rauchen zu denken und eine Zigarette haben zu wollen. Ich war Genau, und das ist irgendwie, das ist das Fiese. Und deswegen habe ich immer noch, wenn ich dann in bestimmten Situationen bin, wenn ich gerade gestresst bin oder wenn irgendwie mir jetzt gerade nicht so gut geht oder sowas, was ich jetzt in letzter Zeit sehr häufig hatte, jedenfalls, dass ich dann diesen Schmachtmoment dann wiederum spüre und dann denke so, oh, jetzt eine Zigarette, das wäre schon ganz geil.
Also bei mir ist es, ich habe das sehr selten, sag mal alle halbe Jahre oder sowas. Also es ist, und das ist das, so dieses, ach, jetzt eine Zigarette. Aber es reicht dann im Wesentlichen auch so, ach, oder auch nicht. Und es ist wieder vorbei. Also es ist, ich habe das immer für furchtbar schlimm gehalten. Aber das war es bei mir nie. Also ich hatte jetzt nie den wirklich, also nach diesem ersten harten Entzug sozusagen, hatte ich nie dieses Gefühl, so, oh, was würde ich drum geben, jetzt eine zu rauchen oder sowas, sondern es war immer so.
Nee, so schlimm war es auch nicht, aber
es ist so 30 Sekunden und dann ist es wieder vorbei für mich so.
Was ich auch habe oder immer noch habe, immer ab und zu, ist, dass ich vom Rauchen träume.
Ernsthaft?
Ja, und dass ich auch dann wirklich
im Traum. Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr.
Dass ich im Traum dann wieder anfange.
Das heißt, ich habe jahrelang regelmäßig davon geträumt, es fällt mir aber gerade erst auf, ich habe jahrelang regelmäßig davon geträumt, dass ich rauche. Und dann immer ein schlechtes Gewissen habe,
ja, im Traum. Ja, total, ne? Genau.
Und
das ist dann immer so, oh Scheiße, ich habe es getan. Also bei mir ist es ja wirklich so, ich habe eine Null-Toleranz-Regelung. Also ich habe mir gesagt, wenn ich nochmal eine Zigarette mir in den Mund stecke und anzünde, dann bin ich verloren. Weil ich war wirklich jemand, der wirklich sehr, sehr körperlich süchtig war und so. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich mir eine Zigarette jetzt anzünden würde, dann ist auf jeden Fall die Gefahr extrem hoch, dass ich
wieder... Es ist auch im Freundeskreis, ist es auch so, bei Freunden, die lange Zeit auch nicht, also ein Freund von mir, der hat auch, als ich den kennengelernt habe, aber nicht geraucht, er hat auch jahrelang nicht geraucht, also er hat bestimmt 10 Jahre zwischendurch aufgehört und dann hat er ihn irgendwann einmal mit Zigarette gesehen und ein Vierteljahr später hatte der immer seine Packung wieder dabei. Also das ist so, ich glaube... Das
geht ganz schnell
wieder, das geht dann relativ flott. Und das ist sowas, was ich, also ja, da bin ich auch, ich bin, also Diana hat ja so dieses, die raucht alle Vierteljahre mal auf einer Party. Irgendwie eine mit. Was ich so wirklich, also wo ich so kein Verständnis für habe und wirklich, also weil für mich war Rauchen eine Sucht und da war ich abhängig von und darum habe ich immer geraucht sozusagen. Und aber so dieses hin und, also ich finde Rauchen auch nicht wirklich lecker oder sowas. Also ich glaube jedenfalls nicht. Und
ich habe sehr gerne geraucht. Also es hat mir sehr gut geschmeckt. Ich habe mich auch sehr wohl dabei gefühlt. Ich fand diesen Flash auch immer geil.
Hattest du den am Ende genossen. Noch?
Ja, klar. Also ab und
diesen zu. Rauchflash? Also ich hatte den
nicht mehr so stark natürlich, beziehungsweise nur wenn ich länger dann keine Zigarette hatte, dann aber immer noch, also immer mal wieder herbeiführen könnte man den noch, ja.
Also ich habe den den dann auch immer seltener gehabt und sowas, so diesen Flash quasi. Und ich habe, also was ich stark gemerkt habe, ich bin ja eine Zeit lang jeden Morgen zu Spreeblick gefahren, was eine ziemlich weite Strecke war, so 7 Kilometer oder sowas in dem Dreh mit dem Fahrrad. Und ich habe am Anfang, mir ist dann irgendwann noch aufgefallen, wenn ich morgens vor dem Losfahren schon eine geraucht habe, dass ich nach ungefähr 2 Kilometern japse. Und wenn ich keine geraucht habe, dass es wesentlich besser geht. Okay. Und damit hatte ich schon, als ich noch geraucht habe, das eingestellt, dass ich quasi morgens, bevor ich los, also dann habe ich die erste im Büro geraucht. Die erste Zigarette und sowas. Und das ist, ich bin auch, was so Rauch angeht, immer empfindlicher geworden. Das finde ich ist krass. Wie man,
nach dem Rauchen meinst du? Oder?
Na, auch während des, also ich kann mich noch daran erinnern, ich bin das erste Mal, dass ich wirklich so mich Rauch gestört hat, dass ich, da bin ich physisch mit dem Gesicht, mit der Nase im Aschenbecher aufgewacht und habe so gedacht, oh, jetzt stinkt ja aber nach Kippen. So, also ich hatte irgendwann mal so eine wirklich so, wo mir Zigarettenrauch nichts abkonnte. Und mittlerweile ist es so, dass, also und das ist dann auch, als ich noch geraucht habe, schlimmer geworden, aber so dieses so, was so Freundinnen dann hatten, so, oh, die Jacke hier nochmal schön raushängen, damit sie morgen nicht so nach Zigarettenrauch stinkt, so, hä, Zigarettenrauch? Was ist da denn? Irgendwas?
Und wie, das riecht?
Genau. Und dann sich irgendwann mal dabei ertappen, also morgens, wenn man sich morgens die Haare gewaschen hat und abends den ganzen Abend in der Kneipe war, wie es dann plötzlich so anfängt, nach Aschenbecher zu riechen, weil wenn einem so das Dreckwasser über die Nase läuft. Und jetzt bis hin zu, also mittlerweile bin ich da relativ empfindlich. Also das reicht, wenn jemand, der der in, also wenn jemand in ein Meeting reinkommt und sich mir gegenüber an den Tisch setzt, dann weiß ich, ah, du warst gerade noch einer rauchen.
Ja, das weiß ich, ja, das kenne ich ja.
Und das ist irgendwie, wird man dafür.
Das ist ganz witzig.
Also, was ich ja auch, wo ich ja auch vor ein paar Jahren mal einen Artikel, diesen Liebe Nichtraucher, ihr stinkt, geschrieben habe, der ja auch
eigentlich. Liebe Raucher.
Liebe Raucher, liebe, stimmt, die Nichtraucher, Nichtraucher duften. die Liebe Raucher, ihr stinkt, wo ja auch regelmäßig so, also was als Rand aufgefasst wird, was ich aber wirklich mit einer sehr, sehr sachlichen inneren Stimme geschrieben habe, nämlich Liebe Nichtraucher.
Das glaubt jeder Ranter.
Die hat mich angeschrien, diese Stimme, aber sehr, sehr sachlich. Nein, und. und
da hast du auch richtig viel Flatter drauf gekriegt.
Da also richtig
100, über 100.
Ich habe über 100 Euro dafür mit diesem Artikel verdient. Das ist echt krass. Das ist cool, ja. Also das ist, war einer der meistgeflatterten. Also. Und das waren Leute, die das total gut fanden und Leute, die mich danach wüst beschimpft haben natürlich. Also es kommen jetzt noch hin und wieder mal Kommentare so, was bist du denn für ein Idiot?
Hat sich damals eigentlich auch Mario Sixtus geäußert?
Ich glaube schon.
Weil Mario Sixtus war immer so, hat sich immer so geriert als so der Kämpfer für die Freiheit der Rauchenden.
Und dann hat er aufgehört zu rauchen, ne?
Genau, und jetzt hat er ja auch aufgehört zu rauchen. Das finde ich sehr, das finde ich sehr interessant.
Ja, was ich auf jeden Fall.
Und also er war ja nun wirklich auch so der er hat das Rauchen irgendwie auch verkörpert, so, ne? Irgendwie. Das war wirklich so extrem in seine Persönlichkeit hineingewoben. Und das ist jetzt schon immer noch irgendwie abgefahren, ihn zu sehen, wie er halt nicht mehr raucht. Aber das ging mir auch so. Also jedenfalls in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, war ich auch immer extrem mit Zigarette assoziiert.
Ja.
So. Und ich finde das interessant, weil ich heute noch immer noch von Leuten angesprochen werde, ob ich eine Zigarette für sie habe. Dass die Leute, ganz, ganz viele Leute gehen automatisch davon aus, dass ich Raucher bin, ohne dass sie mich jemals gerauchen gesehen haben. Ganz krass ist Marc Senges von Google, bei dem ich immer, der mich bis heute immer fragt, ob ich mit ihm eine rauchen gehen will. Und ich so, ey Max, du weißt, dass ich nicht rauche. Du hast mich in all der Zeit, die wir uns kennen, noch nie rauchen gesehen. Und raff das doch mal, dass ich keinen Rauch habe. Und ich weiß nicht, ich glaube schon, dass das auch so eine gewisse, dass das schon irgendwie auch die Persönlichkeit prägt und dass man dann vielleicht irgendwie so eine, dass das der Persönlichkeit so etwas mitgibt, dass man dann immer noch erkennen kann als Raucher, dass man immer noch Raucher erkennen kann. Also auch selbst, wenn sie sich als Nichtraucher tarnen, indem sie nicht mehr rauchen. Ja? Also man bleibt immer Raucher, so auf so eine Art.
Naja.
Aber nochmal zum Geruchssinn, ja, weil das auch ein interessanter Punkt ist. Es ist natürlich so, dass, das hast du ja schon mit dem Geschmack erzählt, sowohl der Geschmack als auch der Geruchssinn wird durch das Rauchen ja extrem zerdeppert, so, ja. Also zumindest temporär für die Zeit, die du rauchst. Und sobald du aufhörst zu rauchen, regenerieren sich da die Rezeptoren halt. Mhm. Ja? Und das ist natürlich einer der Faktoren. Der andere ist natürlich, dass wenn du immer die ganze Zeit rauchst, deinen eigenen Rauch, der halt in deinen Klamotten stinkt, die du dich einfach dran gewöhnt hast,
ja,
dass du ihn selber nicht mehr merkst. Ich habe das so oft gehört, oh Michi, du stinkst. Und ich so, wieso? Nee. Yeah. Warum denn? Und hab das halt mal irgendwie nicht mitgekriegt. Und ich habe dann erst irgendwie sozusagen nach dem Rauchen erst so richtig mitgekriegt, wie unglaublich krass ich zu dieser Zeit gestunken haben muss, in der ich geraucht habe. Und hab mich dann nachträglich ein bisschen dafür geschämt.
Ja? Das ist so, ich habe mit 18 oder so, als ich angefangen habe zu rauchen, bin ich auch so, bin ich zur Verwandtschaft gefahren und die so mir so ins Gesicht, du rauchst. Und ich so, also es war wirklich so, können die hell sehen? Woher wissen die das? Wie ist es ihnen möglich? Ich habe die letzte doch vor 30 Sekunden ausgemacht.
Genau. Das können die gar nicht gesehen haben.
Das können die gar nicht. Ich habe doch da um die Ecke geraucht. Ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, dass das eventuell, dass man das einfach wirklich stark riechen könnte.
Ja, ja.
Und jetzt ist es so, dass halt so dieses, ja, da ist.
Aber ich persönlich habe mir dann, als ich aufgehört habe zu rauchen, habe ich mir dann vorgenommen, aber du wirst jetzt nicht einer von diesen Ex-Rauchern, die sich jetzt die ganze Zeit darüber beschweren, dass irgendwas nach Rauch stinkt. Also weil das ist ja so auch so typisch irgendwie, zumindest klischeehaft, dass Ex-Raucher dann auch extrem empfindlich sind gegenüber dem Rauchgeruch.
Ja, ja.
Aber, und dann habe ich mir irgendwie geschworen, nein, ich gehe auch weiterhin in die Kneipen, in die ich gehe, und ich werde mich nicht beschweren, wenn Freunde irgendwie von mir in geschlossenen Räumen und so weiter und so fort rauchen. Und ich versuche das immer noch so ein bisschen aufrechtzuerhalten, aber ehrlich gesagt, es ist echt schwierig. Ich gehe sehr, sehr ungern mittlerweile in Kneipen, in denen geraucht wird. Ja,
das geht mir genauso.
Es ist wirklich so, dass ich dann zweimal überlege, ob ich da jetzt reingehe oder nicht, weil es mich einfach komplett nervt, wenn ich zum Beispiel frisch gewaschene Klamotten anhabe und die danach einfach echt stinken, dass ich sie gerne am liebsten wegschmeiße.
Man hat am nächsten Tag, also geht mir zumindest auch einen schlimmeren Kater, wenn man die ganze Zeit
auf
der Luft gesessen hat.
Genau. Das ist auch noch ein Unterschied übrigens, den ich auch gemerkt habe, nachdem ich aufgehört habe zu rauchen. Früher, wenn ich dann Party gemacht habe, bin ich halt echt immer mit dem Schädel aufgewacht. Aber das war nie der Alkohol, habe ich jetzt festgestellt. Es war immer die Zigarette.
Also ja.
Man raucht ja immer mehr, wenn man irgendwie trinkt. Und dann, ich habe dann meistens auch irgendwie eine ganze Schachtel irgendwie in einem Abend dann weggezogen. Und das war dann einfach das Nikotin ist dann oder Teer oder was weiß ich halt, weil diese ganzen Schadstoffe, die mich dann am nächsten Tag wirklich so geschädelt haben. Und ja, und teilweise kommt das immer noch ein bisschen, wenn man irgendwie in so Kneipen ist, in denen halt viel geraucht wird. Und ja, also ich bin da schon echt intolerant geworden. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden irgendwie anbrülle, der sich in meiner Nähe eine Zigarette ansteckt, aber es ist wirklich so, dass ich ungern in Raucherkneipen gehe, dass ich ungern in Räumen sitze, in denen Leute rauchen, dass ich das schon noch mache, aber dass ich da dass ich das möglichst versuche zu vermeiden.
Was mir irgendwann aufgefallen ist, ich habe ist ja lustig, wir ziehen jetzt mit der Firma in das gleiche Gebäude, in dem ich schon mal eine Firma hatte oder mit einer Firma, ja, an einer Firma beteiligt war, und diesmal bin ich nicht beteiligt, also im selben Gebäude, eine Etage höher, und das fällt mir jetzt gerade auf. Und wir saßen da immer, und die Firma der ging es nie gut, war so eine Werbeagentur, und alles eher schlecht und weiß der Teufel was, und ist dann auch pleite gegangen. Und ich hatte dann irgendwann, nachdem ich mit dem Rauchen aufgehört habe, bin ich nochmal in dieses Büro reingegangen, wo dann meine ehemaligen Kollegen dann noch saßen. Also ich arbeitete da schon nicht mehr, und ich hatte auch mit Rauchen aufgehört. Und ich ging in dieses Büro rein, und mir war so schlagartig klar, warum wir kein Geschäft machen. Weil es war einfach, alle, die in dem Büro saßen, haben die ganze Zeit über gequarzt, ohne Ende. Die Luft war einfach dick. Der Teppich hat gestunken. Es hat alles, also es war wirklich, du bist reingekommen, und es war so ein Grau in Grau. Und kein Wunder, dass niemand mit uns da Geschäfte machen will. Naja, egal.
Wollten wir noch was über Drogen weiter erzählen, oder wollten wir uns nur so mit dem Rauchen mal outen?
Ja, ich, keine Ahnung. Also, was hast du noch so für Drogenerfahrungen? Hast du irgendwas?
Ja, gekifft, ich habe schon diverse Sachen ausprobiert. Ich finde jetzt.
Willst du nicht weiter darüber erzählen?
Ja, können wir machen.
Müssen wir auch nicht. Wir können auch mal das Thema wenden.
Ja, also. Ja, ich kann, können wir noch mal machen. Also ich meine, ich bin jetzt nicht wirklich jemand mit irgendwie ausschweifenden Drogenerfahrungen. Ich glaube, ich bin da eher unterdurchschnittlich, was das angeht. Ich habe verschiedene Sachen probiert, habe irgendwie relativ standardmäßige Erfahrungen damit gemacht und aber auch nie irgendwie irgendwelche weitergehenden Drogen wirklich regelmäßig konsumiert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Gekifft? Hast du nicht regelmäßig gekifft? Doch.
Ja, aber das war wirklich eine ganz kurze Phase. Okay.
Nee, ich hab längere Zeit lang viel gekifft.
Mhm.
Das ist. Mit Kiffen aufhören war übrigens wesentlich leichter als mit Rauchen aufhören.
Das hat ja auch praktisch keine wirkliche.
Ja, aber so damals war noch immer so das Argument, oh ja, da wird man voll abhängig von und sowas. Das war.
Ja, das haben Eltern erzählt, keine Ahnung.
Naja, hatten, und die das dann aus Medien immer. Hatten, aus dem Fernsehen und sowas. Ja. Und da ist meine.
Die Einstiegsdroge.
Da ist meine praktische Erfahrung gewesen, also mit Kiffen aufhören. Ich habe eine Woche lang ein bisschen schlechter geschlafen, aber wirklich nicht mal viel. Ich habe Pilze ist so das Einzige, was ich heute nochmal machen würde.
Aha.
Wo ich echt
LSD
so,
nicht, oder was?
Was?
LSD nicht?
LSD wäre mir zu riskant. Also ich habe, wie oft habe ich in meinem Leben zweimal LSD genommen? Und ein Freund von mir, der ist auf LSD hängen geblieben. Und der musste 10 Jahre lang Antidepressiva fressen und sowas. Also der war echt, den hat es da richtig weggeledert. Und
das weiß man immer vorher nicht. Ich glaube, es ist, also bei diesen Drogen, gibt es halt immer einen ganz, ganz krassen Einfluss der eigenen psychischen Disposition. Und ich habe zum Beispiel beim Kiffen festgestellt, dass ich definitiv eine gewisse Prädisposition habe, dass es mir Paranoia-Schübe verleitet.
Okay.
Und dass ich daraufhin auch wirklich depressiv werde. So. Und hab wirklich aus psychischen Problemen habe ich aufgehört zu kiffen. Was eine gute Entscheidung war.
Das habe ich, also ich habe nicht mit, das habe ich nicht gemacht, aber nachdem ich aufgehört hatte zu kiffen, was so quasi auch mit dem Ende einer Beziehung einherging, habe ich dann irgendwie ein Jahr später oder sowas nochmal so, da hatten im Freundeskreis, gab es da ein Erntedankfest, wo sozusagen die Eigenernte gefeiert wurde. Und da wurde, das war relativ schwaches Zeug, aber verdammt viel. Also es war, das Motto des Abends war, er darf niemals ausgehen, also der Joint, und er ist niemals ausgegangen. Und ich habe das erste Mal seit nach Ewigkeiten wieder gekifft. Und mir ging es am nächsten Tag so dreckig. Ich bin wirklich in einer, also ich saß mit Freunden in einer Kneipe und bin heulend zusammengebrochen. Und das war so, danach hatte ich noch ein, zwei Mal probiert zu kiffen. Und das war aber so diese Erfahrung, so dieses von diesem, dass es mir am nächsten Tag so dreckig ging und so psychisch dreckig ging, nicht physisch. Ja, ja, ja. Das hat dann dazu geführt, dass ich das ehrlich gesagt nie wieder so richtig machen konnte. LSD war lustig, aber ist mir trotzdem zu riskant, also aus besagten Gründen. Aber LSD ist schon cool.
Ich habe da auch ein bisschen Angst vor, deswegen habe ich LSD nie probiert.
Das, aus dem Grund habe ich Koks nie genommen, weil ich, bei Koks hatte ich immer so das Gefühl, das könnte genau mein Ding sein.
Nö, also ich fand Koks relativ unspektakulär. Ja? Ich habe irgendwie ein paar Mal Koks genommen und es war halt so aufputschend, also bei mir hat das wirklich nur so aufputschend gewirkt. Weiter habe ich nichts gemerkt. Ich habe dann, und die Wirkung war relativ schnell vorbei. Also ich war relativ enttäuscht davon. Irgendwie hat bei mir Speed besser gewirkt, so muss ich ehrlich sagen. Also ich fand Speed besser als.
Speed habe ich nie genommen. Ich habe nur mal Speed, Leute auf Speed erlebt. Und fand das so abstoßend, dass ich es nie gemacht habe.
Okay.
Also ich habe das so, das war eine Diskussion. Ich hatte eine Diskussion mit einem Kumpel, der auf Speed war. Und der tatsächlich unglaublich schnell geredet hat. Und
also das habe ich bei mir jedenfalls innerlich nicht festgestellt. Also ich fand mich einfach ganz, ich fand mich jedenfalls normal, aber einfach wach. Also wirklich einfach wach, ohne dass ich Probleme hätte, dass ich mich wach halten musste. Ich hatte aber ansonsten relativ normal.
Also er hat wirklich sehr schnell geredet, hat mit mir diskutiert.
Man weiß es ja aber auch nicht, weil man sieht ja nur die Innensicht. Ne? War ich auch komplett unausstehlich oder so.
Hat probiert immer Argumente, weißt du, so bei in einer Diskussion, immer Argumente von mir vorwegzunehmen und hat die dann schon widerlegt. Und das waren solche Schwachsinnsargumente, die ich auch sonst nie gebracht hätte. Das war einfach, er hat schnell großen Schwachsinn geredet.
Okay.
Und fühlte sich dabei offensichtlich sehr überlegen. Und das war was, was mir so, will ich nicht.
So will ich nicht sein.
So will ich nicht sein.
Vielleicht war es aber, hast du schon mal das in Betracht gezogen, dass es vielleicht einfach ein Idiot war?
Nee, der war sonst ein netter Kerl.
Ja, also ich finde das auch, es ist natürlich immer schwierig zu sagen. Also ich habe mich jetzt jedenfalls persönlich nicht anders gefühlt. Vielleicht war ich aber auch ein Volldepp und habe das nicht gemerkt. Es gibt ja diese Serie, ich weiß nicht mehr, das war damals eine frühe Serie mit Ashton Kutcher, die so in den 70er Jahren gespielt hat.
Ach so, dieses,
hat.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß.
Ja, also auf jeden Fall.
Dann gab es ja immer diese...
Die 70er Jahre Show mit Ashton Kutcher, nein.
Dann gab es immer diese Szene, wie sie unten im Keller bei dem einen sitzen und dann irgendwie im Kreis und dann immer gekifft haben und dabei philosophiert haben.
Ja. Die
Philosophie war halt meistens immer totaler Quatsch und es war einfach immer ganz grauenhaft dämliche, peinliche Gedanken. Aber sie fanden die alle irgendwie total unter dem Einfluss von der THC halt einfach komplett total tief und so. Und das war ja der Witz an dieser ganzen Serie praktisch. Und ich glaube, das ist immer diese Schwierigkeit. Also man hat irgendwie, man ist auf dem Trip, auf dem einen oder dem anderen und nimmt bestimmte Dinge und sich selber auch auf eine bestimmte Art und Weise wahr, die dann irgendwie total überhöht oder total total tief oder total sympathisch ist. Und von außen sieht man einfach nur aus wie ein totaler Schwachkopf.
Naja, ich glaube, das ist bei den meisten Drogen so. Also auf LSD LSD ist, da sieht man Dinge. Das ist halt echt krass. Also so beim Kiffen, da ist ja alles noch irgendwie, also da ist ja auch noch alles irgendwie normal und man weiß ja, man kann ja Realität von der Wahrnehmung unterscheiden und sowas. Und bei LSD ist das schon echt eine Konzentrationsarbeit. Also da passieren so Sachen, du kannst dich irgendwo hinsetzen und kannst dir an einer nicht bespielten Wand einen Kinofilm angucken. Oder da sind so Schlangen die Wände hoch und runter gelaufen. Ich war so, und das war bei LSD hatte ich dann auch sehr stark so diesen Moment, also wenn ich gekifft habe zum Beispiel und ich bin ins Bad gegangen und da ist helles Licht gewesen und helle Kacheln und sowas, dann war wieder alles gut. Und dann habe ich so wurde es mir bei LSD auch irgendwann mal zu viel so zwischendrin. Dann habe ich gedacht, okay, gehe ich ans Bad, da wird alles wieder gut sein. Dann stand ich im Bad, stand vorm Spiegel und habe gesagt, alles wieder gut. Und dann sah ich so, wie mein eigenes Auge so anfing, über die Stirn so auf den Kopf hochzuwandern. Da dachte ich so, vielleicht doch nicht alles gut. es ist eine spannende Erfahrung gewesen, ohne Frage. Aber
Steve Jobs hat ja mal wohl gesagt, dass er niemanden ernst nehmen könne, der noch nicht einen LSD-Trip gemacht hätte.
Es ist echt eine Erfahrung. Also es ist eine Erfahrung, die durchaus, also das Wort Trip ist, glaube ich, nicht so verkehrt, weil es hat sowas von einer Reise.
Aber verändert es wirklich so nachhaltig die eigene Psyche, das eigene Denken? Also man hat ja früher in den 70ern, haben ja die Hippies gesagt, so haben hier geredet von Bewusstseinserweiterung, ja? Und dass tatsächlich sozusagen durch LSD und solche LSD-Erfahrungen Grenzen eingerissen werden, die dann auch eingerissen bleiben, nachdem man diesen Trip hinter sich gebracht hat und ein freieres, assoziativeres oder irgendwie so etwas, also ein anderes Denken ermöglicht hat.
Also so die wenn ich mal eine spirituelle Phase hatte, dann nachdem ich die LSD, also da ich glaube, ich hatte mal sowas, so eine spirituelle Phase und das kam vom LSD, bin ich mir ziemlich sicher. Das war, und das hat so eine hat so ein, keine Ahnung, ein halbes, dreiviertel Jahr vorgehalten, würde ich sagen. Also es war so und ich weiß nicht, ob man, also ich glaube, man kann nicht so weit gehen, dass man sagt, ich nehme niemanden ernst, der kein LSD genommen hat und sowas. Ich will's, also ich, wie gesagt, ich würde es auch niemandem raten. So, Pilze ist was anderes. Nehmt lieber Pilze. Also lasst auch lieber das sein natürlich, weil liebe Kinder,
nehmt keine Drogen.
Nehmt keine Drogen.
Außer von uns.
Aber wenn ihr so denkt, LSD wäre schon toll, LSD ist echt gefährlich, Pilze sind aber lustiger. Die sind nicht so stark, die machen auch so ein bisschen Vision. Man sollte auch um Himmels Willen, draußen ist auch feindlich, das ist auf LSD ganz krass, draußen ist feindlich. Das ist so ein Satz, den jeder, der auf LSD war, hat diesen Satz gesagt und weiß sofort, was damit anzufangen. Das ist echt lustig, weil das ist so.
Und sind zu viele Eindrücke, die auf dich rein.
Es hat geregnet und ich habe diese Einschläge, diese brennenden Einschläge von den Regentropfen auf meinem Schädel gespürt und das ist, du hast.
Apokalypse,
ja. Das ist, und ich habe auf der Straße jeglichen Orientierungssinn verloren. Also ich habe so, du guckst in eine Richtung, guckst auf ein Straßenschild, drehst dich um, probierst das zweite Straßenschild dazu zu lesen an der Kreuzung und weißt nicht mehr, was das erste Straßenschild gesagt hat. Und so, das war echt, ich war Kippen kaufen. Also ich habe dann bewusst alle unsere Kippen weggeraucht, weil so, damals habe ich noch geraucht, weil so, dann müssen wir rausgehen, damit wir uns zwingen rauszugehen. Auch wenn draußen feindlich ist, müssen wir rausgehen, weil draußen ist, muss man ja mal gesehen haben. Und dann waren wir irgendwie draußen Kippen kaufen und das war so, diesen Zigarettenautomaten zu bedienen, war so eine, also Menschen gegenübertreten. Ach so, ich musste noch Geld wechseln. Das war, ich hatte Höllenangst davor, Menschen ins Gesicht sehen zu müssen und mit denen interagieren zu müssen, aus Angst, wie sie reagieren. Und dann hatte ich einen sprechenden Zigarettenautomat. Das habe ich dann aber nochmal verifiziert, als ich wieder runter war. Das war tatsächlich ein sprechender Zigarettenautomat. Aber das hat mich echt aus dem Konzept gebracht.
Das glaube ich wohl. What the fuck?
Und das war, also das ist schon hart.
Ja, also LSD bzw. psychedelische Drogen sind etwas, wo ich mich noch nicht rangetraut habe, wo ich aber tatsächlich irgendwie auch so eine Lust verspüre, das mal irgendwann einfach mal auszuprobieren. Wie ist es mit MDMA?
Hast du mal probiert? Ich weiß nicht mal, was das ist.
Ja, MDMA? Es ist so halt so Ecstasy.
Nee, habe ich nie gemacht. Also das ist, damit hat sich's auch. Also ein bisschen gekifft, LSD und Pilze und habe ich sonst noch was gemacht? Nee, ansonsten habe ich nichts gemacht.
Also bei mir, ich habe das auch nur einmal genommen. Irgendwie, das hat irgendwie gar nicht gewirkt bei mir. Ich weiß nicht, ob das so an der Dosis lag oder so. Ich habe dann nochmal mehr genommen und irgendwie habe ich aber nichts gespürt. Also davon soll man ja irgendwie fröhlich werden und da werden halt bestimmte irgendwelche Botenstoffe ausgeschüttet, Serotonin oder sowas, das dich halt wirklich sehr, sehr fröhlich macht. Aber Crystal Meth haben wir auch noch nicht ausprobiert, holla die ho. Das ist irgendwie nicht so richtig groß in Europa, ich weiß auch nicht warum. Aber wenn Walter White mal vorbeikommt, dann fragen
wir ihn. Ich habe die Serie nicht gesehen, aber kann man da noch viel fragen, wenn der vorbeikommt?
Ja,
kommt man noch dazu?
Man sollte nur sehr vorsichtig fragen, glaube ich. Okay. Ja.
Gut. Aber ich habe so neulich auch mal wieder darüber nachgedacht, so mit Drogen, also nehmen wir mal an, du so Altersalkoholiker. Oh. So Altersalkoholismus, was glaube ich ja durchaus nicht so selten ist, dass man so ab irgendwie, dass man so.
Also nach bestimmten Kriterien bin ich bestimmt auch irgendwie Alkoholiker oder zumindest gefährdet oder so.
Gib mal, ich nicht, gib mal die Flasche.
Genau, komm, hier noch, komm, darauf trinken wir einen.
Aber es gibt, ich glaube, es gibt so, also so, wenn man so im Freundes- oder Bekanntenkreis sich so umguckt, so ab einem gewissen Alter sind, glaube ich, gibt es relativ viele Leute, die, ach, dann trinken wir, also so relativ regelmäßig so ihr Weinchen wegtrinken. Ich glaube, nach den Regeln ist aber ganz Italien alkoholabhängig.
Ja, klar. Also es gibt bestimmte Regionen in Deutschland auch. Also.
Ich frage mich halt, ob das denn wirklich so schlimm ist alles. Also dieses, also so ganz ohne Drogen wäre ja auch doof.
Also Goethe soll, der ist ja ewig alt geworden, ich weiß nicht wie alt, aber irgendwie über 90, glaube ich, sogar. Und der hat jeden Abend hat er 2 Flaschen Wein getrunken.
Ja, aber das heißt nicht, dass man automatisch länger lebt, wenn man Wein trinkt.
Nö, das würde ich nicht sagen. Ich sage nur, das
man steht eben nicht zwangsläufig.
Naja, genau. Also ich glaube, überhaupt Drogen sind jetzt nicht etwas, was dich halt per se heruntergewirtschaftet. Also was du, wenn du so richtig die Junkies, die fertigen Junkies siehst, ne, das, was die runterwirtschaftet, sind auch gar nicht die Drogen, es ist nicht das Heroin oder so etwas, sondern es ist halt tatsächlich, dass es gestreckter, schlechter Stoff ist.
Nee, das ist nicht mehr das Problem.
Viel Scheiße drin ist und so.
Ich habe mich neulich mit einem Streetworker unterhalten.
Also ich meine, es gibt halt wirklich Leute, also wirklich Reiche, zum Beispiel so Popstars oder so, die halt irgendwie Heroin über viele Jahre nehmen, den du halt überhaupt gar keinen Verfall ansiehst. So, ja.
Na, also der hat, also den haben wir nämlich mal gefragt, warum kriegt man denn eigentlich so wenig davon mit plötzlich? Also wieso ist denn dieses Thema so Straßen, hier irgendwie Junkies und sitzen überall rum und viele Tote und so. Und ist das einfach nur aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden oder findet das tatsächlich nicht mehr statt? Und der meinte, es ist tatsächlich deutlich weniger geworden. Die Leute sterben nicht mehr daran. Das ist, weil das Zeug ist, zum einen ist es besser geworden.
Halt reiner, das meine ich.
Reiner. Ja. Zum anderen ist es aber auch so, dass die Drogenprävention, die es gibt, so die staatliche, nämlich dafür sorgen, dass überall sauberes Spritzbesteck da ist und dass das auch seine Wirkung zeigt, dass die Leute nicht mehr so krank sind, dass sie nicht mehr so
furchtbar leiden. Dass sie nicht alle AIDS haben halt, ne?
Dass sie nicht mehr AIDS und was auch immer. Nein, ich meine, AIDS ist ja nur eine von vielen Krankheiten, die du dann hast. Dann hast du ja wahrscheinlich irgendwelche Wundkrankheiten und ganz eklige Sachen und so ein Zeug. Und es gab wohl letzten Sommer in Berlin gab es mal wieder so einen Fall, dass ganz böse gestrecktes Zeug verkauft worden ist. Und da sind dann irgendwelche Herzmedikamente drin gewesen. Und da ist dann wohl wirklich mehreren Junkies, so an die 10, ist das quasi das Herz explodiert.
Okay.
Also das ist so einfach dann an einem Herzinfarkt gestorben. Und das ist findet dann auch kein großes Medienecho. Ist ja eigentlich krass, aber es ist tatsächlich auch relativ selten wohl. Also weil auch die meisten Dealer kein Interesse daran haben, dass ihnen die Kundschaft unterm Arsch wegstirbt.
Nee, natürlich, ja klar.
Und das fand ich so ganz interessant. Ja, aber auch so ich finde halt so, wenn man in einem wenn man 70 ist und es soweit geschafft hat und vielleicht, also ich meine, es gibt Leute, die sind dann noch sehr fit und können noch alles machen, großartig, aber es gibt auch Leute, die sind dann nicht mehr so fit und können nicht mehr alles machen. Wenn die sich ihre Zeit damit ein bisschen verschönern, dass sie dauerbetrunken sind und Leichten hinter die Binde haben, kann man eigentlich nicht viel gegen sagen, oder?
Ja, also ich meine, es sind halt diese Abstürze, die, glaube ich, echt schlimm sind, die dir dann auch dein Leben ruinieren. Beispielsweise Harald Junke, was man dann halt am Schluss so mitgekriegt hat, was der halt dann immer irgendwie für krasse Aktionen gebracht hat, die dann im Endeffekt dann ja auch sein Leben zerstört hat. Er hat dann ja auch diesen Film gedreht, Der Trinker, wo er mehr oder weniger fast autobiografisch diesen Niedergang spielt und zeigt. So, ne? Und das sind dann schon dann traurige Schicksale. Es hat schon irgendwie auch definitiv sein, die Möglichkeit, dir dein Leben zu zerstören. Ne?
Klar.
Das heißt, dass du dann auch nicht mehr arbeiten kannst, dass du dann in bestimmten sozialen Situationen nicht mehr funktionierst, dass du dann eben vielleicht auch einfach viel Geld verlierst dadurch. Und das sind alles so Dinge, die sind nicht zu unterschätzen. Also ich würde das jetzt auch nicht irgendwie kleinreden wollen. Das ist schon, Alkoholismus ist schon auch ein großes Problem.
Ja, also klar, es gibt, also die Menge macht das Gift.
Ja, genau.
Also lieber drogenabhängig als spielsüchtig, oder? Also ich meine, so stell dir vor, du wirst den ganzen Tag nur vor den Automaten sitzen und dabei deine Kohle verblasen.
Das geht schneller, ja.
Bist du schneller und ich glaube, es ist wesentlich trister.
Andererseits bist du dann halt tatsächlich dann auch mehr oder weniger geheilt, weil du irgendwann pleite bist.
Ja, schön wär's.
Ja. Gut, das war jetzt Drogen, oder?
Das war Drogen, ja.
Okay, Rauchen, Drogen, haben wir das auch abgehakt. Oder hast du noch irgendwelche interessanten Sachen genommen?
Nö.
Wie sieht es bei dir mit Kaffee aus?
Traue ich mich nicht ran. Zu hart,
das
Scheiß.
Ja, ich habe auch lange gebraucht, aber ich bin jetzt so ein bisschen auf dem Trip.
Also Zucker manchmal, aber Kaffee ist... Das ist ja... Mama Riecher hat gerade Zucker gebracht. Oladi Ho hat ja auch irgendwann mal, der jetzt auch gerade im Chat ist, der hat ja auch irgendwann mal groß getönt, mit Zucker aufgehört zu haben. Ich weiß nicht, ob er noch dabei ist. Das ist ja sowas, wovon ich ehrlich gesagt, also ich kann den Gedanken dahinter nachvollziehen und das alles, aber ich muss trotzdem lachen, wenn ich daran denke. Ich finde irgendwie Zucker, also so komplett auf Zucker zu verzichten.
Zucker ist schon schlimm. Nee, es ist wirklich ein gefährliches Zeug. Ich weiß nicht, ob ich es als Droge ansehen würde, aber es ist definitiv extrem ungesund.
Ja, das stimmt.
Und es gibt ja unterschiedliche Zucker, glaube ich, so rein chemisch gesehen. Und ein paar davon sind auch wirklich ganz, ganz, also das sind, glaube ich, so die meistverbreitetsten sogar, die dann komplett ohne überhaupt in die Möglichkeit zu geraten, irgendwelche Energie zu spenden, halt sozusagen sofort abgelagert werden als Speckschicht sozusagen, ja.
Okay, das ist.
Das sind bestimmte Zucker, die, glaube ich, auch aus, vor allem in den USA ist ein ganz großes Problem, weil die dort das vor allem aus Mais generieren.
Ach so, diese High Fructose Syrup.
Genau. Und das ist, glaube ich, echt, das geht überhaupt gar nicht durch den Metabolismus, das geht halt direkt sozusagen.
Ja, also das ist, also
auf die
dass man auf Zucker achten sollte, gar keine Frage, und dass man damit, dass lecker sein mag, aber trotzdem sehr gefährlich sein kann, auch gar keine Frage. Aber so dieses gleich ins andere Extrem zu verfallen und dann zu sagen, Zucker ist generell schädlich und ich verzichte komplett auf Zucker, das ist sowas, was mir irgendwie, das war auf app.net, hatte jemand, so, ich verzichte jetzt komplett auf Zucker und er meinte dann, dass er früher, ja, und jetzt, seitdem ich nicht mehr jeden Mittag einen Red Bull zur Pizza esse, trinke, ja, okay. aber das heißt doch nicht, dass man nicht hin und wieder ein Stück Schokolade isst. Also das ist, man muss nicht gleich beide zwischen den Extremen pendeln, sondern man kann das auch einfach, also Zucker kann man, glaube ich, sehr, sehr einfach, also nicht sehr einfach reduzieren, aber man hat keine Entzugserscheinung, wenn man ihn reduziert.
Ich habe ja nur eine Droge, auf die ich richtig abgehe, ist halt Nudeln, ne?
Nudeln, ja, ach, Nudeln.
Ja,
2012 war das Jahr der Nudeln, ne?
Mein Jahr der Nudel auf jeden Fall. Ja, mal gucken, was da rauskommt. Also ich mache ja tatsächlich diesen Nudel-Podcast weiter. Ich habe jetzt die zweite Folge gemacht mit Julia Seeliger.
Ah, ich habe noch nicht geguckt, die zweite Folge.
Genau, da kommt auch Zucker vor, und zwar in Form von Ketchup. Das ist ja auch extrem zuckriges Zeug. Wir haben nämlich Nudeln mit Ketchup gemacht.
Ja, Ketchup ist
genau, das Rezept ist relativ komplex, kann man aber, wenn man aufmerksam ist, aus dem Video heraus extrahieren. Kann man dann vielleicht auch mal in den Shownotes
finden. Ich habe neulich mal Pizza gegessen, und also so Joe's Pizza, und da war die Tomate gezuckert. Das ist was, wo man wirklich nicht mitrechnet.
Naja, eher, dann denkt man so eine Kirsche, ne? Irgendwie.
Ja, nee, es war so Tomate oben drauf, und die ist, glaube ich, so ein bisschen mit Zucker überzogen, damit es so ein bisschen besser glänzt.
Hm.
Und sowas. Also das ist schon.
Zuckerglasur sozusagen.
Ja, ja, so ein ganz leichter.
Gut. wollen wir kurz zur Instagram-Aufregung gehen?
Instagram-Aufregung, ja. Nächste Droge.
Genau. Das war ja irgendwie, finde ich, wieder so ein Versagen, also von so vielem, ja. Es war ein Versagen auf allen Seiten, kann man sagen. Also Instagram hat die TOS, die Terms of Service, und ich glaube auch die Datenschutzrichtlinien irgendwie verändert, was einen Sturm der Entrüstung durch die Netzszene hat wehen lassen, und alle möglichen Medien, die gemeinsam aufgeschrien haben und für immer verstummt sind. Nein, also eine riesengroße Drama ein riesengroßes Drama um diese Terms of Service von Instagram, in denen die Leute glaubten, herauslesen zu können, dass Instagram demnächst so was Ähnliches wie Getty Images aufmacht und dann die Fotos der Leute verkauft. Das war so ein bisschen die Angst.
Ne? Na, TwitPic hat ja dergleichen gemacht. Die haben ja sogar mit einer Nachrichtenagentur zusammengearbeitet.
Ne? Echt?
Ja, ja.
Interessant. Okay. Also auf jeden Fall, das
bei TwitPic so gab es auch so einen kleinen Aufstand, aber nicht halb so groß wie bei Instagram. Das ist so. Viele Leute nutzen heute noch TwitPic. So,
ja, ja, ja. Ja, es ist ja auch eigentlich komplett egal. Also ich hab mich wirklich, als diese Aufregung anfing, noch bevor ich mich da in dieses Thema reingelesen habe, habe ich mich einfach nur kaputt gelacht. Also wie diese ganzen, weil ich meine, das ist ja der Witz bei Instagram ist ja, dass alle Leute da glauben, große Kunst zu machen, ja, obwohl das halt meistens irgendwelche Schnippschüsse sind.
Natürlich.
Und der ganze Dienst ist ja darauf ausgelegt, dir das Gefühl zu geben, dass du hier irgendwie ganz groß fotografieren kannst. Und dann habe ich mich so kaputt gelacht, dass diese ganzen Instagram-Hipster jetzt irgendwie alle Angst hatten, dass ihre Werke irgendwie verscherbelt werden vom bösen Kapitalisten Instagram/Facebook, die erst das gekauft haben, Instagram. Und ich fand diese Vorstellung einfach so unfassbar lustig, dass ich das von Anfang an sehr humoristisch gesehen habe. Es kam dann ja noch raus, dass eigentlich das ja gar nicht so krass gemeint ist. Also diese Terms of Service Änderung, die dann kolportiert wurde, hat durchaus ging es um die kommerzielle Nutzung von den Fotos. Mhm. Da ging es aber tatsächlich nur um so Werbung, ja, also dass du halt irgendwie, dass sie die Daten nehmen können und die Fotos nehmen können und daraus irgendwie herauslesen können, welche Werbung sie dir anzeigen wollen. Oder aber, dass du eben dann irgendwie bei Find My Friends oder so angezeigt werden kannst mit deinen Fotos, irgendwie Fotos, die von dem geliked wurden, wurden auch von dem geliked und solche Sachen. Also, dass die halt sozusagen deine Fotos nehmen können, um dann intern im Dienst oder außerhalb irgendwie dann halt zu zeigen, so hey, diese und diese Fotos sind auch da und so weiter und so fort. Um damit Leute anzulocken. Und solche Sachen halt, das, was Facebook halt auch schon immer macht, mit den ganzen User-Daten, wo sich manche Leute drüber aufregen, manche halt nicht. Aber auf jeden Fall, was jetzt halt kein neues Geschäftsmodell ist oder was jetzt keine neue Nutzungsart ist. Und diese ganze Aufregung jetzt umsonst war. Also ich habe mich extrem...
Oh mein Gott, Aufregung, die umsonst war. Das gab's vorher noch nie.
Nee, aber das ist irgendwie schon... Das ist irgendwie schon... so ein bisschen bezeichnend, dann auch irgendwie, wie die Journalisten dann da drauf eingestiegen sind. Ne?
Ja, das ist halt, ja, das ist ein Problem.
Ja, also zur Zeit online mit irgendwie Instagram verkauft jetzt eure Bilder.
Und das ist halt so diese, es gibt irgendwie, da musste man ja wirklich die ganzen 2 Stunden, dieser Shitstorm ging, das war ja heftig, aber sehr kurz, hatte ich das Gefühl. Also ich hab eigentlich relativ wenig davon mitbekommen. Es ist ja so dann dieses, dann muss die Empörungs-, also ich meine, da muss schnell ein Artikel irgendwie erscheinen in den entsprechenden Online-Medien, die dann wieder über die gleichen Social Networks, das ist ja dann so ein selbsterhaltenes Feuer, wieder geshared werden, die natürlich auch wieder als Beweis gehen, dafür gelten, dass an der Sache auch schon durchaus was dran ist und dass das ja nicht nur irgendwie ein paar irre Facebook-Leute
und referenziert dann aufeinander und gegenseitig.
Genau.
Hast du nicht gesehen? Ja.
Und da werden dann die Medien genauso wie jetzt die Bild als seriöse Quelle ist, dann plötzlich Twitter eine seriöse Quelle und umgekehrt kann dann Twitter wieder aus der seriösen Quelle Zeit Online entnehmen, dass die Aufregung ja schon durchaus berechtigt war.
Es liegt halt auch ein bisschen daran, glaube ich, dass die Nutzerschaft von Instagram sich aus anderen Quellen oder größtenteils aus anderen Quellen rekrutiert als aus dem, sag ich mal, schon etablierten Netzvolk. Das sind sehr viele junge Leute dabei.
Ach so.
Es sind sehr viele Leute, die eher so aus dem Kreativbereich kommen, weil man, du musst ja sehen, der Einstieg bei Instagram war ja eben nicht das Web oder so etwas, sondern eine App auf dem Smartphone.
Ja.
Ne? Und Smartphones sind ja nun...
iPhone.
iPhone war ja...
Die iPhone.
Und da war es dann halt eben, und das ist ein Einstieg, mit dem man durchaus sozusagen eine Sozialisation im Web durchaus bypassen konnte. Ne?
Na okay, ja. Aber ich kenne sehr viele Leute, die ich auf Instagram kenne, aber das mag meine Sozialisation sein.
Das sind unsere
Twitter-Accounts oder Facebook-Accounts.
Genau, das sind unsere Peer-Group so. Aber ich habe das mitgekriegt, dass halt dann auch jüngere Menschen sich dann eben ganz doll und ganz krass echauffiert haben. Irgendwie, Anne hat das auch getwittert, dass ihre kleine Schwester, die halt auch Instagram nutzt, sie dann irgendwie angechattet habe, so mit irgendwie das gab doch jetzt, wo ist denn deine ACTA-Bewegung jetzt, wo diese Terms of Service, also die haben dann wirklich erwartet, es müsse doch mindestens ein gleich großer Aufschrei wie gegen ACTA jetzt passieren und die Leute zu 100.000 auf die Straße gehen, um gegen die Instagram Terms of Services ich kann es wirklich vor mir sehen, irgendwie hunderte von Teenager, die Tränen im Gesicht haben, weil ihre Kunstwerke jetzt doch irgendwie kapitalistisch verwertet werden.
Also ich will mich über diese Angst darüber gar nicht so sehr, sehr lustig machen, weil dieses Gefühl, dass da irgendjemand sozusagen mit deinen Inhalten, also so nehmen wir mal an, du hast jetzt den Schnappschutz dabei, der es tatsächlich groß rauskommt, im Endeffekt auch scheißegal, aber und jemand anders verdient damit, weil das jetzt, also ich meine bei TwitPic so, das geht an eine Presseagentur, du machst irgendein Foto, bist bei irgendeinem Ereignis dabei, hast dich vielleicht auch ein bisschen selber in Gefahr gebracht oder so oder warst irgendwo dabei.
Das im Hudson gelandete Flugzeug war ja tatsächlich ein TwitPic.
Ja, genau. Mhm. Und dann geht das um die Welt und TwitPic verkauft das oder du bist am nächsten Tag, ist dein Foto auf allen Zeitungen vorne drauf, im besten Fall. Kann ja bei so einem Schnappschuss tatsächlich mal passieren von der Veranstaltung.
Ist doch geil, oder nicht?
Und du kriegst nicht mal einen feuchten Händedruck für. Kann ich verstehen, dass die Leute da irgendwie sagen, ach, da wäre ich auch gern dabei.
Das ist doch aber sowas von unrealistischer Quatsch.
Ja, das ist...
Und selbst dann, also ich würde mich darüber freuen, aber
gut. Ja, aber da haben die Leute eine andere Meinung. Das ist doch okay.
Nee, ich glaube, sie haben einfach noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Das ist meine Interpretation der Sache. Das ist wie ganz oft, wie beim Urheberrecht und wie beim Datenschutz, dass die Leute einfach irgendwelche diffusen Ängste haben, die, wenn sie mal drüber nachdenken würden, einfach kokolores sind.
Aber vielleicht haben sie auch drüber nachgedacht und sind trotzdem zu einem anderen Ergebnis gekommen.
Ich habe letztens auch getwittert, die Leute, die die CC-NC-Lizenz benutzen, die haben halt auch Angst, dass ihre Daten bei Facebook verkauft werden. Das ist einfach kokolores. Das sind Dinge, die... In 99,999% aller Fälle wird dir einfach nichts passieren. Und selbst wenn jemand irgendwo mal irgendwie ein paar Euro macht mit deinen Inhalten, sorry, das wird dich nicht umbringen. Das tut keinem weh. Das ist keine Menschenrechtsverletzung. Das ist einfach wohlstandsgefüllter Bullshit.
Nein, Angst. Quatsch.
Na, sicherlich.
Nein, das ist es nicht. Also guck mal, nehmen wir mal an, von mir war neulich mal wieder ein Tweet auf der Welt. Weltkompakt hier. Die haben ja immer den so ein paar Tweets vorne drauf. So. Und da haben sie einen Tweet von mir gebracht und da steht dann auch mein Name brav daneben. Und
da gibt es auch Leute, die deswegen rumheulen. Ich fasse es nicht echt.
Was heißt rumheulen? Ich finde, die Weltkompakt ist vom Axel Springer Verlag. Axel Springer ist gerade der Leistungsschutzrecht-Vorantreiber Nummer 1. Die wollen jeden Schnipsel, ist journalistische Qualität, bla bla bla, Dreck. So, und dann nehmen sie einen Tweet von mir. Und schaffen es nicht mal, mir Bescheid zu sagen. Weißt du, es ist ja nicht mal, dass sie nicht nur, dass sie nicht fragen, ob das okay wäre, sondern sie sagen mir nicht mal Bescheid, obwohl das ja im Zweifelsfall sogar ein bisschen verkaufte Auflage wäre. Du übrigens, du bist morgen auf der Welt kompakt. Ist das nicht toll? Oder wenn du nicht innerhalb von 20 Minuten Widerspruch einlegst, dann bist du gedruckt. Oder weiß der Teufel was. Und das finde ich tatsächlich problematisch.
Ich finde es extrem problematisch, wenn man als Aktion gegen das Leistungsschutzrecht dem Springer Verlag in seiner Meinung auch noch stattgibt, indem man meint, dass die Veröffentlichung von Tweets nachfragepflichtig sei. Das ist genau die gleiche kleinliche Scheiße. Doch, total. Also damit gibst du eigentlich der Argumentation Axel Springer komplett recht.
Überhaupt nicht. Ich erwarte einfach, dass sie sich an ihre eigenen Regeln halten.
Nein, ich erwarte einfach, dass wir Regeln haben, die auch wirklich sinnvoll sind und die handhabbar sind und die ist einfach, nehmt doch diese Tweets und wer sich da irgendwie, wer rumheult, hat Pech gehabt. Nö. Das ist die einzige Regel.
Aber es ist nicht die Regel, die gilt.
Und doch, das ist die Regel, die gilt. Nee. Tweets haben kein Urheberrecht. Punkt. Ist so.
Natürlich haben Tweets
ein Urheberrecht. Nein, die haben kein Urheberrecht. Es gilt nicht als Werk.
Wieso soll das nicht als Werk gelten?
Du, wir haben uns
wirklich sehr... Wer hat das mal durchgeklagt?
Wir haben uns, durchgeklagt ist noch nichts, aber wir haben uns sehr intensiv im Zuge unseres Twitter-Buches damit auseinandergesetzt. Es gab diverse Blogartikel, auch von Anwälten, also Netzanwälten, die mehr oder weniger alle der gleichen Meinung sind. Nein, Tweets haben, also laut ähnlicher Urteile haben kein Urheberrecht. Es gibt zum Beispiel ein Musterurteil, was Werbeslogans angeht. Werbeslogans sind vergleichbar und die sind auch nicht urheberrechtlich geschützt. Da kannst du mal rumgoogeln. Also da gibt es einige Blogposts, da kannst du das nachlesen. Und also es gibt halt diesen Begriff der Schöpfungshöhe, ne? Und diese Schöpfungshöe ist halt
bei einem Tweet, ich weiß das, aber ich finde es bringt mich nicht um und es ist auch, aber so, dass die Welt kommt, also die haben ja dann damals noch diese große Aktion gebracht.
Sascha.
Die haben ja noch mal damals diese große Aktion gebracht, als es diesen Aufstand gab. Ich weiß nicht mehr, wer sich darüber beschwert hatte. So von wegen, ab sofort veröffentlichen wir nur noch Tweets von Leuten, die das explizit mal zugestanden haben. Die haben dann diesen irgendeinen Spezial-Hashtags müssen die einbauen und damit wissen wir, dass ihr damit einverstanden seid und bla 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 und was der Teufel was. Hab ich diesen, zumindest kann ich mich nicht erinnern, also oder ich bin mir sehr sicher, diesen Tweet nie abgesendet zu haben, mit diesem Hashtag drinne. Nichtsdestotrotz veröffentlicht, also sie haben da. Sie sind schon mal gegen die Wand gelaufen. Sie wissen, dass es Leute gibt, die damit ein Problem haben. Sie sind selber, vertreten sie sehr stark die Argumentation, dass für jeden Schnipsel die Quelle zu existieren haben. Sie halten sich nicht an ihr eigenes Regelwerk und, wie gesagt, sie schaffen es nicht mehr. Und das ist eine reine Höflichkeit, zu sagen, du übrigens, also ich meine...
Das ist aber auch tatsächlich nur das. Das ist
wo, wo Sascha jetzt gerade... wo Sascha jetzt gerade hier im Chat ist. Ich meine, wir sind, ich weiß nicht mal, ob es drin ist. Ich habe von Katrin damals, als hast du ja auch bekommen, eine Anfrage gekriegt, hey, wir würden gerne einen Tweet für unser Buch verwenden. Ja. Bist du damit einverstanden? Dann habe ich gesagt, ja klar, gerne.
Das haben wir auch gemacht. Und das ist auch irgendwie eine nette Geste. Aber es ist auch nicht mehr. Es ist nicht irgendwie etwas, was man verlangen muss und was auf jeden Fall verlangt werden sollte. Und meinetwegen kann gerne der ein oder andere super eitlere Twitterer gerne das mal durchklagen. Fände ich lustig, würde ich gerne sehen, wie der das schön verliert. Ich finde es gut, dass es auf Tweets kein Urheberrecht gibt und ich finde, das sollte auch so bleiben. Und ehrlich gesagt finde ich auch, dass es auf Instagram Bilder und solche Sachen auch kein Urheberrecht geben sollte.
Auf Instagram Bilder?
Ja, oder auf diese
ganze Rumgeknipse.
Andere Rumgeknipse. Sorry, das sehe ich halt nicht ein. Also ich muss mal ganz ehrlich, ich muss mal ganz kurz sagen, um mal auch diese ganze Urheberrechtsdebatte mal auf so einem persönlichen Erfahrungsniveau runterzumachen, ne? Weil das sind zwei Erfahrungen, die man machen kann im Netz. Die erste Erfahrung ist die, man ist Blogger, vielleicht hat man das gerade erst entdeckt mit dem Netz und so und schreibt irgendwelche Artikel und schreibt dazu und macht dazu dann irgendwie ein Bild, dass man dort reinklebt, dass man sich irgendwie gegoogelt hat, macht sich keinen Kopf drum, tut das rein und so und das ist auch wirklich fast jedem schon passiert, der früher angefangen hat zu bloggen, selbst Johnny und andere Leute, die oder zum Beispiel die Riesenmaschine hat ja, glaube ich, Sascha auch mal erzählt. Und das ist etwas, wo man sich dann auch keinen Kopf macht und sich dann erst einmal denkt so, ja, ich tue ja keinem damit weh. Ne? Mhm. Ich nehme das jetzt ja einfach mal, knall das hier mal so rein und so. Man hat aber gegen Urheberrechte verstoßen. Mhm. Ab und zu gibt es dann Ärger deswegen. Ich habe dann immer das nicht verstanden, weil ich dann gedacht habe so, aber Moment mal, wem tut das denn jetzt weh, dass dieses Bild jetzt verwendet wird und was, wenn nicht? Und wo ist das Problem? Ich verstehe den Schaden nicht. Da gibt es keinen Schaden. Ja? Ich kann nirgendwo einen Schaden entdecken. Mhm. Und das war so die eine Erfahrung. Die andere Erfahrung ist natürlich die umgekehrte, dass deine Inhalte genommen werden und dass irgendjemand etwas damit macht. Vielleicht sogar kommerziell macht. Es gab zum Beispiel dann so Syndikatoren, die dann rein für Google-Ranking, Fake-Website-Netzwerke einfach dein RSS-Feed syndiziert haben und wieder veröffentlicht haben, unter anderem Namen und so und ein bisschen leicht abgeändert oder so.
Was dann schon dir wieder geschadet hat.
Genau, eben nicht.
Ne? Na doch, also, dein Google-Rank sinkt ja, wenn Duplicate-Content auftaucht.
Jein, kann sein, weiß ich nicht.
Also deine Inhalte wären schlechter gefunden, wenn jemand anders deine Inhalte
duplizierte. Das kann gut sein, ja. Auf jeden Fall habe ich das dann auch gesehen und habe mich dann auch ganz tierisch aufgeregt darüber und wollte und dachte mir, jetzt muss ich meinen Feed beschneiden und so und dies und jenes, habe ich dann eine Zeit lang auch gemacht, habe dann aber das wieder zurückgängig gemacht, habe dann irgendwie so einen bescheuerten Disclaimer noch unten in den Feed reingeschrieben, dass dann irgendwie wer diese Inhalte hier klaut, der ja ganz böse ist und so weiter und so fort und irgendwie schimpf. Und dann habe ich aber mal überlegt und habe dann versucht, wie kann ich jetzt diese beiden Erfahrungen, die ich gemacht habe, zusammendenken? Weil ganz offensichtlich existiert dort ein Widerspruch, ja, dass ich denke, hey, Moment mal, ich kann doch irgendwie fremde Inhalte nehmen und damit Dinge tun und habe einen berechtigten Glauben daran, dass es niemandem wehtut. Andererseits habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mich aber selber darüber aufrege, wenn Leute meine Sachen nehmen. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, diese Diskrepanz, die muss man irgendwie kognitiv überwinden. Und ich glaube ganz ehrlich, dass diese beiden Erfahrungen relativ prototypisch sind. Die hat jeder irgendwie mehr oder weniger auf die eine oder andere Art im Netz gemacht. Und ich werfe vielen Leuten vor, Leuten, die sich da mit diesen Tweets irgendwie aufregen oder jetzt mit ihren Instagram-AGB oder so etwas, dass sie diese beiden Dinge nicht versucht haben, wieder kongruent in eine Haltung zu bringen. Denn wenn ich darüber nachdenke, jetzt jenseits von meinen subjektiven Aufregerfahrungen, was denn das Richtige ist, was denn das Bessere wäre, welches Web wir haben möchten, dann, und so bin ich übrigens auch auf meine, ich will das Urheberrecht abschaffen, Position gekommen, dass ich dann glaube, dass ein freier Umgang und ein großzügiger Umgang mit unseren, mit unseren Daten, mit unseren Erzeugnissen das Web zu einem besseren Web macht. Und dass wir alle davon mehr partizipieren, wenn wir uns dabei nicht so anstellen. Und ich glaube und ich werfe vielen vor, dass sie eben nie versucht haben, diese Diskrepanz übereinzumachen. Weißt du, wir reden in der Netzszene schon nicht seit gestern über das Urheberrecht und alle sind dafür, dass wir es liberalisieren. Aber sobald irgendwie der eigene Tweet bei Weltkompakt auftaucht, kreischen alle los. Und ich halte das wirklich für ein komplett unreflektiertes, selbstgerechtes Gejammere.
Nö, ist es nicht.
Dann versuch doch mal eine, so rein nach Kant, ja, nach dem kategorischen Imperativ, eine Regelung zu formulieren, in der diese beiden Verhaltensweisen unter einen Hut zu bringen sind.
Na, es ist relativ simpel. Es ist einfach so, dass die meisten Leute haben ja im Gegensatz zu dir mit dem Urheberrecht sagen ja nicht, dass es abgeschafft werden soll, sondern es soll liberalisiert werden. Das heißt, man.
Aber du weißt, ne, dass wenn man jetzt Tweets unter Urheberrecht stellt, dass es das Gegenteil von Liberalisierung ist? Dann ist es eine Verschärfung des Urheberrechts,
Moment, ich habe dabei keine Sekunde lang erstens mit dem Urheberrecht argumentiert, sondern ich habe einfach gesagt, dieses, was in der Welt kompakter abläuft, das ist einfach unhöflich im letzten höchsten Grad. Das ist ja auch, du kannst dich ja, also ich habe mich damals dann auch an den Weltkompakt-Account, habe mich an den gewandt und der ignoriert mich einfach. Also es ist so, ja nee, wir antworten hier auf nicht. Ja, wir drucken deine Tweets ab, aber wenn dich das stört, dann ignorieren wir dich einfach. Das ist einfach eine sehr, sehr unhöfliche Vorgehensweise. Und ich möchte einfach nicht, dass meine Inhalte in einem Springerblatt erscheinen. Das ist doch, was ist denn daran so schwer zu verstehen?
Ja, der eine möchte es nicht im Springerblatt, der andere möchte es nicht in der Taz, der andere möchte es dort nicht. Also das heißt, wie würdest du es denn bitte so formulieren, nach dem kategorischen Imperativ, als eine allgemeingültige Regel, an die sich
Wenn die du eine fucking Redaktion bist und du nimmst Texte, dann frag.
Also nur, wenn du eine Redaktion bist. Das heißt also,
Ich formuliere gerade kein grundlegendes Recht. Aber
das ist das, was ich von dir verlangt habe.
Ja, das kannst du nicht, weil ich bin kein Jurist und ich habe jetzt auch nicht gerade die Zeit dafür.
Ich möchte ja nur einfach, dass du zu einer Position gelangst, die eben nicht unreflektiert und selbstgerecht ist.
Ja, die ist sehr einfach. Frag nach.
Das heißt
also entweder ich stelle, also ich
okay, meine das heißt also alles unter Urheberrecht, Punkt. Das wäre praktisch Liberalisierung des Urheberrechts, sondern eine Verschärfung. Nein. Und das wäre B, Und das wäre B, weil das ist ja bereits der Fall. Also Urheberrecht bedeutet, du kannst es benutzen, wenn du nachgefragt hast und ein Okay geholt hast. Das ist das, was das Urheberrecht sagt. Das ist das, was du forderst, ist bereits Gesetz, nur nicht für Tweets. Das heißt, mit anderen Worten, du würdest die bisherige Regelung so beibehalten und noch ausweiten auf Tweets.
Also erst,
das ist,
erst,
das,
ist es sowieso, also wie gesagt, ich halte es für fragwürdig, warum das Urheberrecht nicht für Tweets gelten soll, wenn es für zwei Takte Musik gilt. Aber okay, das ist, darüber brauchen wir jetzt nicht zu streiten, das wissen wir schlicht und ergreifend nicht. Ihr habt da irgendwelche Anwälte gehabt, die gesagt haben, nee, wahrscheinlich gilt es nicht. Gibt es vielleicht auch welche, die das Gegenteil sagen. Ich finde es einfach, das ist eine, also ich, wenn ich irgendwas verwende, was ich, also es gibt Lizenzen dafür, es gibt zum Beispiel die Creative Commons Lizenz, ich weiß, du bist kein großer Freund von der Creative Commons Lizenz, ich finde die Creative Commons Lizenz nicht verkehrt, meine Tweets, da steht, dafür nehme ich das Biofeld auf Twitter her, da steht nämlich drin, dass meine Tweets unter einer Creative Commons Lizenz stehen, ich weiß gar nicht mehr genau unter welche, aber ich glaube nämlich schon unter der Non-Commercial Lizenz, damit nämlich nicht Springer ankommt und sozusagen meine Tweets veröffentlicht, ohne mich vorher zu fragen. Und sie tun es aber trotzdem, Kraft ihrer Wassersuppe und weil sie es im Zweifelsfall durchklagen würden. Und das finde ich, kann man sich drüber aufregen.
Ich gucke das mal gerade nach, was für eine Lizenz du verwendest. Ja, also gut, du findest das halt irgendwie nicht widersprüchlich.
Nö, das kann man aufklären. Guck mal ganz oben in der Mitte. Meine Tweets stehen unter bei NCSA.
Tatsächlich, ja. Also Share-like und NC. Gut. Ja, also von der NC-Lizenz hatte ich ja auch gesagt, was ich davon halte.
Ja, du bist da kein großer Freund von. Ich finde, das ist okay. Ich bin mir der Problematik durchaus bewusst, also dieses, wo fängt der kommerzielle Bereich an, wo hört er auf? Ich finde da sehr schön, also wir nutzen ja hier zum Beispiel zum Aufnehmen dieses Podcasts, nutze ich ja die Software Reaper, die ich dafür gekauft habe. Von denen gibt es auch eine private Lizenz und eine kommerzielle Lizenz. Und das habe ich mir durchgelesen und es war auch gut so, dass ich mir, also die private Lizenz kostet irgendwie, ich weiß nicht, 60 Euro oder 50 Euro oder sowas. Die kommerzielle Lizenz kostet so irgendwas um die 200. Und dann habe ich mal geguckt, wann braucht man denn eine private, wann braucht man denn eine kommerzielle, weil wir haben hier einen kleinen Podcast, der ist zwar eigentlich Hobby, aber wir haben auch Einnahmen, nämlich durch Flatter. Übrigens, wir haben es gerade erwähnt, die Welt geht bald unter, flattert uns doch nochmal rasch.
Genau, damit wir bitte, wir wollen nicht arm sterben.
Wir wollen nicht arm enden. Da steht explizit drin, wenn du unter 20.000 Dollar Umsatz damit machst, dann gilt das als Privatlizenz pro Jahr.
Ja, dann sollen sie halt die NC-Lizenz vielleicht den NC-Baustein mit einem angebbaren Betrag oder sowas irgendwie versehen oder
so. Naja, ich fände es auch gut, wenn man einfach bei der NC-Lizenz das
sozusagen... Das macht es aber dann noch komplizierter, wenn man dann auch noch irgendwie beim NC-Modul dann auch noch irgendwie einen Betrag irgendwie...
Ja, nee, dann soll da halt kein Betrag stehen, da soll einfach stärker spezifiziert werden, was non-commercial ist und vielleicht haben sie ja eine schöne Idee dafür, was da drunter fällt, so mit der dann auch die Leute
glücklich sind. Das wird dann wiederum aber nach nationaler Gesetzgebung, das wird ja, wenn dann irgendwo national festgelegt werden müssen, in irgendeinem rechtstheoretischen Bereich. Und das ist dann natürlich wieder in Ländergrenzen unterschiedlich, was natürlich wieder komplizierter
ist
und
so weiter
und so fort. Also das heißt, mit anderen Worten, nimmst du dann ein amerikanisches Bild und nach wessen Kriterien gilt dann was als kommerziell? Ach, das ist alles ein großer Murks. Das ist wirklich, ehrlich gesagt, nee, die muss weg, diese NC-Geschichte. Bin ich mir sehr sicher.
Nein, das ist, also du hast dich ja mal darüber beschwert, dass auf Flickr die, dass man, wenn man nach CC-Bildern sucht, dass man da nicht so wahnsinnig viel findet und wenn man dann noch die NC-Lizenz anschaltet, dass man dann nur noch Dreck findet, oder sagt, ich möchte das aber kommerziell verwenden, weil die das alle nämlich als NC markieren, dann deutet das ja schon darauf hin, wie viele Leute diese NC-Lizenz gerne haben wollen.
Also das ist genau das Problem. Deswegen ist ja CC auch so wenig erfolgreich in dem, was sie sich vorgenommen haben. Weil NC natürlich nicht wirklich frei ist für freie Datenbanken, für die Wikipedia, für einen Großteil der Blogs und so weiter und so fort. NC ja nicht funktioniert. Also mit anderen Worten, für eigentlich fast alles. Du kannst auch nicht und die ganzen Social Networks kannst du es auch nicht benutzen.
Das heißt, nicht?
Ja, ganz einfach, weil du in den Lizenzbedingungen der TOS halt, zum Beispiel Facebook oder so etwas, die kommerzielle Nutzung einräumst. Das kannst du nicht machen, wenn du ein externes Bild nimmst, das NC getaggt ist, ja. Also Mit anderen Worten,
halt eigentlich
fast so in über 90% aller Fälle, die man im Netz bewerben verwenden kann, kann man ein NC-Bild nicht verwenden.
Naja, aber Moment
und das mal, heißt mit anderen Worten, es ist praktisch
die unbrauchbar machen.
Sorry, darf ich mal zu Ende reden?
Ja, aber du denkst da gerade
falsch. Sorry, darf ich mal zu Ende reden? Also in 90% aller Fälle, in denen man es verwenden könnte, funktioniert es im Netz dann plötzlich nicht mehr. Und es ist tatsächlich, du hast recht, die Leute haben halt diese komischen, diffusen Ängste, die ich finde persönlich halt eben an einer unreflektierten Selbstgerechtigkeit liegen, dass sie dass deswegen auch die NC-Lizenz so unglaublich populär ist. Das ist, glaube ich, sogar die populärste aller CC-Lizenzen. Und das hat, finde ich persönlich, dazu beigetragen, dass diese CC-Lizenz eben in ihren eigenen Ansprüchen eben gescheitert ist.
Sie ist gescheitert?
Ja, natürlich ist sie gescheitert.
Wieso ist sie gescheitert?
Weil tatsächlich es nicht geschafft hat, einen wesentlichen Teil an wirklich freien Inhalten zu produzieren.
Aber es gibt doch sehr, sehr viele Creative Commons Inhalte.
Ja, eben. Aber die meisten sind, also erstens gibt es eben nicht im Vergleich zu urheberrechtlich geschützten Inhalten. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, durch die NC-Lizenz eben nicht wirklich frei. Und deswegen, weil das der größte Teil eben NC lizenziert ist, ist eben der größte Teil eben nicht frei.
Naja, das ist deine Definition von nicht frei.
Nö, es ist durchaus die Definition von wegen, wie viele Nutzungsmöglichkeiten gibt es denn dann noch? Weil, wie gesagt, also kannst ja an der Hand abzählen, was du dann noch damit machen kannst mit der
NC. Ja, du kannst es zum Beispiel auf Social Network veröffentlichen.
Nein, kannst du nicht eben. Habe ich dir gerade erzählt, warum.
Ja, aber das ist Schwachsinn.
Nein, das ist nicht Schwachsinn. Du räumst ganz explizit Facebook die kommerzielle Nutzung von deinen Inhalten ein. Wenn du ein fremdes Bild, das unter NC-Lizenz getaggt ist, dann verstößt du damit gegen die Lizenz. Punkt.
Ja, dann bricht das halt einfach die Facebook-Lizenz. Ich meine, wenn hier...
So ein Quatsch,
Max. Aber wenn der Tagesspiegel ein Bild bei Facebook einstellt... Oder der Spiegel, was sie regelmäßig machen, an dem sie eventuell auch nicht die Lizenzen hatten, dann würden sie ja damit auch
doch, gegen... Doch, die haben die Lizenzen ganz einfach, weil sie eben auf CC scheißen, wie fast alle Redaktionen.
Nein,
und nämlich halt Bildagenturen beschäftigen, die sie halt pauschal dafür bezahlen.
Genau,
und bestimmte das heißt Rechte. Dann, und deswegen auch die Veröffentlichungsrechte an diesen Fotos kaufen.
Ja, aber nicht auf Facebook die Veröffentlichungsrechte
haben. Nein, die werden dann nicht mehr extra gemacht. Das sind allgemeine Veröffentlichungsrechte. Sie dürfen es dann auf Facebook, auf ihrer Website...
Nee, sie haben keine exklusiven.
Nein, natürlich haben nicht exklusive, aber durchaus allumfassende.
Nicht in beliebigen Medien.
Doch, das ist dort implizit. Du hast ein allgemeines Veröffentlichungsrecht. Das gibt es nicht, ein Veröffentlichungsrecht für die und die Webseite, das gibt es nicht. Das gibt es übrigens überhaupt gar nicht. Im ganzen Lizenzgewusel gibt es nicht. Du darfst es nur auf Domain X veröffentlichen. Das gibt es nicht.
Das ist Standardklausel.
Du hast ein allgemeines Veröffentlichungsrecht.
Nee, das ist die Standardklausel in jeder Lizenz. Wenn man ein Bild kauft, und ich habe schon sehr oft Bilder gekauft, dass du entweder für einzelne Websites Bilder kaufst oder für Branchen Bilder kaufst. Also, und du zahlst, wenn du sagst, ich möchte gern ein Bild für alle Einsatzzwecke nutzen, wird es sehr, sehr teuer. Und wenn du aber sagst, ich bin in der und der Branche tätig und ich werde dieses Bild nur da einsetzen und nur auf dieser Webseite, dann wird es deutlich billiger.
Ja gut, meinetwegen kann sein, dass es sowas auch gibt, aber ich bin mir sicher, dass die großen Agenturen sich daran nicht, die haben allgemeine Veröffentlichungsrechte.
Ja, ich weiß aber nicht, ob sie die dann auch an die Zeitschriften weiterverkaufen.
Also du musst nicht für jeden...
Weil ich glaube, dann wird es nämlich deutlich teurer.
Also okay, das ist natürlich eine Wette, dass du jetzt glaubst, dass irgendwie Spiegel Online und so weiter und so fort gegen ihr Urheberrechte verstößt. Kannst du ja mal fragen, kannst du ja mal irgendwie austesten, kannst du ja mal hinschreiben an Spiegel Online, ob sie überhaupt die Rechte haben, ihre Fotos auf Facebook zu veröffentlichen. Ich glaube persönlich, dass diese Menschen wissen, was sie tun und dass sie da die Rechte geklärt haben. Aber das ist eine Wette, kannst du mal irgendwie gucken, wie du das ob du da irgendwie in dich landest.
Aber das ist und das ist, aber ich finde ja, also kann man natürlich jetzt irgendwie sagen, dass Creative Commons deswegen, ich habe nicht das Gefühl, dass es gescheitert ist, es hat nicht den Erfolg, den man sich theoretisch hätte vorstellen können, okay. Aber ich nutze, also bei der Märchenstunde zum Beispiel nutzen wir das regelmäßig, um Bilder rauszusuchen. Man kann nicht jedes Bild, was auf Flickr ist, dann automatisch auch verwenden, aber man kann schon hinreichend viele verwenden. Das ist eine gute Sache. Da funktioniert es. Und
Ja, es gibt durchaus ein paar kleine Orchideenbereiche, in denen so etwas funktioniert. Ich finde, ehrlich gesagt, es ist weit unter den Erwartungen.
Ja, das Problem ist halt, und das sehe ich, dass man auf den meisten Plattformen seine Inhalte nicht als, also ich meine, ich habe ja auf Twitter jetzt hier meine Inhalte als Creative Commons zu markieren, musste ich ja schon ziemlich tricksen. Ich weiß nicht, also um das überhaupt auf die Seite zu schreiben. Ich finde es traurig, dass man bei Instagram hast du ja auch keine Möglichkeit, eine Lizenz anzugeben oder dergleichen mehr. Also du hast bei den meisten Diensten hast du gar keine Chance, irgendwelche Lizenzen anzugeben. Und das macht es natürlich schon problematisch, weil dadurch ist es auch nicht möglich, Suchmaschinen für bestimmte Lizenzen aufzubauen oder dergleichen
mehr. Beziehungsweise, das finde ich irgendwie interessant, weil theoretisch sollte dieses CC-Modell ja auch durchaus maschinenlesbar sein und eine allgemeine dienstübergreifende Suchmaschine für CC-Lizenzen durchaus dadurch möglich sein. Und eigentlich zum Beispiel wäre das auch zu leisten, von Google zum Beispiel zu sagen, ich searche jetzt einfach mal irgendwie nach CC-Lizenzen oder mache das als Search-Option da rein. Warum passiert das nicht? Also ist das so unpopulär, dass das für Google keine Rolle spielt? Also grundsätzlich ist ja Google relativ aufgeschlossen gegenüber freien Lizenzen. Jedenfalls offiziell wird das immer gerne supported. Und es wäre, wenn es ja einen allgemeinen Nutzen dafür gäbe, würde das Google ja sicherlich auch machen, oder nicht? Anscheinend, also irgendeinen Grund gibt es dafür, dass Google keine spezielle CC-Suche anbietet.
Ich glaube, sie interessiert das Thema einfach nicht.
Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also dafür ist CC nun doch irgendwie
bekannt genug. Wie gesagt, Flickr kenne ich. Ich weiß nicht mal, ob bei SoundCloud möglich ist, eine Creative Commons Lizenz anzugeben zum Beispiel.
Doch, ich glaube, bei SoundCloud geht das.
Also bei hätte ich jetzt auch gehofft, sagen wir es mal. Aber so bei Instagram zum Beispiel, ich habe gar nicht die Möglichkeit dazu. Ich meine, man könnte natürlich problemlos irgendein Exif-Tag in so ein Bild einbetten, so steht dort eine Creative Commons Lizenz. Aber es muss auch einfach machbar sein. Und die Software, die wir heute verwenden, so wenn wir irgendwo Bilder posten, wenn wir irgendwo Texte posten, die meisten dieser Dienste bieten das leider nicht, das Feature.
Das ist dann auch die Frage, warum hat sich das nicht durchgesetzt? Ich meine, Flickr war der erste große
Social-Bilder-Dienst
und hatte eben auch vielleicht sogar gerade wegen der Einführung der Creative Commons dort in das System auch so einen enorm durchschlagenden Erfolg, weil es ja auch eine Anlaufstelle ist und nach wie vor immer auch deswegen noch ist, ja, für viele Blogger oder so etwas, um dort nach Bildern zu suchen. Warum wurde das nicht nachgemacht?
Das ist doch mal ein schöner Grund. So viele Leute nutzen jetzt plötzlich wieder Flickr anstatt von Instagram.
Genau, da gibt es jetzt irgendwie eine neue App, ne?
Da gibt es, nicht nur eine neue App, sondern eben auch wegen dieser Terms of Service. Ich krieg jetzt, das ist total bekloppt. Also ich finde ja Flickr leider ganz unerträglich. Ich habe einen Flickr-Account, 343 Max. Jetzt kriege ich gerade so, heute kriege ich ständig irgendwelche Benachrichtigungen. So und so jemand folgt jetzt auf Flickr. So, hallo,
343. Kann man da jetzt folgen?
Ja, das kann man schon ewig.
Also abonnieren, also ja, stimmt, abonnieren. Ja.
Genau, irgendwie sowas und vielleicht steht auch nicht folgen und ich kann aber auf diesen Account nicht zugreifen.
Warum?
Weil man sich bei Flickr nicht mit seinem Usernamen anmelden kann, sondern man kann sich bei Flickr nur mit seiner Yahoo-ID anmelden. Wenn ich mich probiere mit der E-Mail-Adresse, an die diese Benachrichtigung geschickt worden ist, was meine eine uralte E-Mail-Adresse von mir ist, wenn ich mich probiere, mit der anzumelden, sagt mir Flickr, ein User mit dieser E-Mail-Adresse kennen wir nicht. So, ich habe keine Ahnung. Es gibt, ich habe das heute getwittert.
Die Katzen kloppen
sich. Ich glaube, ich muss hier mal gleich die Katzen hier ein bisschen einfangen. Ich habe heute mal auf Twitter quasi mein Leid geklagt und habe so gesagt, ist ja lustig, dass ich so viele, also so probiert ein bisschen witzig, hat mir hier Kaltmamsel hat geschrieben, dass sie ein halbes Jahr lang mit dem Flickr-Support hin und her gemailt hat, bis sie dann irgendwann mal wieder Zugriff auf ihren Flickr-Account hatte. Also Flickr ist leider, oder Yahoo, Flickr war wahrscheinlich mal gut, Yahoo ist leider ein so komplett unfähiges Unternehmen, dass man das gar nicht gut finden darf.
Weil jetzt ist ja Marissa Meyer da, die räumt ja jetzt
genau, auf. Genau, die räumt ja auf. Also, wenn ihr umsteigt auf Flickr, wieder, dann macht uns doch den Gefallen, dann spielt da eure Bilder hoch und packt die unter eine Creative Commons Lizenz, dass man die irgendwie als Coverbildchen verwenden kann. Ob NC oder nicht NC ist mir egal, nicht NC ist besser.
Ich finde, nicht NC solltet ihr machen.
Nicht NC solltet ihr machen, dann hört auf Michi, hört auf mich, hört auf uns beide und stellt mehr Bilder auf Flickr rein. Vielleicht ist ja so Instagram auch ein bisschen was beizubringen. Aber ich habe keine großen Hoffnungen drauf, fürchte ich.
Also viele behaupten ja jetzt, also mit der neuen App, die sehr, glaube ich, sehr gut sein soll.
Ja.
Ich habe sie noch nicht probiert.
Ich habe sie ja nicht. Nee. Ich kann mich ja nicht einloggen.
Aber ich glaube, die Sache ist die, ich habe meinen Account mal vor Ewigkeiten gelöscht, damals, weil es diese Yahoo-Übernahme war mit Flickr.
Als sie Terms of Service geändert haben.
Ja, ja, das ist ganz interessant. Ne? Also damals, ich weiß du noch, Think, Flickr, Think oder so hieß es, glaube ich. Jedenfalls Flickr, 2006 war das, glaube ich. 2006 war halt so der populäre Dienst irgendwie und so der erste, auch so das Web 2.0 Posterboy, wo man irgendwie alle Social Aspekte von Internetkultur dann irgendwie auch irgendwie gezeigt hat mit Tagging, mit RSS-Feeds, mit Creative Commons und mit halt Friendships oder halt Abonnements und so. Das alles haben die sozusagen erfunden, mehr oder weniger, oder war eben irgendwie diesem Dienst vereint und das hat so ein bisschen definiert, was so Web 2.0 ist. Dann kam dann irgendwann, gab es Zensur, nämlich war das so, dass, glaube ich, irgendwie dann Inhalte gelöscht wurden, weil zum Beispiel Titten zu sehen waren oder sowas. Ja?
Ach so, scheiße.
Und das war, glaube ich, kurz nachdem Yahoo den Dienst gekauft hatte. Und alle Leute haben dann protestiert und es gab einen riesengroßen Aufschrei, ungefähr so groß wie der Instagram-Aufschrei, wo man bedenken muss, damals die Netzszene halt wie viel kleiner war. Und
das war
ja, genau. Also der Gefühl, er war gefühlt genauso groß, allerdings war die Grundgesamtheit viel, viel kleiner.
Bei Zeit Online gab es damals keine Spezialartikel,
oder? An Leuten, die sich da aufgeregt haben. Aber da haben auch ganz viele Leute ihren Flickr-Account gelöscht, unter anderem ich. Ja?
Ah, okay.
Ich war damals nämlich auch noch so ein semi-professioneller Shitstormer.
Ach so.
Und hab mich damals noch irgendwie über Dinge chauffieren können.
Nudel-Experte und semi-professioneller Shitstormer.
Genau, und Social-Media-Berufsprovokateur. Jedenfalls habe ich
nicht, ist das nicht Shitstormer?
Nicht unbedingt. Nee, das ist was anderes. Okay. Also früher war ich Shitstormer, heute bin ich Provokateur.
Also, wenn ich groß bin, dann will ich mal Shitstormer werden.
Genau, also als Shitstormer ist man ja eigentlich nur so ein echauffierter, mit der Masse laufender.
Ach so.
Uah, ihr seid alle scheiße. Und irgendwann lernst du diese Gefühle selbst auszulösen. Ja? Und indem du irgendwelche kontroversen Meinungen oder so etwas machst oder Leute auf bestimmte Art und Weisen zu beschimpfen. Und das ist deine Berufsprovokateur. Da stehst du praktisch auf der anderen Seite. Da löst du Shitstorms aus.
Holadiho, hol dir mal deine Katze ab, die dreht hier gerade durch.
Ja, ja.
Genau. Wenn sie böse ist, ist es da eure Katze.
Nee. Genau, stimmt. Wie Hanhai Wen richtig sagt, ich bin damals auch zu Eternity gewechselt.
Oh.
Das war dann der große Wechsel. Da sind immer noch ganz, ganz viele alte Fotos von mir. Muss man mal suchen. Eternity MS Pro, da findet man mein altes Profil. Da habe ich aber schon seit Ewigkeiten nichts mehr draufgepackt. Und und ich habe dann... Und das ist, finde ich, witzig, weil das spiegelt ja auch irgendwie so ein bisschen diese Instagram-Shitstorm, der jetzt gerade über uns hergebrochen ist. Und das liegt natürlich auch daran, dass ich so gelassen auf sowas reagiere, weil ich halt solche Dinge schon durchgemacht habe, ne? Und irgendwie gemerkt habe, erstens bringt es nichts und geht die Welt halt auch tatsächlich nicht unter, habe ich schon festgestellt. Die Welt ist, also Flickr ist tatsächlich irgendwie... nicht so gut geblieben, war es auch nicht so ein toller Dienst dann irgendwann, aber im Endeffekt hat sich die Welt trotzdem weiter gedreht und der Weltuntergang ist ausgeblieben.
Noch.
Genau, noch. Also bis jetzt eben in wenigen Stunden.
Ja. Noch nicht mal mehr anderthalb Stunden.
Genau, nicht mal anderthalb Stunden. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Erfahrung, dass das vielen Leuten fehlt, die sich jetzt gerade da so aufgeregt haben bei Instagram.
Ja, also ich finde...
Aber du hast recht, also da gab es jetzt diesen Text... Ganz kurz, Dashes von Dashes.com, The Web We Lost, den habe ich heute verlinkt, wo er genau so ein paar Dinge aufzählt, die vor 5 bis 10 Jahren das Web definiert haben, als etwas, und das wir halt verloren haben in dieser Ära. Und dazu zählte zum Beispiel eben auch Flickr mit seinen CC-Lizenzen, auch mit dem freieren Umgang mit RSS-Feeds, mit dem allgemeinen Bemühen um allgemeine Standards, Interoperabilität, Data-Portabilität und so weiter und so fort, was so ein bisschen alles auch auch sozusagen von der Attitüde her der Diensteanbieter über den Jordan gegangen ist. Dieser ganze Versuch der Offenheit und des Open Web, haben diese ganzen Apps so ein bisschen kaputt gemacht. Die Apps, die von vornherein, Instagram war ja von vornherein nicht eine Web-Geschichte. Mhm. Ja. Es war dann zwar irgendwie übers Web accessible, die einzelnen Bilder, aber zum Beispiel ist ja echt relativ neu, dass du überhaupt irgendwie im Web Profile hast, ja, unsurfbare Profile. Und es war wirklich als App konzipiert und das Web war dann halt nur noch irgendwie so ein Speicherort. Ja,
Ich glaube, das ist so 2012 ist so API-Version 1.1 hier bei Twitter, übrigens, es gibt jetzt keine Tokens mehr und wir machen langsam die API dicht. Wir sind ja so ein bisschen auch beim Rückblick, ne?
Was war das?
Na, die Twitter hat doch hat doch irgendwann mal diese.
Genau, Twitter geht halt auch ganz, ganz krass
weg vom Web. Richtig, ja. Nein, die gehen nicht weg vom Web.
Also vom Open Web, von der Open Web-Denke, ja.
Die gehen weg von diesem, wir machen eine API, die jeder nutzen kann und kann tolle Clients damit entwickeln und das ist gut für uns und das ist auch gut für die, die es machen, sondern gerade Twitter geht halt sehr stark diesen Weg hin zu, wir wollen das gesamte Ökosystem unter Kontrolle haben und wir wollen sicherstellen können, dass unsere Tweets überall genauso angezeigt werden, Sternchen, dass unsere Werbung überall genauso angezeigt wird. Also das ist halt Geschäftsmodell. Ist jetzt nicht so sonderlich leicht dagegen zu argumentieren, weil irgendwomit sollen sie ja auch Geld verdienen oder wollen sie ja Geld verdienen. Aber so dieses wir pumpen mal unsere Daten hinaus und sind dann überrascht, dass Leute da draußen damit noch viel, viel mehr anstellen können, als wir uns jemals vorgestellt haben. Also so dieser fantastische Moment. Also das ist ja eigentlich immer für mich als Programmierer ein erhabenes, also das ist wirklich ein großer Moment, wenn ich feststelle, dass Leute meine Software für Dinge einsetzen, von denen ich selber beim Schreiben nicht geahnt hätte, dass sie damit machbar sind. Wo ich dann sage, stimmt, das geht, wow, cool. Und wenn du so eine offene API schaffst, und das muss bei Twitter, muss denen das am Anfang ständig so gegangen sein. Oh Gott, da sind Leute, die wieder diesen Twitter-Client schreiben und die haben da Hashtags erfunden und Replies und die waren die ganze Zeit nur dahinterher, das zu integrieren. Und jetzt hast du halt das genaue Gegenteil. Jetzt hast du das, wir machen es dicht und wir wollen gar nicht. Wir wollen keine Überraschungen mehr. Wir wollen nicht, dass Leute da draußen das damit machen. Und das ist tragisch. Das ist sehr, sehr traurig, was da läuft.
Letztens gelesen, dass tatsächlich Twitter vor Facebook für Instagram geboten hat. Mhm. Und zwar ungefähr die Hälfte, so 500 bis 600.000 oder so.
Millionen wahrscheinlich.
600 Millionen war jetzt. Millionen? Millionen, genau. bevor es dann halt für 2 Milliarden, nee.
Eine Milliarde.
Eine Milliarde an Facebook ging.
Es ist keine Milliarde geworden, ne?
Ist nicht? Aktienshares.
Es war zumindest teilweise zum großen Teil Aktienshares und der Aktienkurs ist ja mittlerweile seitdem so zusammengesackt, das ist es ja jetzt deutlich weniger geworden.
Naja, jedenfalls, wir sind kein bisschen schadenfroh. Nein!
Ach so, jetzt doch, ja? Diesen armen Menschen, die nichts weitermachen, als mit fremder Leute Inhalte Geld verdienen wollen, jetzt bist du da schadenfroh.
Ja, ich finde das immer ein bisschen. Egal. Auf jeden Fall, die haben. Das ist ja ungefähr das, was auch Twitter jetzt gerade macht. Sie versuchen, Instagram zu substituieren. Und zwar indem sie halt intern auch Fotodienst-Services mit reingetan haben, sogar auch mit Filtern, ja, so Instagram-mäßigen Filtern, um diese Funktionalität zu substituieren. Und Instagram wurde ja eben von Facebook, wie gesagt, gekauft und seitdem haben sie auch, glaube ich, in ihrer API das eingeschränkt, dass Twitter wiederum die Bilder verwenden kann und in Twitter intern anzeigen kann.
Ja, jetzt ja gar nicht mehr, ne?
Genau, und das heißt mit anderen Worten, da gibt es dann so eine Art Krieg der Silos, ja? Also jeder von diesen Diensten ist so ein nicht mehr Open Web, sondern halt irgendwie so ein Closed Web Datensilo geworden und diese Datensilos schneiden sich jetzt auch noch auf Kosten der User, beschneiden sich gegenseitig in ihrer Funktionalität Was ich extrem, extrem scheiße finde. Und das ist genau das, wovon dann dieser Artikel handelt, irgendwie The Web We Lost. Und dass es eigentlich der Approach sein müsste, jetzt irgendwie wieder das Pendel zurückschwingen zu lassen hin zu Open Web Geschichten.
Na, das ist eigentlich sehr lustig, weil das ist, es geht sehr stark in die, also so, es geht halt sehr stark in die Richtung von diesen klassischen Medien, dieses wir probieren, also so dieses Vertriebskanäle geschlossen halten, Plattformen geschlossen halten, dieses kommt auf unsere Plattform, dieses, was immer nur unglaublich schlecht funktioniert oder immer unglaublich viel schlechter funktioniert als das offene Modell, zumindest für den Endanwender, weil er einfach viel mehr Möglichkeiten hat und wesentlich flexibler mit den Daten umgehen kann. Und jetzt haben wir ihnen jahrelang gesagt, guck mal, es geht doch auch besser. Und jetzt entwickelt sich dieses Bessere plötzlich auch genau in die gleiche Richtung, die wir so gehasst haben. Das ist eigentlich wirklich furchtbar.
Es gibt noch einen anderen Artikel, der etwas anderes beinhaltet, was aber, finde ich, auch irgendwie interessant oder was auch paradigmatisch war für dieses Jahr. Und zwar habe ich das bei Neunetz gefunden, die Killer-Etablierung. Schon ein bisschen her, dass das gepostet wurde, vor ein paar Wochen. Und da hat der Frank Krings hat etwas Interessantes geschrieben. Und zwar hat 2012 war ja so in verschiedener Hinsicht ein ziemlich ereignisloses Jahr, was zum Beispiel die Killer-App oder das neue Killer-Feature oder der neue Killer-Dienst oder das neue Killer
Kille.
halt irgendwelche Dinge, die halt wirklich einen disruptiven Impact gehabt haben. Das alles gab es nicht. Aber was es gab, war eine Killer-Etablierung. Das ist die Argumentation. Nämlich die wirklich ubiquitäre Verbreitung von Smartphones, die dieses Jahr wirklich in einem enormen Ausmaß stattgefunden hat. Also es ist mittlerweile überall gibt es Smartphones, jeder Arsch hat heutzutage ein Smartphone und benutzt dort wie selbstverständlich das Web, liest dort seine Nachrichten und so weiter und so fort. Es mag sein, dass es da immer noch eine große Diskrepanz zwischen dem Können von Smartphones gibt und so, dass es gibt wirklich Statistiken darüber, wie wenig Smartphones wirklich dazu genutzt werden, Apps zu installieren. Also das hat eine Funktionalität, die anscheinend schon advanced ist für die meisten Nutzer. Aber dennoch, das Smartphone hat tatsächlich sich etabliert, ist überall vorhanden und damit ist natürlich auch das Web, damit sind natürlich auch Dienste in einer breiten Masse verfügbar, die vorher nicht denkbar war. Und ich glaube, dass diese beiden Themen verbindbar sind. Das heißt also A, diese Richtung Closed Dienste, Walled Gardens und so weiter und so fort. Und gleichzeitig diese Massenetablierung von Webtechnologien, ja. Und das sieht man irgendwie an diesem Erfolg von Facebook, das sieht man an dem Erfolg von Instagram, dass diese Berechenbarkeit, die so ein Closed-System vollzieht, ja, durchaus etwas ist, was von diesen ganzen Newbies, die natürlich damit auch irgendwie ins Web gespült wurden, positiv aufgenommen wird.
Ja, klar.
Also dort, wo die Grenzen ganz klar gezogen sind, dort, wo deine Bilder nicht einfach so übers Web findbar sind und so weiter und so fort, dort, wo du deine Privatsphäreneinstellungen sehr genau fein granuliert bestimmen kannst, wie bei Facebook oder so, dort hast du halt weniger Kontrollverlust.
sind ja auch Komfortfunktionen, wie was weiß ich was, Mail, 80% aller Mails sind Spam schon seit Jahren.
Genau.
So, das ist sowas so.
Offene Systeme sind natürlich auch.
Sind ja anfällig für Manipulation. Das ist, okay, Twitter hat jetzt auch, aber ich meine, das scheint sie mittlerweile halbwegs im Griff zu haben, das Spam-Problem. Facebook hatte, glaube ich, noch nie ein Spam-Problem. Jedenfalls habe ich, also so außer Social Spam, jedenfalls habe ich da in der Richtung nie wirklich was bemerkt. Und wenn, dann haben sie es im Großen und Ganzen ganz gut im Griff. So geschlossene Systeme, das ist ja auch, ich meine, wir sind beide glückliche iPhone-Nutzer. Wir wissen, was wir an unserem geschlossenen System haben.
Das ist genau der Punkt. Das ist dann auch etwas, was in dieser Open-Web-Diskussion auch gerne vergessen wird, dass das natürlich eben für den Nutzer auch wiederum Vorteile hat.
Es hat nicht nur Nachteile.
Die auch gerade vor allem für Leute, die nicht so besonders sich auskennen oder die auch einfach keinen Bock haben, sich über irgendwelche Seiteneffekte irgendwie Gedanken zu machen, dass das natürlich auch ein Komfortabilitätsding ist. Ja. Irgendjemand twitterte mal Walled Garden, but at least a Garden, ja, im Gegensatz zur offenen Wüste.
Ja.
Ja, also das ist halt, und das trifft es dann ja auch mal ganz gut. Ich persönlich, für meinen Geschmack, bin trotzdem ein großer Fan und ein großer Verfechter von Open Web und von dem, was wir einmal hatten, ne? Also dieser etwas jammerige Artikel dort, dem stimme ich in gewisser Weise, obwohl ich immer mich dagegen verwahre, irgendwie früher war ja alles besser, Geschichten irgendwie zu supporten. Aber ich finde es grundsätzlich tatsächlich besser, wenn wir ein offenes Web haben, das Interoperabilität mit diensteübergreifenden Standards funktioniert. Ja? Mhm. Also das ist schon irgendwie auch mein Traum und ich hätte das gerne.
Ja.
Das wäre mir lieber. Ich kann aber nicht umhin natürlich die Vorteile gerade für dort, wo die Massen ins Internet strömen, für Einfachheit, für Komfort, für Sicherheit, kann ich natürlich nicht einfach in den Wind schlagen. Und es ist dann, glaube ich, auch genau der Grund, warum zum Beispiel Instagram keine CC-Lizenz hat. Und zwar der gleiche, den ich halt auch bei Zeit Online raufgeschrieben habe. Es ist halt einfach zu kompliziert. Es verschreckt den neuen Nutzer, der sich mit diesen Dingen, sich mit dem Web eben nicht auskennt. Und das ist eben ein Dienst gewesen, der sich eben an diese Leute gewendet hat. Und diesen Leuten ist es auch egal, ob das jetzt übers Web accessible ist. Die wissen auch nicht zu würdigen, was ein Link ist und was für eine tolle universelle Sprache ein Link ist. Ja, das wissen die nicht zu würdigen und das ist denen auch egal. Die wollen einfach nur irgendwie ihren Dienst, dass der funktioniert. Und das sind nachvollziehbare Wünsche. Ich hoffe, dass wir aber an einen Punkt kommen, wo die Idee des Sharens, die ja durchaus immer noch bei Instagram und bei Facebook und so weiter und so fort erfahrbar ist, als Erfahrung, dass die Leute dann auch die breite Masse erreichen und sie dann irgendwann doch zu diesem gedanklichen Konzept des Scherens eine positive Herangehensweise entwickeln und dann auch komplexere Formen wieder von offeneren Standards irgendwie sich etablieren können. Hm. Also ich glaube nicht an Sascha Lobos Forderungen, wir müssen wieder zurück zu den Weblogs. Also das, ich glaube, so wird das nicht funktionieren, nicht ganz so, aber schon so zu, wir müssen hin wieder zu freieren, allgemeineren Standards und mehr Operabilität und zu einem gemeinsamen für alle nutzbaren Weltwissen, ja.
Aber Twitter hat ja auch mal wieder einen kleinen Schritt nach vorn gemacht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich muss jetzt mal gleich gucken, ob das denn überhaupt der Fall ist. Und zwar...
Ach so, dass man seine Tweets runterladen kann, ne?
Dass man all seine Tweets, die man jemals geschrieben hat, wo...
Ich habe letztens geguckt, bei mir war es noch nicht drin.
Exportieren kann, ich weiß nicht, wo das jetzt genau ist.
Also bei Einstellungen, Account, glaube ich.
Direkt unter Account? Dann ist es bei mir noch nicht da. Also es soll jetzt wohl so peu à peu Settings auftauchen.
Request your archive.
Wo hast du das? Unter
Account. Also Settings Account.
Ja, bei mir ist es nicht da.
Geil. A link will be emailed to you when your archive is ready.
Okay.
This may take a little while, so please be patient. Okay, das heißt mit anderen Worten, ich habe jetzt meinen Archive gerequestet und irgendwann bekomme ich eine Mail, wo ich dann meinen Archive runterladen kann.
Also Twitter hat es tatsächlich jetzt geschafft, alle Tweets, die man jemals geschrieben hat, die man sich ja auch wirklich nur noch mit Glück überhaupt angucken konnte, wenn sie, also ich dachte, die wären für immer verloren.
Haben sie ja schon länger angekündigt, so von einem Jahr
genau,
oder sowas. Genau, ne?
Bieten sie jetzt zum, so lange ist noch gar nicht her. Also sie haben irgendwann vor ein paar Wochen, Monaten
auf jeden Fall.
Ja, aber kann man jetzt alle runterladen. Also es gibt auch hin und wieder mal einen Schritt in die richtige Richtung.
Ja,
aber
ich finde, ehrlich gesagt, das ist wirklich etwas, wo ich jetzt sagen würde, da habe ich ein Recht drauf. Also, dass ich mal an meine eigenen geschriebenen Dinge, Urheberrecht hin oder her, dass ich da wieder rankomme, an meine Daten, ja, ich glaube, das ist auch so nach dem Datenschutzgesetz, ist das halt allein schon. Ich glaube, damals hat ja auch dieser Österreicher Max, irgendwer, dieser EU gegen Facebook oder sowas, ja. Der hat ja tatsächlich aufgrund von Datenschutzrichtlinien sich an Facebook gewandt. Ich möchte gerne alle meine Daten haben. Und im Grunde genommen hätte man das eben auch gegen Twitter machen können. Das ist halt einfach ein Datenschutzrecht, am Dienst sagen zu können, gib mir alle die Daten, die du
übernimmst. Ach so, ja, stimmt.
Und damit kriegst du auch alle deine Tweets. Also damit hast du allein schon auch das Recht auf alle deine Tweets. Datenschutz, total super, ne?
Datenschutz, hey ho, ne? Datenschutz, wusste ich ja schon immer, dass du da voll dafür bist.
Ja, nee, ich bin ein großer Freund des Datenschutzes. dort, wo er mir passt. Ja. nee, aber ich habe vor vielen Jahren, also mittlerweile, glaube ich, 2 Jahren oder so, habe ich mir auf meiner Webseite das Tweetnest angelegt. Tweetnest ist so eine Software, die angestoßen durch einen Cronjob alle so und so viele Stunden deinen Twitter-Stream im Backupt. Eine eigene SQL-Datenbank, genau. Und damit.
Aber das hat nicht alle Tweets rückwirkend gehabt, aber schon,
genau,
sehr, sehr viele.
Genau, ich habe halt das dann angeschmissen. Das hat dann erst einmal natürlich so viele Tweets importiert, wie es konnte.
Genau.
An dem Initialpunkt, was ziemlich lange gedauert hat. Das waren aber, glaube ich, die Höchstgrenze ist, glaube ich, bei 3000 so, oder 3500 oder sowas. 3000 Tweets konnte es importieren. Das heißt mit anderen Worten, dass wirklich meine gesamten Tweets von 2000, wann habe ich angefangen? 2007.
Wahrscheinlich, ja.
Frühjahr 2007 bis 2009.
Ich kann
ja
mal gucken, wann ich angefangen habe, dann hast du ein paar Monate später angefangen.
Ich glaube, 1-2 Monate oder so. Ja, es war, also ich habe mein Archiv geht eben, also mein Tweetnest-Archiv geht im 2010 irgendwann los. Das heißt also mit anderen Worten, die Jahre 2007 bis 2010 sind bisher für mich unerreichbares Terrain. Ich habe jetzt gelesen, wenn ich jetzt dieses Archiv kriege von Twitter, dann wird das eine HTML-Seite sein, in der diese ganzen Tweets drin sind.
Also das ist besser als bei Facebook diese Drecks-PDFs.
Ja, und ich denke mal, da haben sich jetzt bestimmt schon Leute rangesetzt und einen Parser dafür geschrieben. Und dann
Parser für HTML, ja, gibt es diverse.
Ja, ich meine,
nee, klar.
Nein, du weißt schon, was ich meine. Also ein Parser, der mir dann auch das in Tweet-Inhalte, also in Metadaten zerlegt, vielleicht sogar in API, in Twitter-API-Calls oder sowas ähnliches.
Na, ja. Dieses Twitter-Nest könnte das ja dann direkt wieder quasi zerlegen,
genau.
Und dann wieder einlesen, hoffentlich.
Tweet-Nest, ja, also wenn der Entwickler halt so firm ist und noch überhaupt dabei ist und noch
ich Bock hab hat. Ich habe irgendwas davon gehört, dass er das. Ich habe das auf jeden Fall, müsste ich das auch haben. Mal gucken. Ich hab das total vergessen gehabt, dass das existierte, bin dann irgendwann mal auf die Domain gestoßen. Das war dann auch so, oh, toll.
Also ich benutze mein Tweetnest wirklich regelmäßig.
Ja?
Also es ist ja so, dass
ich... Ja, genau, unter nest.343max.de habe ich das.
Dass ich extrem viel...
Es geht zurück bis 1970? Nein.
Nein, nee, es ist ja so, dass ich extrem viel twittere und auch vor allem viele 2009. Links twittere. Und ich finde die dann auch tatsächlich über Tweetnest wieder. Also weil ich auch... in der Twitter-Suche natürlich, und die ist ja ganz grauenhaft, da finde ich ja meine eigenen Tweets nicht mehr wieder. Und wenn ich halt irgendwie weiß, ich habe das mal irgendwo getwittert, dann gehe ich auf meine Tweetnest-Seite und die kann ich dann eben Volltext durchsuchen und dann finde ich immer alles. Das ist echt sehr, sehr komfortabel.
Das ist echt lustig. Es ist, man denkt ja immer so, oh, früher habe ich mal so viel getwittert, jetzt twitter ich gar nicht mehr. So im Juli 2010 habe ich 195 Tweets abgesetzt, Januar 2010 169. So die meisten Tweets. Oktober 2012 650, Juni 2012 625. Das ist.
Ich twittere, glaube ich, jedes Mal über 1000 oder so.
Ernsthaft, so viel. Du bist ja auch irre.
Ich bin ja auch einer. Ich bin.
Aber es sind auch viele Replies einfach.
Es ist wirklich so, dass Twitter nach wie vor ist irgendwie noch mein Lebensraum. Also ich wache auf und das so innerhalb der ersten Stunde habe ich schon was getwittert oder so.
Das ist bei mir nicht immer so. Also es ist, aber es ist mal wieder. Das ist jetzt, es ist, also ich war ja zwischendurch mal, so also heute hat es mal wieder sehr viel Spaß gemacht zu twittern und zu letzten Tagen. Es gibt offensichtlich so Phasen, denke ich. Also lesen tue ich nach wie vor viel. Schreiben muss ja, man muss ja auch nicht so wahnsinnig viel schreiben.
Ist
ja,
ich bin wirklich gespannt, wenn ich mir die alten Tweets angucke, was ich da früher geschrieben habe. Also
oh Gott, ich möchte gar nicht meinen ersten
Tweet kennen. Meine ersten Twitter-Erfahrungen und meine ersten
Hui, alles hier schön bunt hier.
Ja, genau. Also ich meine, damals war man ja noch viel begeisterter, hat man ja auch noch ganz anders getwittert. Das eigene Twitter-Verhalten hat sich auch verändert über die Jahre.
Twitter als Droge?
Genau.
Also ich bin Twitter-User.
Ich hab, glaube ich, früher auch viel, viel mehr tatsächlich What are you doing getwittert. Also koche mir so und so oder pule mir an den Zehennägeln oder was weiß ich halt sowas. No.
Und andere Dinge, die man ganz dringend wissen wollten.
Genau. Und solche Geschichten.
Und dann wundert man sich, warum man all die Jahre keinen Sex hatte. Pule mir einen Fingernägel, nachdem ich jetzt gepopelt habe.
Genau, und jetzt, komisch. Und jetzt steckt es extrem würziger Geschmack. Na, da bin ich gespannt, was da jetzt auf mich zukommt. Also, wenn ich erstens irgendwie diesen Tweet bekomme. Oh, was ist... Ich kann schon.
Oh, das ging ja schnell.
Das ging echt schnell. Ich hab jetzt mein Twitter-Archiv gekriegt. Download.
Der Download dauert höchstens noch 80 Jahre.
Okay, die ZIP downloadet.
Mann, das ist aber schön hier. Das sind hier schon 2,6 Megabyte. Das mussten wir nachher aber bezahlen. Mein DSL hier ist nicht kostenlos, ne?
Du, das lädt echt extrem langsam runter. Guck mal, ich habe bis 3,7 MB und das ist. Lädt noch.
Lass mal laden.
Ja, lassen wir laden. Aber
es sind schon ein paar Megabyte, ne?
Das sind schon einige Megabyte, da bin ich mir auch sicher. Das ist echt super. Aber geil, jetzt habe ich endlich. Ich habe so lange drauf gewartet. Also wirklich, ich habe wirklich lange drauf gewartet. Es war mir wirklich wichtig, diese Tweets zu haben. Jetzt habe ich sie.
Das ist schön. Ist
doch geil.
Kann man mal gucken, wie man die wieder einfließen lässt und dann Duplikate rausfiltern und sowas.
So, wir haben jetzt eigentlich schon ein bisschen angefangen mit dem Jahresrückblick, oder?
Ja, so ein bisschen. Was haben wir noch so an Jahres? Was gab es denn so?
Ja, wir können nochmal so ein netzpolitisches Jahres.
Also du hast gesagt, dein Jahr war kacke.
Ja, mein Jahr war kacke. Also mein persönliches Jahr war wirklich kacke. Ich habe mich in diesem Jahr von vorne bis hinten in Quatsch hineinbegeben, in privater Natur. Ich habe praktisch das ganze Jahr über nur... gelitten an irgendwelchen Liebeskummer oder irgendwelchen anderen Geschichten und war extrem unproduktiv in dieser ganzen Zeit und das war ein richtiges Kackjahr für mich. Von vorne bis hinten. Und ich hoffe, dass es jetzt im nächsten Jahr wieder zurückbringt. Ich meine, das ist natürlich irgendwie auch wieder eine total bescheuerte Vorstellung, die durch nichts gerechtfertigt ist, dass jetzt irgendein Jahreswechsel irgendetwas ändern würde an meiner Situation. Aber irgendwie ist dann diese Hoffnung zu sagen, boah, das war ein Scheißjahr, geh einfach weg, ja, hau einfach ab, du blödes Jahr, und dann irgendwie kommt das nächste Jahr irgendwie wieder, wird dann irgendwie automatisch besser, weil es das nächste Jahr ist, ja, ein neues Jahr, neues Glück oder so.
Ja.
Und dass dann irgendwie so ein Neustart-Button gedrückt wird. Aber irgendwie habe ich dieses Jahr ein extremes Bedürfnis und ich überlege mir sogar Böller zu kaufen, um wirklich ganz sicher zu gehen, bis dieses Jahr zu vertreiben. Also nicht, weil ich wirklich Bock habe auf Böller, sondern weil ich irgendwie diese symbolischen Aktes, ich böller dieses Jahr jetzt einfach weg, wirklich irgendwie so ein Bedürfnis danach habe.
Und viel Alkohol dazu. Jetzt weiß ja nicht mal, woher das kommt. So mit genau. Ja, für mich war es ein gutes Jahr. Ich habe mich dieses Jahr verlobt.
Ja.
Es gab viel, also es gab, das war so ein Auf, es gab auch ein paar Ups, so ein bisschen abwärts, aber.
Ein paar Ups, also abwärts.
Ja, nein, also nicht Ups im Sinne von UP, ich meine, sondern ABs.
Ja, genau, das finde ich aber diese Doppelbedeutung.
Ja. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, war es eigentlich ein ganz gutes Jahr. Kann ich meckern. Also es passiert irgendwie weniger. Das ist so in meinem, also das ist so.
In deinem Leben oder?
Ja, in meinem, also es passiert weniger so lebenstechnisch. Also so, ja.
Ja, du hast dich auch echt, ich meine, du hast dich auch ganz extrem gesettelt, so, ne? Also ich irgendwie jetzt mit der Freundin zusammenwohnen.
Das stimmt schon.
Und
nicht mehr nach 10 aus dem Haus abends und.
Ja, also es ist auch selten, dass wir uns dann treffen
irgendwie. Das stimmt. Ne? Ja, das ist auch ein bisschen, das liegt ja aber auch ein bisschen an der Wohngegend, muss ich sagen, dass man so, also man kommt abends hier nur so mittelgut weg. Das ist, also in der anderen Richtung gilt das Ganze natürlich genauso. Aber ja, wobei so dieses abends Bier trinken, ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt unter die Form von Ereignissen packen würde, die ich damit jetzt meine, sondern es ist, wobei eigentlich ist auch viel passiert. Ich meine, keine Ahnung. Aber es war kein schlechtes Jahr für mich. Für dich schon, aber ich hab's mitbekommen.
Also das ist genau der Punkt. Also ich glaube, wäre bei mir privat weniger Scheiße passiert, hätte ich auch viel mehr geschafft, sozusagen beruflich.
Ja.
Also was heißt beruflich? Ja, also insofern man bei mir beruflich reden kann. Also bei mir ist es ja so, das, was ich tue, ist ja immer irgendwie Theorien, Thesen aufstellen, die verbloggen und dann ausarbeiten. Und da gibt es sozusagen so einen Reifeprozess, ja, also so einen richtigen Prozess, den es gibt, bis dann halt dann irgendwann Artikel zum Beispiel rausfallen zu einer bestimmten Geschichte, zum Beispiel Kontrollverlust oder Plattformneutralität, wo dann irgendwann das Thema so weit gereift ist, dass ich dann dazu auch wirklich auch kommerziell publizieren kann, zum Beispiel. Und das heißt mit anderen Worten, dieser Prozess braucht dann auch immer einen stetigen Input an neuen Thesen und neuen Ideen.
Ja. Ja?
Und dieser Prozess ist dieses Jahr irgendwie zum Erliegen gekommen. Nicht komplett zum Erliegen, aber extrem rar geworden. Mhm. Und auch habe ich ein bisschen vernachlässigt. Ich habe zwar ein bisschen gemacht, Dinge auszuarbeiten. Eigentlich wartet schon seit Ewigkeiten die Plattformneutralität an einer Ausarbeitung, wo ich auch bis Mitte des Jahres so ein bisschen dran gesessen habe, was jetzt aber auch schon wieder irgendwie so ein bisschen brach liegt, schon wieder seit einiger Zeit. Und ja, also es sind einfach so Sachen, ich bin sehr unzufrieden auch mit dem, was ich sozusagen geleistet habe, ja.
Ja.
In diesem Jahr. Das liegt natürlich auch an der privaten Situation, wobei ich das nicht nur darauf schieben möchte. Ich war natürlich auch extrem faul. Aber das ist so meine Standardeinstellung. Ich bin immer faul.
Aber ich muss sagen, ich bin erschreckend zufrieden. Das ist also, ich will jetzt nicht sagen, das soll weniger werden, aber
du hast ja auch viel geschafft. Das ist nämlich genau, was ich sagen wollte. Das ist nämlich dieses ruhige Umfeld, das du dir geschaffen hast, durch auch eine gewisse langwährende Beziehung, eine eingespielte, gute, Beziehung, die so gesettelt ist, gibt natürlich dann auch den Raum und den Raum auch im Kopf, halt dann irgendwie produktiv zu sein.
Ja. Und es ist, also mir macht, ich sitze gerade, das Projekt, an dem ich sitze, ist eigentlich gar nicht so spektakulär spannend, aber es macht mir, also ich habe lange nicht mehr gehabt, dass mir Arbeit, also man hat ja gerne mal so dieses, Arbeit ist nett und ist okay und macht Spaß, aber man freut sich dann auch schon auf das Projekt, was man danach machen kann. Im Augenblick bin ich gerade in der Situation, dass mir das, was ich tagsüber mache, so seit ein paar Wochen, so unbändig viel Spaß macht, dass ich mich dabei ertappe, dass ich abends dran weiterarbeite, nicht weil es fertig werden muss, sondern weil ich einfach Bock drauf habe. Und das ist so, dadurch schaffe ich natürlich auch die ganzen Nebenprojekte, auf die ich eigentlich auch Bock habe, schaffe ich plötzlich nicht mehr.
Ja? Wein?
Soll ich mehr Wein aufmachen? Mhm. Dann mache ich mal nur, guck mal, hier noch einen Schluck.
Ja, einen Schluck haben wir noch, aber ja.
Mit dem guten Bosch-Akkuschrauber.
Haha.
Ah, nee, hier. Den haben wir ja tatsächlich im Preisausschreiben bei Bosch gewonnen. Also bei Bosch,
gut, das André. War der persönliche Jahresrückblick, jetzt kommt nochmal der netzpolitische.
Ach, netzpolitischer Jahresrückblick.
Jahresrückblick, genau. Also auch dort, ehrlich gesagt, auch ein Kackjahr. Also wenn ich jetzt irgendwie mich darum beschwere, dass ich jetzt sozusagen von mir aus keinen wirklichen Raum gehabt habe, irgendwie neue Ideen zu produzieren, muss ich sagen, dass das Jahr, das netzpolitische Jahr ebenso inkreativ war wie ich. Und vielleicht korrespondiert das auch miteinander, also dass ich auch wenig Inspiration aus diesem Jahr gezogen habe. Es war ein Aufwärmen von den immer gleichen Themen. Also von ACTA, was natürlich schon irgendwie im Endeffekt dann ganz großer Erfolg war, der durchaus Geschichte geschrieben hat. Was aber selber das Thema war ja schon irgendwie auch ein ewig altes. So,
offen.
So hört sich das übrigens an, wenn Max einen Wein aufmacht.
Genau, das ist so.
Mit einem Akkuschrauber. Ja. Damit ihr das auch mal wisst.
Achso,
ja. Und dann eben der neue Urheberrechtsstreit, jetzt die Leistungsschutzrecht. Das sind alles Dinge, die verfolgen uns seit 3 bis 10 Jahren die ganze Zeit. Und es ist irgendwie. Ich fand es von vorne bis hinten ermüdend. Ich habe mich an dem einen oder anderen Diskurs durchaus beteiligt, obwohl er mir grundsätzlich aus den Ohren raus.
Es sind hängt. So Verteidigungsgefechte, das ist halt das Drama.
Genau, das sind auch immer die gleichen Verteidigungsgefechte. Und auch gerade beim Urheberrecht hat man wieder gemerkt, dass man die gleichen Diskussionen, die man seit Jahren führt, jetzt einfach auf einmal nochmal führen muss, weil jetzt wieder ganz neue Player irgendwie dabei sind. Also das fand ich auch interessant. Also 2012 war definitiv das Jahr, wo die Urheber das Urheberrecht entdeckt haben. Mhm. Das muss man schon so sagen.
Teile der Urheber.
Genau, also sagen wir mal ein Großteil der Urheber.
Mit einer ähnlichen Hysterie, wie die Instagram-User die Instagram-Terms of Service entdeckt haben.
Das kann man durchaus vergleichen, das ist richtig, ja. Also das ist ungefähr das gleiche Niveau an Moral Panic gewesen. Und man hatte dann tatsächlich das Gefühl, dass diese ganzen Künstler, die auf einmal in ihren komischen Aufrufen und Schreiben dort sich an das Netz gewandt haben, dass die halt wirklich von dem Urheberrechtsdiskurs der letzten 10 Jahre wirklich null mitbekommen haben. Und da musste man wirklich wieder von vorne anfangen. Und das ist dann doch erstaunlich, weil man ja eigentlich denkt, dass die Urheber diejenigen sind, die sich damit auskennen sollten. Sind sie aber natürlich nicht, weil das Urheberrecht ja erst irgendwie ein Thema wird, wenn es zum Problem wird, und das war bisher nicht der Fall, sondern es war natürlich immer noch das Spielfeld der Anwälte und Verlage und eben nicht der Urheber. Die haben sich halt nicht weiter drum gekümmert. So, ne? Das ist halt so, ja, Rechte und Geld, okay, gut, Deal. Und dass das jetzt irgendwie, dass wir mit dem Internet jetzt in eine neue Ära reinschlittern, in der bestimmte Dinge neu verhandelt werden müssen, hat sie, glaube ich, auf einem ganz kalten Fuß erwischt. Das ist berechtigt und das hat natürlich auch, das muss man auch zugestehen. Es war aber natürlich extrem ermüdend, den gleichen Diskurs nochmal auf diesem Niveau nochmal neu zu führen. Naja, also netzpolitische Jahr. Ansonsten hat thematisch nichts Neues gebracht. Was ich finde, ist aber, dass wir in einer ganz, ganz miserablen Situation sind. Also der ACTA-Protest war natürlich ein ganz durchschlagender, riesengroßer Erfolg. Mhm. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass die Netzszene in einer ganz, ganz üblen Verfassung ist gerade. Wenn ich das mal vergleiche, wo wir gestartet sind, ne? Also das Jahr 2011 ging vorbei. Wir hatten, und also nehmen wir mal beide Jahre 2010, 2011. Das waren zwei sehr, sehr ereignisreiche in Sachen Disruption durch das Web ereignisreiche Jahre. Ne? Also 2010 war halt WikiLeaks und war halt irgendwie Google Street View und die ganzen Geschichten. Ja. Dann war 2011 war dann der arabische Frühling und diese ganzen Geschichten. Mhm. Und man hatte das Gefühl, okay, die Welt verändert sich gerade in einem riesengroßen Tempo, und zwar im Sinne, genau, und dann noch Anonymous und solche Geschichten, die dann noch irgendwie 2011 ganz groß waren. Also schon 2010 und dann nochmal größer 2011. Und man hatte das Gefühl, okay, da ist gerade irgendwas im Entstehen und sich am etwas bewegen, was die Welt wirklich gerade ganz nachhaltig verändert. So. Und
in Richtung Freiheit und.
Ja, auf jeden Fall in Richtung von, durchaus in Richtung Freiheit, Freiheit der Kommunikation und so weiter und so fort. Das war so dieser Schub. Und der ist irgendwie 2012 dann überhaupt nicht mehr weitergeführt worden. Der ist irgendwie so kläglich versandet. Und wenn du jetzt so Bilanz ziehst, was aus diesen Dingen, die 2010, 2011 so groß waren, was dabei rausgekommen ist, ist die Bilanz extrem ernüchternd. Ja? Also du hast halt Anonymous ist praktisch, also meines Empfindens, nicht mehr richtig vorhanden.
Ja. Das ist ein Spielclub von Script-Kiddies geworden.
Das ist ein Spielclub von Script-Kiddies, der nur noch in Peinlichkeitsmomenten noch irgendwie eine Rolle spielt. Also wenn wieder irgendeine Peinlichkeit wieder dort rübergebracht wird.
Gestern wurde ja irgendwie der Twitter-Account von Anonymous mal kurz für ein paar Stunden abgeschaltet und es gab ein kleines Oje und dann haben sie noch wieder eingeschaltet. Also selbst da ist es irgendwie relativ egal geworden.
Der arabische Frühling, das war nun eins der Ereignisse, wo alle Leute mitgefiebert haben und wo irgendwie man schon gedacht hat, okay, und jetzt kommt die große Revolution auch mit dem Netz und aus dem Netz und so weiter und so fort. Was ist dabei übrig geblieben? In Ägypten hat jetzt wieder ein neues autokratisches System gegründet, die jetzt irgendwie Scharia als verbindliches Rechtssystem einführen. In Syrien sind die halt in einem never-ending Bürgerkrieg gelandet. Und auch Libyen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nichts drüber, aber ich glaube, das sieht auch nicht besonders gut. Also dass da wird auch nicht irgendwie die große Demokratie jetzt gefeiert, da bin ich mir sicher.
Na, es ist, wir sind jetzt endgültig an dem Punkt angekommen, wo die, also das Netz war über Jahre lang immer der Bereich, der im blinden Winkel, blinden.
Und Tunesien übrigens auch irgendwie, ja. Hm?
In diesem, wie heißt es, also diesen
im blinden Fleck.
Im blinden Fleck von dem Mächtigen, in Anführungsstrichen, war. Und dadurch konnte sich das da alles schön vor sich hin entwickeln. Dann hat man plötzlich so dieses gehabt, dass diese Leute dann mitgekriegt haben, oh mein Gott, da ist was, und damit überhaupt nicht umgehen könnte, was es nochmal wesentlich unterhaltsamer gemacht hat, nämlich dass man den Leuten, die so quasi...
Den Internetausdruckern,
hahaha. So, und jetzt haben sie es kapiert und nutzen es halt ganz massiv zu ihren eigenen Vorteil, beziehungsweise kontrollieren es einfach. Also in Russland diese Filterinfrastruktur, die da existiert, ist ja nun hinreichend bekannt. In China, die funktioniert einfach vor sich hin. Mittlerweile weiß jeder arabische Staat, wenn es zu einer Revolution kommt und wenn wir irgendwie hier einen Bürgerkrieg haben, dann fahren wir mal als erstes das Netz runter. Wissen auch, wie das geht. Also offensichtlich ist diese Technologie vorhanden. Also nicht nur das Wissen, dass man es machen muss und dass man darauf reagieren muss, sondern es wird genauso souverän einfach jeder Protest im Keim erstickt, wie er auch auf der Straße erstickt wird. Und das ist, ja, vielleicht ist jetzt das Jahr, in dem das Netz im Mainstream angekommen ist und dementsprechend auch die Leute, die kein Interesse an mehr Transparenz und mehr Freiheit haben.
Ich war aber noch gar nicht fertig. Also Julian Assange, wie Linus den immer nennt, ja.
Julio
Assange.
Okay.
Also Julian Assange,
ja.
Sitzt jetzt immer noch in dieser komischen äquatorianischen Botschaft, also so wirklich komplett entwürdigend, und twittert dort irgendwie mit seinem WikiLeaks-Account halt irgendwie, wie die Welt sich gegen ihn verschworen hat. Und das ist halt auch irgendwie, man denkt sich nur noch, ach, so ein armer Geistesgestörter da irgendwie.
Ja.
Und das ist halt auch irgendwie nichts mehr. So WikiLeaks-Enttäuschung auch irgendwie auf allen Bereichen. Stattdessen kommen sie jetzt halt mit den Zukunftsvisionen der 90er nochmal um die Ecke mit den Cypherpunks und dem und den Crypto Wars und Crypto Manifesto und so, ja. Ja, also die neue deutsche Netzszene, die liegt auch so ein bisschen irgendwie, die hat sich erstens komplett diversifiziert, irgendwie mit diesen ganzen verschiedenen Gesellschaften, die gegründet wurden, also A, irgendwie so institutionalisiert, andererseits irgendwie aufgerieben, und liegt irgendwie so ein bisschen auch seit diesem Desaster mit der Petition zum Leistungsschutzrecht so ein bisschen angeschlagen auch irgendwie da. Und ich glaube, dieses Leistungsschutzrecht wird definitiv kommen, und es wird so ein bisschen auch irgendwie das erste Mal das Gefühl der Regierenden sein, oh, Moment mal, wir können doch Politik gegen die Netzgemeinde machen. Das funktioniert ja doch irgendwie. Und ich glaube, da wird dann auch so ein Bann gebrochen sein. Dann haben wir die Piraten, die sich in internen Streitereien von vorne bis hinten nur noch von morgens bis abends zerlegen, und die halt auch mal so eine Hoffnung waren, ja. Und die werden wahrscheinlich jetzt, die werden wahrscheinlich, da bin ich mir relativ sicher, in Niedersachsen scheitern, und je nachdem, wie sie mit diesem Scheitern umgehen werden, wahrscheinlich auch an der Bundestagswahl. Hm. Und da sind auch ziemlich viele Hoffnungen gestorben. Und auch alleine, was zum Beispiel die Prozesse und die neuen Ideen, die die Piraten reinbringen in Sachen zum Beispiel Liquid Democracy und solche Sachen, was das für ein schwerwiegender, schwieriger Prozess ist, der durchaus nicht unbedingt danach aussieht, als ob er wirklich irgendwann erfolgreich sein wird. Das sind so Sachen, auch so Hoffnungen, die wirklich jetzt gerade so ein bisschen absterben. Also ich glaube, momentan haben wir eine ziemlich demoralisierende Ausgangslage, was so die Netzpolitik angeht. Das ist mein Empfinden.
Ja, das sieht ein bisschen so aus. Also es ist Es wird zu einem Gebrauchsgegenstand, das Netz, immer mehr. Also es ist ja eigentlich schon lange und ja, und es wird so, so wie Strom, wird von großen Konzernen geliefert, die sich damit die eine goldene Nase verdienen und wird durchreguliert und gibt genaue Regeln und ist damit natürlich auch zum einen unspannend, aber wird auch entschärft und ungefährlich gemacht.
Frage ist jetzt auch noch mit dem CCC, also der CCC, ich bin gespannt, wie gesagt, auf diesen Kongress. Der CCC lebt und atmet auch durchaus durch diesen Kongress. Es ist schon immer ein wesentlicher Teil der Identität und dieses Kollektivwesens CCCs. Und ich glaube, wenn dieser Kongress, wenn der über den Hai springt, dann ist auch dort ganz schön.
Ah, du hast es gebracht.
Ja, genau. Jump the Shark. Ja,
Jump the Shark.
Here be jumping sharks.
Genau, das haben wir vorhin gebracht. Here be jumping sharks. Das könnte das neue Motto des.
Genau. Not my jumping shark. Nee,
Ach ja. Der Kongress. Ja, irgendwie alles nicht mehr. Wie wird es denn mit der Republika 2012? Die Republika ist 2012 noch nicht gesprungen, oder?
Das weiß ich nicht. Also glaube ich nicht, nee. Also letztes Jahr war ja, fand ich, ein großer Erfolg und auch der Location-Wechsel ist der Republika gut gut getan. Und ich sehe da eigentlich die Basis, dass in der Hinsicht da auch noch weiter was entwickelt. Natürlich ist die Republika, ist das natürlich auch ein extrem wechselseitiges Verhältnis, irgendwie Netzszene und Republika. Und wenn es der Netzszene scheiße geht, geht es auch der Republika scheiße, könnte man auch davon ausgehen. Insofern muss man da auch vorsichtig sein, was da angeht. Also es hat sich halt extrem viel gespalten. Diese Spaltung kann man natürlich dann eventuell auch sehen, wenn es an die Republika geht und dann irgendwie bestimmte Leute oder bestimmte Gruppen dann zum Beispiel daran nicht mehr partizipieren wollen, weil sie sich damit nicht mehr identifizieren. Sei es jetzt durch diese extreme Nähe der digitalen Gesellschaft zur Republika. Und es gibt ja durchaus eine ganze Menge Leute innerhalb der Netzszene, die die digitale Gesellschaft für sich ablehnen. Und
und die ist eigentlich auch erschreckend ruhig geworden um die digitale Gesellschaft, oder?
Kann man eigentlich nicht so sagen. Die machen eigentlich permanent Dinge. So.
Die machen permanent Dinge, aber mit, also ich weiß jetzt, dass sie jetzt gerade diese Vodafone-Kampagne machen, wo sie Vodafone irgendwie dazu probieren, zu bewegen, dass sie doch mal hier
Netzneutralität
halbwegs ernst nehmen. Das ist so, gibt's ja immer diese Postkartenaktion, die jetzt, wo man da so seinen eigenen Slogan definieren soll, wo ja so unterhaltsam witzige Sachen bei rauskommen, was ich allerdings, ja, also so mäßig witzig, aber so richtig viel sehe ich da in letzter Zeit auch nicht. Also es ist natürlich auch mal, es ist mal sehr bequem, sich zurückzulehnen. Ja, darum mache ich auch. Und zu sagen, auch so richtig viel passiert da nicht. Aber ja, ist irgendwie,
weiß ich nicht. Ja, was ist los in der Szene? Brauchen wir neue Themen? Ich meine, es ist vielleicht sind ja auch die Themen auch einfach durchgenudelt. Vielleicht war es das ja auch. Urheberrecht, Datenschutz, Leistungsschutzrecht, ACTA, internationale Verträge.
Vielleicht ist es auch einfach so, dass wir langsam, also wir kriegen ja auch nicht mehr alles mit. Ich meine, das war ja bei diesen ACTA-Protesten, war ja für uns beide die große Überraschung, dass da unglaublich viele Leute sind, von denen man niemals geahnt hätte, dass sie so weit dabei sind und dass da einfach, ich meine so die jetzt 20, 25-Jährigen, die haben jetzt auch nicht gerade unbedingt ein massives Interesse dran zu irgendwelchen fast 40-Jährigen, die wir ja nun doch immer mehr werden, zu rennen und denen zu sagen, was sie da wieder Tolles für die Freiheit des Netzes gemacht haben, sondern die machen vielleicht auch einfach.
Ja, das ist natürlich diese Hoffnung, dass es da eine neue Generation gibt, die auch mit einem neuen Ansatz oder neuen
Bis Mitternacht Ideen halt noch durch hier kommen.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Mit neuen Ideen dann irgendwie ankommen und das ist natürlich die Frage. Es war natürlich so, dass diese Leute, die dort, also auch gerade die jungen Leute, die bei ACTA waren, die waren ja leider erschreckend uninformiert. Die waren ja wirklich so durch dieses relativ plump demagogische Anonymous-Video aufgeschreckt worden. Das halt nicht so besonders faktentreu wiedergegeben hat, worum es bei ACTA geht. Diese Es waren ja viele YouTube-Leute halt.
Ja.
Also YouTube hat ja da extrem mobilisiert. Und wenn man sich diese YouTube-Geschichten dort mal anschaut, die waren dann auch nicht wirklich die tiefgehenden Diskurse, die da drum geführt wurden. Das war dann eher so ein, boah, irgendwie ist alles schlimm, wir müssen jetzt sofort und hast
nicht. Ja, aber damit kriegt man die Leute. Also ich meine,
das erstickt so ein bisschen bei mir die Hoffnung, dass dort eine neue netzpolitische Generation, sag ich mal, irgendwie sich entwickelt.
Naja, das wird halt genauso sein wie bisher auch immer. Das wird einen winzig kleinen Teil wird es interessieren und die werden sich darüber definieren und das wirklich ein Thema von allen Seiten zu kennen und so, das kostet ja auch unglaublich viel Zeit und Nerven und hat auch nicht jeder Bock drauf und darum muss man das halt für die paar Leute, die da sind, das entsprechend einfach aufarbeiten. Ich meine, Greenpeace funktioniert seit Jahren so, dass sie Fakten dann doch ein Stück weit zuspitzen und vereinfachen und sowas. So funktioniert ja eigentlich jede Protestbewegung, dass irgendjemand ist da, der sich mit dem Thema auskennt und dem man so halbwegs vertraut und hoffentlich auch vertrauen kann und der dieses Vertrauen nicht missbraucht und der das dann für mich auf eine schön einfache, plakative Art und Weise zusammenfasst, dass ich mich dann drüber aufregen kann und hoffentlich ein bisschen aktiv werde.
Tja.
Ich glaube, das war bei den bisherigen Themen nicht so großartig anders. Also ich meine, guck mal hier bei dieser ganzen von der Leyen Netzsperren-Diskussion, wo es ja dann auch Zensurinfrastruktur und ja, das stimmt ja auch alles, aber es war trotzdem auch ganz ordentlich zugespitzt.
Ja, aber berechtigt auch, ne?
Naja, das war ja bei ACTA vielleicht auch nicht unberechtigt. Also das ist ja dann immer so ja.
Man sich ja, halt es gibt halt aber dann durchaus noch eine Grenze, wo einfach wirklich einfach faktischer Quatsch geredet
wird. Ja, klar.
Naja, egal. Also ich fände das schön, wenn es das gäbe. Eine neue Generation, die mit neuem Elan, vielleicht ist das ja tatsächlich diese Generation, die sich gerade über Instagram aufgeregt hat, die das nächste Mal auf die nächsten Demos strömt, wenn, keine Ahnung, der nächste Dienst in Gefahr ist oder sowas, ja.
Ja.
Oder nächste netzpolitische Gräueltat.
Ich meine, das ist doch der erste Schritt, dass man sich erstmal der Tatsache bewusst, dass es Probleme geben kann und dann muss man sich im nächsten Schritt damit mit den Problemen beschäftigen. Das ist doch alles legitim. Also ich habe keine, ich ja, finde ich, sehe ich jetzt nicht so negativ. Also ich sehe, was du meinst. Die Feinde werden komplizierter, es werden auch mehr, dadurch wird die Gefechtslage auch unübersichtlicher. Es interessieren sich auch plötzlich viel, viel mehr Leute dafür, so von allen Seiten, aber das ist, der Drops ist noch nicht gelutscht.
Das stimmt schon, ja. Auch die Akteure, die Lobbyisten werden natürlich schlauer und passen ihre Strategien an. Man wird sehen. So, noch einen Jahresrückblick, und zwar den WMR-Jahresrückblick habe ich geplant.
Ah! Was ist dieses WMR?
WMR, das steht für Wir müssen reden. Das ist so ein Podcast, den wir gerade machen.
Hör ich nicht.
Ja, ich auch nicht, aber okay. Ich mache ihn. Doch, ich muss ihn immer hören, weil ich dauernd die Shownotes mache. Ich muss das ganze Gesabbel immer anhören. Das
ist ganz schrecklich. Gott, ja, du Armer.
Ja.
Ja. Wer war denn so alles da dieses Jahr?
Wir hatten dieses Jahr, du hattest ja schon unser Gästekonzept ganz kurz vorgestellt.
Genau.
Ich glaube, machen wir das schon das gesamte Jahr? Nee, ne?
Das haben wir letztes Jahr, im Dezember haben wir damit angefangen. Kann das sein?
Kann sein, weiß ich nicht.
Das war mit Lukas, das war auch vor der Weihnachtssendung. War das letztes Jahr oder war das schon vorletztes Jahr?
Ich weiß es nicht.
Also du hast es neulich mal, wir haben nochmal drüber geredet, wer so Gäste waren. Der erste Gast war Tim Pritlaff, damals in seinem Studio, der sich im Wesentlichen irgendwie mitten in der Sendung, wenn ich mich recht erinnere, zu uns setzte.
Ja.
Und
den hatten wir schon auch eingeladen, ganz klar, von Anfang an war der dabei.
Aber das war relativ spontan entstanden, oder?
Ja, es war relativ spontan entstanden. Wir waren dann irgendwie so drauf, irgendwie, wir müssen das mal mit Gästen machen und so. Und dann hatten wir ihn, glaube ich, kurz vorher gefragt. Also wir hatten ihn ja sowieso gefragt, ob wir einen Studiotermin kriegen. Und dann haben wir ihn auch gleich gefragt, ob er dann da bleibt und halt unser erster Gast sein möchte.
Und er war sturzbetrunken.
Genau. Wir haben nicht in der Folge nämlich auch Rotwein getrunken. Ja, okay. Wir haben auch Rotwein getrunken. Und Tim hat dem ist dieser Rotwein überhaupt nicht bekommen oder so. Wir haben wirklich nicht viel getrunken. Und er hat auch nicht viel getrunken. So eine halbe Flasche oder vielleicht eine Flasche irgendwie Rotwein. Aber er war komplett weggetreten. Und das war sehr lustig. Wir hatten viel Spaß. Also er hat nicht wirklich über den Podcast hinweg, hat er gar nicht so viel geredet am Ende.
Zum Ende
wurde er, wurde er sehr redselig. Das war schon lustig. Das war aber tatsächlich letztes Jahr irgendwann.
Dann hatten wir Marte zu Gast.
Marte, genau.
Das war auch, das war noch auch noch so quasi noch bevor das, das strengere Gäste
kommt. Aber wir wollten einen Jahresrückblick machen.
Ja, ich überlege, wann war das mit Lukas?
Warte mal.
Ich dachte, da blätterst du gerade durch, deswegen.
Ach so, nee, ich hatte jetzt gerade durchgeguckt, das hatte ich, war ich gerade schon bei Märchenstunde, war am, ach, das war schon im 2012.
Ja, ja.
Endlich mal wieder Zoff. Der erste war am 10.01. Frohes Neues. Und.
Ja, und guck mal, der davor.
Der davor war der 20.12. Genau. WMR über Gott, Shitstorms und die Welt.
Da muss Lukas da gewesen
sein. Das war mit Lukas, genau.
Das genau, war das war
Lukas.
So der erste, wo ich jetzt so sage, da haben wir jemand explizit eingeladen und kommt nochmal vorbei und ist alles.
Genau, wir hatten aber noch einen mit Marte, davor genau. Hatten wir noch einen mit Marte und wir hatten noch einen mit Robin Meyer-Lucht.
Stimmt.
Gott hab ihn selig.
Wo wir, Gott hab ihn selig?
Wie man sagt.
Ja.
Ja.
Genau. Und seitdem machen wir es relativ und das hat den Podcast ganz schön aufgewertet. Die Leute finden ihn nicht mehr ganz so langweilig wie vorher.
Nee, der Witz ist, ich glaube wirklich, dass diese Themenarmut, die dieses Jahr geherrscht hat, dass wir die gut abgefedert haben durch die Gäste. Wir hatten einfach wirklich auch interessante Gäste da. Und wenn du interessante Gäste hast, dann brauchst du auch keine dann brauchst du nicht so krasse Themen.
Eigentlich. Das stimmt.
Und das war dann irgendwie, das Jahr war geprägt dadurch, dass wir dieses Gästekonzept etabliert haben. Wir haben da auch viel rumprobiert und überlegt, wie wir das hinkriegen. Und immer mal wieder sind wir auch gescheitert. Also was heißt gescheitert? Ist übertrieben. Also wo wir es nicht geschafft haben, halt wirklich eine coole, eine durchgehend coole Gesprächsatmosphäre zu finden mit Gästen. Irgendwie, wie wir die auch einbetten ins Programm. Also die Idee war dann auch irgendwie nicht zu sagen, wir machen jetzt einen Podcast, sondern wir machen ein Panel. Halt ein Panel, wo wir über Themen reden, wo der Gast zwar vorgestellt wird, aber wo es halt nicht die ganze Zeit um den Gast geht. Das funktioniert auch nur sehr bedingt, haben wir festgestellt. Da muss halt immer so ein Kompromiss gemacht werden. So, ne? Im Endeffekt müssen wir immer schon vorher wissen, wenn wir einen Gast einladen, was für Themen bringt der mit. Und dann die Sendung auch durchaus darauf ausrichten.
Also wir arbeiten da noch dran.
Genau, also wir rocken uns
das ein. Es gibt auch Gäste, die gehen total unter. Es gibt auch Gäste, wo man das Gefühl hat, die wollen sich gar nicht beteiligen. Die sitzen da einfach rum und warten, was passiert und beteiligen sich nicht an Gesprächen.
Genau.
Ich werde jetzt mal keine Namen nennen. Es gibt aber auch das genaue Gegenteil.
Also wir hatten zum Beispiel, die letzten beiden Gäste waren ja ganz großartige Gäste.
Das waren Selbstläufer.
Ja, ne, Anne Helm und Gregor. Und das, obwohl du beide gar nicht kanntest.
Ja,
ne, hatten wir sofort eine geile Gesprächsatmosphäre. Irgendwie haben die sich eingebracht, hatten auch ihre Themen und hatten einfach auch Spaß dabei irgendwie. Und das hat man in den beiden Sendungen auch angemerkt. Ich fand das extrem geile Sendungen, die letzten beiden.
Lustig fand ich die mit Sascha, das war ja, ist ja noch gar nicht so lange her, die 50.
Genau.
Wo Sascha ja, das fand ich sehr lustig daran, dass Sascha halt der totale Medienprofi sich darauf vorbereitet hatte wie auf eine Talkshow. Und uns ja die ganze Zeit, hat er ja auch explizit gesagt, so leicht aggressiv angegangen ist.
Mhm.
Und
er meinte von Anfang an übrigens, also im Vorgespräch auch, ich bin ja dafür, dass wir das Ganze ein bisschen konfrontativ gestalten. Ja.
Und wie so, hä? Was? Willst du etwa eine Facebook-Page machen oder was? Und das ist ja, also anders sind wir echt nicht aus der Reserve zu bringen, so richtig. Aber das war irgendwie, fand ich das sehr lustig, weil ich hatte das so das Gefühl, dass so die unterschiedlichen Medien Tempi so ein bisschen aufeinander geprallt sind, dass auf der einen Seite so Sascha mit einem sehr hohen Staccato da reingegangen ist und wir doch eher so, jetzt komm mal runter, Alter. Wir haben doch gar nichts Böses gemacht. Jetzt, was war ich?
Ja, wir sind eigentlich auch gar nicht so richtig eingegangen auf die Provokationen.
Ja, ja.
Also,
ich habe sie teilweise nicht mal als solche verstanden, ehrlich
gesagt. Ja, wir haben dann, es war irgendwie so, Sascha in seiner Medienrolle und mich hat das so ein bisschen genervt, weil ich wollte eigentlich ernsthafte Gespräche führen und dann kam dann halt immer nur irgendwie komische Beleidigungen um die Ecke und ich dachte mir so, ja, gerne, aber soll ich da jetzt irgendwie jetzt empört reagieren oder was hast du dir jetzt so vorgestellt? Und ich fand diese Sendung das tatsächlich so ein bisschen misslungen, aber sie wurde sehr positiv aufgenommen. Also sie wurde sehr gerne rezipiert.
Und sehr kontroverse Meinung über, ob Sascha ganz toll war oder ganz furchtbar
genau. Schlecht. Genau. Also es gab halt diese Meinung, oh, was für ein arroganter Sack und so. Und gab dann aber auch das Gegenteil so, geil, endlich schenkt mal jemand dem Max und dem MS Pro ordentlich ein.
Es gab ja so Kommentare, danke Sascha, also wirklich so genau. 100 Mal danke Sascha.
Danke Sascha, endlich hast du denen mal die Meinung gegeigt.
Also, genau, das
war sehr lustig. Und
Malte war einer der Ersten, der sich für einen Podcast hier entschuldigen musste.
Stimmt, also musste ja.
Nein, also
er hat es auf jeden Fall gemacht.
Er hat es gemacht und ja. Ich weiß nicht, ob es ihm leicht gefallen ist.
Übrigens, wir haben das nochmal kontrolliert. Wir haben so eine zweite Statistik hier. Also die ging im Gegensatz zu der, die Max dann immer ausrechnet anhand von den tatsächlichen Logdaten. So ein Statistiktool haben wir hier mitlaufen. Und nach der ist tatsächlich Malte die erfolgreichste. Nee. Saschas Folge ist erfolgreicher.
Das wird ihn sehr, sehr freuen.
Genau, also nach dieser Statistik ist Saschas Folge mit knapp 20.000 Downloads die erfolgreichste. Und wobei, wie gesagt, von der Julia Schramm-Folge laut Logs irgendwie viel mehr runtergeladen
wurde. Ja, wobei ich ja auch immer, das ist ja auch immer so ein Pi mal Daumen. Also ja. Es gibt ja leider keine richtig guten Download-Auswertungstool, jedenfalls kenne ich keine. Vielleicht hat ja jemand von euch welche, dann würde ich das auch gerne nochmal einsetzen. Wobei im Endeffekt, muss ich sagen, sind mir auch die Download-Zahlen gar nicht so unglaublich wichtig. Also
ja, aber schon, um das mal zu vergleichen.
Genau.
Und dann kommt, glaube ich, aber auch schon die Folge von Malte Welding, mit Malte Welding, die so 17.000 Mal irgendwie runtergeladen wurde. Und Julia Schramm ist gar nicht mal so ein großer Peak. Also sind also laut dieser Statistik sind das so 13.000 oder sowas. 13.000, 14.000 oder so. Und wir haben jetzt so im Schnitt kommen wir immer so auf 12.000 oder sowas.
Irgend so ist in dem Dreh.
Genau. Und
Julia Schramm, erinnern wir uns noch, hat diesen Podcast den Spitznamen eingebracht, Grusel-Podcast.
Genau.
Ist zumindest der Podcast mit der mit Abstand größten Medienreichweite. Also ich glaube, kein Podcast von uns ist so oft zitiert worden.
Ja, stimmt. Also der war auf jeden Fall, der hat ein großes Rauschen im Blätterwald verursacht.
Und nebenbei, das ist dann zufälligerweise auch so oft falsch zitiert worden wie dieser Podcast.
Das stimmt schon, ja. Also Podcasts werden immer noch nicht wirklich gut zitiert.
Ich glaube, das ist einfach eine Eigenschaft der Medien, dass sie falsch gerne falsch
zitieren. Aus irgendeinem Grund haben die Leute aufgehört, hier die Shownotes zu machen.
Sind sie etwa eingeschlafen?
Ja, irgendwie sind die eingeschlafen bei unserem Podcast.
Nein, wir müssen ja auch nicht mehr so lange machen, weil dann ist ja bald die Welt untergegangen.
Stimmt, das ist noch 20 Minuten haben wir. Dann geht die Welt unter und dann werden wir auch live berichten. Aber bis dahin haben wir noch diesen den Jahresrückblick. Ja, war das der WMR-Jahresrückblick? Was haben wir denn noch zu erzählen? Diese Gäste-Sache hat sich eigentlich über eine lange Zeit, aber dann doch irgendwie erfolgreich etabliert und ich bin eigentlich recht glücklich damit, wie wir das momentan handhaben haben. Wir hatten jetzt die letzten Male auch immer sehr glückliches Geschick mit den Gästen. Ich hoffe, dass das so bleibt und ich gehe davon aus, weil wir haben auch eine extrem lange Liste von Leuten, die wir gerne hier dabei haben würden und das wird schon klappen, denke ich, ja.
Die Gästewünsche gehen uns nicht aus.
Ja, genau. Es bewerben sich ja auch immer wieder initiativ Leute bei uns.
Bei dir vor allen Dingen. Wendet euch da bitte an MS Pro. Geschenke gern bei mir abgeben, aber so Nerven, MS Pro.
Nee, bitte. Nee, an mir müsst ihr vorbei, ja. Also das heißt mit anderen Worten, ich nehme auch gerne Bestechungen entgegen.
Ja. Besser bei mir abgeben.
Nein, bei mir. Du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht die Leute zu mir schicken und dann auch noch derjenige sein, der die Bestechung reinkassiert. Max, das funktioniert nicht. Och. Obwohl, du kannst natürlich sagen so, hey, ich habe immer noch das Vetorecht und wenn ihr da vorbeikommen wollt, dann, na egal.
Genau.
Gut. Das war's dann mit dem Jahresrückblick, würde ich sagen. Mit den Jahresrückblicken. Und machen wir doch mal noch ein paar, noch einen Ausblick ins neue Jahr.
Was wird alles kommen?
Das ist die große Frage.
Also du glaubst, die Bundestagswahl ist ja so ein großes, wichtiges Thema.
Mhm.
Was glaubst du, wird bei rauskommen? Also die Piraten, glaubst du, schaffen es nicht?
Das würde ich so nicht sagen. Es kommt alles darauf an, wie sie mit der Niederlage in Niedersachsen umgehen werden. Also an die Niedersachsen-Lage glaube ich wirklich.
Okay.
Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist so ein Schuss vom Bug und alle merken, oh scheiße, wir müssen uns mal zusammenreißen und jetzt wieder in einem Strang ziehen. Das ist das eine Szenario. Das andere Szenario ist, scheiße, wir sind ja gar nicht mehr so erfolgreich, wie wir es mal waren. Suchen wir den Schuldigen bei irgendwie unseren eigenen Reihen und zerfleischen uns noch mehr gegenseitig. Ich finde beide Szenarien derzeit für gleich realistisch. Und je nachdem, wie die Piratenpartei mit der Niederlage umgeht, man muss ja dabei bedenken, die Piratenpartei ist eigentlich auf dem Erfolg des Berliner, also diesen Überraschungserfolg der Berliner, sind sie einmal durch die Landtagswahlen geritten.
Genau.
Die praktisch einen historischen Zufall alle in einer kurzen Zeit danach passierten.
Mhm.
Es waren auch ähnliche Kampagnen, die dort gefahren wurden. Es wurde viel von den Berlinern kopiert, was so an erfolgreichen Auftritten und sowas gemacht wurde. Und sie sind praktisch mit einer Kampagne haben sie vier Landesparlamente geentert. Ja? Diese Welle ist verebbt. Das kann man, glaube ich, feststellen. Die Begeisterung und dieses Freshe, dass die Leute immer noch empfunden haben bei den Kampagnen und dem Auftreten der Piraten, ist ein bisschen ist verebbt. Ich will jetzt gar nicht sagen ins Negative verkehrt, aber durchaus verebbt. Also diese Begeisterung ist weg und dieses Neue, der Reiz des Neuen ist weg. Und die Kampagne ist jetzt auch ein bisschen so durch, dass die jetzt jeder mal gesehen hat. Und die Piraten in Niedersachsen versuchen aber dennoch noch auf diesem toten Pferd zu reiten. Das wird ihnen misslingen und das wird schiefgehen, da bin ich mir relativ sicher.
Also ich glaube ja, dass der Erfolg der Piraten bei der Bundestagswahl überhaupt nicht von ihnen abhängt, also nicht von ihren Qualitäten, sondern davon, wie schlecht die anderen sind. Mein Eindruck in Berlin war ja sehr stark, dass Piraten sehr davon profitiert haben, dass die Grünen so unglaublich scheiße waren. Ich hätte ja gerne Renate Künast zur ersten Bürgermeisterin von Berlin mitgeholfen, aber die hat ja leider so eine schlechte Figur abgegeben, dass so, ach Gott, was soll ich denn da jetzt noch? Oh, die Piraten haben die BZ beleidigt.
Mhm.
Oh mein Gott. Oh, die arme BZ. BZ, muss man die BZ nicht beleidigen? Ach, egal. Ich kann mir vorstellen, dass sowas bei der Bundestagswahl auch passiert. Also ich kann mir, wenn jetzt irgendwie eine starke Wechselstimmung kommt und wenn jetzt allen Ernstes die Chance besteht, dass Rot-Grün an die Macht kommt, ich glaube, dann haben die Piraten gar keinen Stich. Wenn jetzt aber eher so dieses Gefühl ist, was man ja bei Per Steinbrück, was ich jetzt zumindest sehr stark kriege, auch im Zweifelsfall läuft es eh auf eine große Koalition hinaus, egal was er behauptet. Dann ist es auch, also es ist nicht egal, wen ich wähle, aber dann ist es nicht ganz so wichtig, wen ich wähle, dass man dann sagt, ach, dann wählen wir doch einfach Piraten, dann ist es wenigstens ein bisschen unterhaltsam da im Bundestag. Ich glaube, davon hängt das eher ab, ob die reingewählt werden oder nicht. Was glaubst du, wie wird die Bundestagswahl ausgehen? Wird die SPD den nächsten Kanzler, wird Per Steinbrück Kanzler?
Also ich halte Per Steinbrück für eine totale Niete. Also ich weiß nicht, wie, also aus verschiedenen Sichten. Ne? Also die SPD ist in so einer, fangen wir an mit der Abwahl von Schröder damals. Wann war das? 2005 war das, glaube ich, ne?
Kann sein.
Damals hatte Schröder diese SPD dominiert, er und seine Gang dort, ja. Und als Schröder ging, war klar, dass jetzt ein Neuanfang passieren müsste für die SPD. Dass sie sich neu orientieren müsste, dass sie sich auch wieder zurück zu ihrem sozialdemokratischen Profil finden müsste und so weiter und so fort. Das war eigentlich allen klar. Und eine Zeit lang sah es auch so aus, als ob die SPD sich dazu bemüht. Mit Walter Steinmeier zur Nominierung des vorherigen Kanzlerkandidaten hatte man diese Hoffnung eigentlich dann schon wieder fast begraben, weil Steinmeier natürlich genau diese Schröder-Gang war und genau diese Schröder-Gang auch weiterhin repräsentierte. Nicht ganz so plakativ, weil er bis dahin ja gar nicht so groß in Erscheinung getreten wurde als Kanzleramtsminister, sondern eher im Hintergrund gearbeitet hat, aber dennoch war irgendwie das Projekt Neufindungsphase, fand ich, bei der SPD nicht so richtig durchschlagend passiert. Aber als sie jetzt auch noch den Per Steinbrück, der haargenau der gleiche Schlag ist, ja, wie Schröder, jetzt aufgestellt haben, habe ich mir gedacht, Alter, das ist jetzt hier irgendwie, die SPD ist stehen geblieben, ist einfach stehen geblieben. Ich fand das wirklich einen richtigen Anachronismus, diesen Steinmeier und alles, was er verkörpert in seinem ganzen Auftreten, dieses ganze männlich dominante, gleiche schröderige, coole Sau-Image-Ding, ne? Das jetzt irgendwie durch Schröder aber schon komplett abgenudelt war und irgendwie gar nicht mehr sexy war, dass der jetzt nochmal es jetzt probieren darf, wirkt für mich wie ein totaler Anachronismus.
Also ich fand diese ganze Wahl, ich hab's
ja auch gegenüber Merkel. Also ich finde Merkel trotz 8 Jahre immer noch frischer von der Herangehensweise und von der ganzen Attitüde her als Steinbrück.
Also sie ist auf jeden Fall, Steinbrück ist auf jeden Fall aufgrund seiner Vortragsserien schon jetzt angeschlagener als Merkel.
Das kommt hinzu.
Aber ich finde, ich fand auch bei der Bundes, also bei dem Bundesparteitag, bei dem Sonderparteitag hier, wo sie Steinbrück ja ernannt haben, den ich ausschließlich über Twitter mitbekommen habe, muss ich auch sagen, ich fand es geradezu beängstigend, die SPD-Wähler in meiner Timeline, wie sie sich in so einem Selbst, ja, wie nennt man das? Selbstbedingungswahn begaben, also so dieses, ja, Per Steinbrück, ja, so dieses so Selbstbeschwörung, so, ja, so dieses, ja. Wenn wir nur fest an uns glauben, das dann wird es uns gelingen und ich habe bei dir einen Zweifel gesehen, guck weg, nimm den Zweifel da weg, also ansonsten kriege ich ihn auch noch und dann sind wir verloren. Und das ist so, das hatte ich so sehr, sehr stark und das habe ich so, also dieses, wir haben ja keinen besseren, der muss der reichen, lass uns 20 Minuten klatschen, dann fällt niemand auf, dass er eigentlich nichts zu sagen hat. Und das fand ich, also das hat mir richtig Angst gemacht. Also ihr Piraten mit
aber
aller Selbst.
Das finde ich bei der SPD aber schon immer irgendwie ganz beängstigend. Also ich meine, wir waren ja zusammen auch schon auf einigen Parteitagen von der SPD und wir hatten eine Zeit lang, haben wir so ein bisschen mit der SPD rumgeflirtet, oder so? Also, kann man das so nennen?
Die hat uns eingeladen, wir haben gedacht, hey, Schnittchen! Genau.
Wegen der Schnittchen sind wir ab und zu mal zu SPD-Parteitagen gegangen.
Siehst du, die haben das mittlerweile auch besser drauf. Die haben so am Anfang haben die sich gedacht, wir müssen auch ein bisschen was mit Internet machen.
Laden wir uns mal so fünf Blogger ein,
die sich über uns lustig machen. Und mittlerweile haben die da auch ganz offen Hashtags stehen und sowas. Und was muss
genau, man auf Twitter? Und kaufen Hashtags und so.
Genau. Und mittlerweile haben sie verstanden, wie der Hase läuft.
Das haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, über die gekauften Suchergebnisse von Twitter, ne?
Genau. Und haben sie ja nicht mal gekauft, haben sie ein Geschenk gekriegt von Twitter.
Ja, genau, das war ja, stimmt, ja. Das war ja nicht mal gekauft.
Aber es ist halt so dieses, die wissen mittlerweile auch, also sie wissen gut genug, wie man mit dem Netz umgeht und wie man es steuert für seine Zwecke. Und das ist ja...
Es funktioniert tatsächlich nicht darüber, dass man nett ist zu den Bloggern, sondern dass man halt tatsächlich die
Inhalte zensiert. Dass man einfach Fakten schafft, ja.
Ja, und das hat die Politik gelernt und ich meine, das funktioniert ja anscheinend auch.
Juhu.
Ja, das ist ein Jahr der Desillusion auf jeden Fall, dieses 2012, auf so verschiedene Arten. Egal, auf jeden Fall, Steinbrück, ich finde viel schlimmer als das, was er tut und seine komische, rotzige Attitüde, mit der er irgendwie diese Millionen Euro für seine Vorträge da irgendwie wegsteckt und meint, dass es irgendwie diese ganze. Ich finde eher das, was das repräsentiert, schlimm als wirklich die Tat an sich. Ja, Steinbrück steht halt für diesen selbstgeilen Macho-Typen. Der irgendwie der halt einfach in seinem unsympathischen, ich scheiß doch drauf, was irgendwie die anderen sagen oder was irgendwie die Partei sagt oder so etwas, zwar irgendwie eine gewisse Coolness mitbringt, aber gleichzeitig auch man ihm anmerkt, dass eigentlich ihm das Gemeinwohlaspekt von Politik nicht wirklich interessiert.
Und hat man zumindest nicht stark den Eindruck.
Genau.
Und also er hat jetzt mitgekriegt, dass er ja Mitglied in dieser SPD ist
und
dass
er in seine Rede
einbauen muss.
Aber er ist natürlich auf eine Art auch erfrischend ehrlich. In einem Interview hat er dann wohl gesagt, irgendwie, warum er denn jetzt Kanzler werden will. So, ja, weil er halt auch irgendwie auch geil ist auf die Publicity, auf die Macht und den ganzen Kram. Also wirklich so, ne? Da kann man sagen, okay, das finde ich jetzt total cool, ehrlich und so. Und aber andererseits kann man auch sagen, so, nee, irgendwie Typ, du bist es einfach nicht. Du bist halt irgendwie.
Aber wenn man Merkel jetzt mal fragen, das ist ja das.
Und Merkel dagegen finde ich dagegen viel, viel fortschrittlicher auf so vielen Ebenen, ja. Also auch der Steinbrück mit irgendwie, ja, Internet, ja, meine Mitarbeiter benutzen das Internet. Und jetzt irgendwie, keine Ahnung, gab es das dieses groß inszenierte, man konnte ihm jetzt per Twitter Fragen stellen.
Oh
und
Gott,
so.
Ja, dieses Frag Per.
Frag den Per.
Dieses Foto, was er neulich gepostet hat, ich habe so überlegt, also du siehst halt so, wie Per Steinbrück vor einem iMac sitzt, aber er bedient diesen iMac nicht mehr, sondern er guckt natürlich ordnungsgemäß in die Kamera.
Genau, und guckt dem Praktikanten dabei zu, wie er da auf Twitter rumklickt.
Und man möchte ihm sagen, hey, du wirst von hinten gerade von dem iMac angefallen. und das ist...
Also ich würde wirklich... Also
so dieses Kanzler, Authentische. Also wir haben echte SPD, wir haben einen SPD-Kanzlerkandidaten, der tatsächlich in der Nähe eines Computers sitzt. Ihr braucht uns das nicht zu glauben. Wir haben einen Fotobeweis davon.
Also obwohl ich wirklich... alles andere als ein Freund der CDU bin, ein Kanzler Steinbrück fände ich einen echt heftigen Rückschritt so in der politischen Entwicklung der Bundesrepublik, ja. Finde ich wirklich einen wirklichen Backslash.
Naja, ich möchte schon allein, also ich möchte ja, dass die SPD an die Macht kommt und zwar einfach nur, um dann Nico Lummer und Matthias Richel schön vorhalten zu können, dass ja die SPD das Leistungsschutzrecht dann auch nicht wieder abschaffen wird. Hm. Sondern, dass sie natürlich jetzt noch voll dagegen sind, aber ich glaube, wenn das ist so, Leistungsschutzrecht ist so durch und durch, das könnte so durch und durch von der SPD sein. Das schaffen die nicht wieder ab.
Ja, also Bundestagswahl. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich glaube, es kann gut sein, dass es eine große Koalition wird. Die Frage ist ja auch immer, ob die FDP wieder reinkommt. Ich kann mir vorstellen, dass die FDP nicht reinkommt. Ihre Pechsträhne ist meines Erachtens noch nicht zu Ende gegangen. Es ist ein bisschen ruhiger geworden um die FDP. Aber das heißt jetzt nicht, dass die Leute vergessen haben, was für ein dämlicher Haufen das ist. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass die SPD wieder mitregieren darf, aber natürlich wieder als Juniorpartner und zwar wahrscheinlich wieder unter Merkel. Also das ist so meine Prediction, die extrem langweilig ist. Und dann sind entweder die Piraten drin oder die Piraten sind nicht drin. Und das könnte dann nochmal irgendwie wenigstens den parlamentarischen Betrieb wieder ein bisschen interessant machen, auch wenn es dann wieder nur die üblichen Netzskandale sind, die die Piraten dann vollziehen. Genau, übrigens, dieser Link, der gerade rumgegangen ist, von Fukami hat das getwittert, und zwar die BZ. Jetzt hat der Klaus Brunner, der Faxe, irgendwie geschrieben, dass die BZ doch der völkische Beobachter 2.0 sei. aua. Aber dass der Faxe halt auch nicht so richtig zurechnungsfähig ist, das hat man ja, das weiß man ja
auch. Aber das ist auch schon mal ein bisschen die BZ-Trollen, finde ich auch ganz,
die haben es ja, verdient. Hitler-Vergleiche für 300, ne? Die lieben das ja auch, aber wir sind ja auch nicht in einer politischen Funktion, ne? Die dürfen das ja.
Ja, aber BZ-Leser, ich glaube, die hatten mit den Piraten sowieso noch nicht so wahnsinnig viel am Hut.
Das mag sein. Trotzdem ist das schon ein ziemlicher Fail.
Egal. Also die BZ ist nicht die Berliner Zeitung.
Was also als Abgeordneter eines Landesparlaments kannst du solche Dinge, solche Sprüche einfach nicht bringen. Das geht einfach nicht.
Ach, kann man schon mal machen.
Ja, also was ich glaube ich noch für Predictions habe für 2013, ich glaube ehrlich gesagt, dass das mit der Netzszene noch sich verschärfen wird, dass die Misserfolge sich häufen werden, dass sich die Netzszene noch krasser, und zwar über die Piratenpartei hinaus, verstreiten wird und dass diese ganze Ideologie, die diese Netzszene zusammenhält, von wegen freie Information, freier Austausch und Bürgerrechte und dies und jenes und offenes Web, diese ganzen Glaubenssätze, die jetzt schon 2012 extrem erodiert sind, weiter erodieren werden und das Ganze so ein bisschen runtergekocht wird. Was dann natürlich wieder darum dazu führen wird, dass die Politiker, die natürlich immer noch die Vorratsdatenspeicherung, die immer noch die Netzsperren und so weiter und so fort gerne haben würden, leichteres Spiel haben werden. Also ich bin relativ pessimistisch, was das Jahr 2013 für die Netzszene angeht. Ich glaube, die 2013 wird, während 2012 das Jahr der netzpolitischen Stagnation war, wird 2013 das Jahr des netzpolitischen Niedergangs sein. Und die Politiker werden fähige Mittel gefunden haben, mit dem Lobbyismus der Netzszene umzugehen. Und das merkt man jetzt schon ein bisschen. Und ich glaube, das wird sich ausweiten. Die Angst vorm Shitstorm wird weichen. Das ist ja auch die Sache, ne? Vieles von dem, was die Netzszene effektiv verhindern konnte, war auch aus dieser Unerfahrenheit der Politik mit Shitstorms zu begründen. Und ich glaube, jetzt, nachdem doch einige Shitstorms über die Politik hinweggezogen ist, merken sie, dass was dahinter steckt. Und das ist ja tatsächlich nicht viel. Das ist im Endeffekt auch nur Sturm im Wasserglas, den man einfach irgendwie überleben kann. Und deswegen glaube ich, dass das passieren wird.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die netzpolitischen Themen endgültig im politischen Mainstream ankommen werden. Vielleicht noch nicht nächstes Jahr. Aber dass es diese Angst vor dem Netz auch in den Parlamenten, vielleicht ist ja dafür die nächste Bundestagswahl auch ganz gut geeignet. Natürlich jetzt nicht bei den Volksparteien oder ähnlichen, aber bei den kleineren Parteien doch so weit weichen wird, dass man das dass man verstehen wird, dass man eben über diese Massen, über diese ACTA-Protestierer, die nicht genau wissen, was der Fall ist, aber die sehr wohl ein Auge auf netzpolitische Themen haben, einfach weil sie gerne YouTube-Videos gucken, und dass das durchaus für Politiker von einigen Parteien interessant ist und sich das darum mehr die Netzpolitik hoffentlich mehr in die Parlamente ausbreitet, auch im Positiven.
Gut.
Das ist jetzt ein bisschen.
Ja, das ist natürlich eine andere, ein anderer Vektor, der wahrscheinlich auch eine Rolle spielt. Ich glaube aber, dass die Politik, die jetzt besser einzuschätzen weiß, was so diese Netzkampagnen bedeuten, ein wesentlicherer Faktor sein wird. Mhm. Und dass halt tatsächlich, sie merken, dass Politik gegen die Netzszene trotz allem Shitgestorme im Netz dann trotzdem funktionieren wird.
Na.
Eine andere Sache. Mal ab von Netzpolitik. Ich glaube, dass der Euro-Crash noch bevorsteht.
Ernsthaft?
Ja, ich glaube es wirklich. Also es ist noch nicht eine Lösung für irgendetwas aufgetaucht in all der Zeit. Es sind Rumdoktereien von vorne bis hinten, und die mal mehr oder mal weniger gut Zeit kaufen, aber mehr auch nicht.
Ja.
Und das heißt mit anderen Worten, irgendwann wird diese Zeit vorbei sein. Ich prognostiziere, dass das 2013 der Fall sein wird. Ich glaube, dass dort die Rezession in Deutschland ankommen wird. Und wenn die Rezession in Deutschland ankommt, dann, dass das System dann wirklich zusammenbricht. Das ist meine...
Das Eurosystem.
Das Eurosystem, also
dort okay.
Durchaus. Also,
glaube ich auch nicht.
Gut. Ich mache jetzt nur
ich bin jetzt für die Apokalyptik zuständig.
Aber ganz kurz, wir müssen jetzt ganz kurz innehalten, weil jetzt nämlich 0 Uhr ist.
Die Welt ist jetzt untergegangen.
Warte mal. Es riecht hier komisch, ne? Was ist hier los?
Die Hölle schmeckt nach Hühnchen.
Ich glaube auch. Ich glaube, jetzt kommen auch gerade die Meteoren, sind auf dem Weg. Man sieht die schon dort. Da, sie kommen auf uns zu. Es leuchtet. Max, war schön, dich kennengelernt zu haben.
Och toll, jetzt verbringe ich meine letzten Sekunden mit dir.
Ja, hey, du hast ja die Anna fahren lassen.
Ja, ne? Toll.
Idiot. Ja.
Ja.
So, okay. Leute, das ist jetzt, wir sind jetzt live. Live aus dem Jahr, aus dem Tag 21. Dezember 2012. Der Maya-Kalender ist abgelaufen.
Oh, das ist ein neuer Maya-Kalender.
Und wir sitzen immer noch hier. Also es ist noch nicht ganz zu Ende, aber wir glauben ganz fest daran, dass jetzt gerade schon die Meteore auf uns zufliegen und die Sonne sich aufbläht und alles gleichzeitig passiert.
Es ist gar keine Sonne, es ist Nacht.
Ja, aber auf der anderen Seite der Erde, das sehen wir, deswegen sehen wir es ja auch gerade gar nicht. Ja? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das gerade passiert. Und ja, wenn wir nochmal ganz kurz gucken, ob wir das schaffen, diesen Podcast zu einem Ende zu führen, bevor jetzt wirklich alles vorbei ist.
Das ist jetzt ein spontanes Ende, aber können wir gerne machen, klar.
Weil ich habe auch nicht mehr viel.
Du hast auch nicht mehr viel.
Also der Euro-Crash ist noch eine Vorhersage von mir. Hast du auch Vorhersagen? Ich habe dich gebeten, Vorhersagen zu machen.
Ich habe die Vorhersage, dass ich keine Vorhersage habe.
Ah, okay.
Aber ich, was ist meine Vorhersage? Ich glaube, meine Vorhersage ist, das Zeitungssterben wird weitergehen. Wir werden im nächsten Jahr... die erste wirklich, wo man so sagt, also bisher waren ja immer so diese Zeitungen so, ja, nee, die waren ja schon angeschlagen und die waren angeschlagen und nächstes Jahr kommt dann so das erste Mal so ein, oh, die sind weg. Das ist eine Prediction von mir.
Stimmt das.
Relativ langweilig. Ich
werde nächstes Jahr noch über das Urheberrecht diskutieren.
Ja, da können wir einen drauf lassen.
Und über Datenschutz.
Nächstes Jahr wird das Jahr sein, wo auch dem Letzten klar wird, dass das Leistungsschutzrecht eine scheiß Idee war. Und das wird, da werden wir noch eine Menge Spaß dran haben. Ich sag jetzt einfach, ich meine, muss auch in dieser Sendung jetzt langsam treu bleiben. Apple bringt eine Armbanduhr raus. So, das kann man jetzt mal also als
Prediction. Du bist ja nicht mehr Mobile Max, wo du das verkünden kannst.
Also. Eben, irgendwo muss ich das ja erzählen.
Ach, wie kommst du denn auf Armbanduhren? Armbanduhren sind doch schon seit irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahren out.
Ja, weil sie scheiße sind. Weil man einfach besser machen sollte. Hm. Weil man, weil sie halt viel zu wenig können. Weil eigentlich ist so die Geste, ich guck mal kurz auf meinen Arm und.
Ganz kurz, ich muss mal ganz kurz
holen. Toll.
Ja, aber jetzt du kannst ja noch ein bisschen über deine Armbanduhren erzählen.
Ja. Na gut. Ich hatte ein Mikro aus. So. Und ich prophezeie, habe ich das schon mal erzählt über den Lichtschalter? Ich habe meinen persönlichen Feind, den Lichtschalter. Das ist so, jeder muss vorher in seinem Leben Erzfeinde. Und viele haben irgendwie den Nachbarn, der immer die Kirschen über den Gartenzaun drüber wachsen lässt und sowas, so Erzfeinde. Mein persönlicher Erzfeind, habe ich beschlossen, ist der Lichtschalter. Ich habe mir vorgenommen, den Lichtschalter auszurotten. Und zwar, weil der Lichtschalter einfach doof ist, weil er immer an der Stelle hängt von der Wohnung, wo man ihn überhaupt nicht braucht, weil Licht sollte einfach da sein, wenn wir es brauchen und nicht da sein, wenn wir es nicht haben wollen. Das sollte nicht über irgendwelche dämlichen Schalter laufen. Und Schalter ist so dieses An-Aus. Das ist nicht dimmbar. Das ist nicht, hey, mach mal hier ein bisschen subtileres Licht, mach aber mal in 10 Minuten ein bisschen helleres Licht, sondern es ist halt furchtbar. Lichtschalter. Könnte ich mich den ganzen Tag nur darüber aufregen. Aber Armbanduhren. Ja, Armbanduhren sind eigentlich praktisch. Eigentlich ist dieser Blick auf die Uhr eine total praktische Sache, auch gerade so für Twitter oder dergleichen mehr. Und das ist halt, das Problem daran ist, dass Uhren halt immer noch nur die Zeit anzeigen und das eine Information ist, wegen der ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt dringend jederzeit eine kleine Armbanduhr an meinem Arm haben möchte. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus spannendere Anwendungen für gibt. Und es gibt von Casio gibt es so eine furchtbar hässliche Bluetooth-Uhr, die so ein bisschen in die Richtung geht, dass sie einen immerhin anzeigt, wenn man eine Mail bekommt oder dergleichen mehr. Aber da geht noch so einiges.
Ich habe noch eine Prediction. Ich glaube, dass wir es wieder erleben werden, dass es Aufstände gibt. Und diesmal in den USA und in China.
In den USA und in China?
Genau, in jeweils beiden. Ich glaube, diese Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, die sich seit dem ersten Sieg von Obama abgezeichnet hat,
Na, die ist schon vorher stark.
Die eigentlich schon vorher am Start war, natürlich, die war schon während Bush dort, die jetzt aber immer weiter verschärft, sich verschärft hat. Wird sich jetzt weiter verschärfen, weil ich glaube, Obama wird in dieser Legislaturperiode sehr, sehr viel gezielter einen liberalen Kurs durchziehen.
Das ist auch meine Hoffnung.
Das merkt man auch schon daran, dass er jetzt irgendwie offensiv tatsächlich die Waffengesetze angehen möchte. Mhm. Und ich glaube, das wird er jetzt auch machen. Natürlich ausgelöst durch dieses Ereignis, aber ich glaube auch allgemein wird er insgesamt mehr seine Politik machen, weil auf eine Wiederwahl kann er eh nicht hoffen. Das ist ja die Sache. Die zweite Amtszeit eines Präsidenten in den USA ist meistens die entscheidende, weil er ohne Hoffnung halt wiedergewählt zu werden, einfach nur für seinen geschichtlichen Ruf arbeitet, ja. Und da geht es dann tatsächlich darum.
Das ist eigentlich pervers, oder?
Ja, also deswegen finde ich das eigentlich auch ganz gut. Also diese
Dieses Begrenzung. Amerikanische Wahlsystem ist echt so im Arsch.
Nee, aber ich finde das gar nicht schlecht. Also
ja, aber dass er 4 Jahre jetzt hat und vorher seine gesamte politische Karriere immer wieder auf Wiederwahl und wo kriegt das Spendengelder her und diese ganzen Sachen zusammenhalten muss.
Ja, also er musste halt in der ersten Legislaturperiode musst du halt diese Dinge in Angriff nehmen, für die du einen allgemeinen gesellschaftlichen Konsens schon hast. Beziehungsweise halt wenige von den Sachen durchdrücken, die du gegen eine Mehrheit durchdrücken musst. Und erst in der zweiten Amtszeit kannst du wirklich befreit arbeiten. Aber Merkel zum Beispiel, die muss halt jedes Jahr auf Wiederwahl arbeiten. Und das ist das Problem, finde ich. Also ich fände das ganz gut, wenn wir auch so eine Begrenzung hätten. Dann hätten wir wenigstens eine Legislaturperiode, wo eine Regierung wirklich einfach mal das durchsetzen kann und rigoros durchsetzt, wofür sie steht. Und dann das ist ja das, wofür man sie eigentlich gewählt hat. Na, ich glaube, jetzt zum Beispiel auch allein diese Waffengesetze, je nachdem, wie resolut die durchgezogen werden, bedient das natürlich genau diese Angst von Leuten, die zum Beispiel in der Tea Party sind, die ja schon immer eine Verschwörung wittern von irgendwie den Nazi-Kommunisten, den schwarzen Nazi-Kommunisten, die jetzt morgen Amerika zerstören wollen, ja, zu denen Obama gezählt wird. Dass sie denn jetzt auch noch dem breiten Volk, dem Amerikaner, die Möglichkeit nehmen wollen, auch noch sich dagegen zu verteidigen, gegen diese Okkupation. Insofern, ich kann mir gut vorstellen, dass diese Spaltung wirklich dazu führt, dass die Proteste, die es ja schon seit längerem gibt, in den USA auch, dass die sich nochmal radikalisieren, so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Proteste dann auch wirklich zu Aufständen teilweise führen können. In China warte ich eigentlich schon seit längerem drauf. Ich habe das eigentlich, glaube ich, letztes Jahr schon prognostiziert für dieses Jahr.
Haben wir letztes Jahr prognostiziert?
Ich glaube, ich habe das irgendwo mal geschrieben, okay. Ja. Dass ich glaube, dass in China es bald abgehen wird. In China ist natürlich dieser Kandidat. Es ist ein riesengroßes, unglaublich wirtschaftlich wichtiges Land, in dem eine wachsende Zahl an Leuten durchaus auch unter der Unfreiheit, die in diesem Regime herrscht, leidet.
Noch viel mehr unter der Armut, würde ich mal sagen.
Also die Armut
geht. Unfreiheit, mit Unfreiheit kann man sich immer relativ leicht, glaube ich, arrangieren.
Jein. Ja klar, natürlich, Armut ist immer noch ein wesentlicher Punkt, an dem China ja auch eben genau diese Proteste auch abfedern konnte. Ganz einfach, weil in China du immer extreme Wachstumsraten hattest.
Na, aber nur für einige immer.
Ja, natürlich, aber doch für eine immer größer werdende Mittelschicht. Also das kann man schon sagen. Also China hat prosperiert, also im Vergleich zu den früheren Jahren ist dort wirklich eine Mittelschicht angewachsen und ist ein wachsender Teil der Bevölkerung, hat wirklich davon profitiert von diesem wirtschaftlichen Wachstum, weswegen auch denke ich mal auch ein Grund dafür war, warum Proteste in größerem Ausmaß ausgeblieben sind. Sollte China aber auch in eine Rezession reinrutschen und das wäre dann sozusagen die Prämisse dafür, wird das natürlich auch vorbei sein. Also das ist natürlich die Frage, ob das passiert. Also ich kann mir das aber gut vorstellen, denn in China ist jetzt mittlerweile auch an einen Punkt angelangt, wo die Löhne an einem tatsächlich auch schon wieder mit ganz anderen Ländern konkurrieren. Also das so total billig kann man auch in China schon nicht mehr produzieren. Da sind die Löhne sind durchaus die letzten Jahre extrem angestiegen und ich glaube ganz einfach, dass das und eine nachhaltigere Weltrezession beispielsweise auch im Euro-Raum, den ich ja auch mehr oder weniger prophezeit habe, dass das China schon sehr treffen würde, wirtschaftlich.
Da mault, was die Katzen da treiben.
Da mault eine Katze gerade.
Ich stelle fest, ich habe von China keine Ahnung.
Naja. Jetzt musst du mal was sagen. Okay, ja, ich bin eigentlich durch mit meinen Predictions für 2013. Hat der Chat noch irgendwelche Predictions? Ansonsten würde ich jetzt hier einfach tatsächlich auf die weiteren Einschläge hoffen. Auf die auf den Weltuntergang, dass ich meine, ich habe das natürlich alles unter der Maßgabe gesagt, dass die Welt überhaupt morgen noch weiter existiert.
Wir wünschen einen schönen Weltuntergang.
Genau. Ja, ich würde sagen, das war WMR für dieses Jahr. Und
wir drücken jetzt hier mal Stopp und dann im nächsten Jahr wieder mit Gast. Bei der nächsten Sendung.
Genau, und dann wünsche ich ein frohes neues Jahr und eine frohes Weihnachtsfest. Na, du auch?
Nö, von mir gibt's sowas nicht. Von mir, nein, natürlich. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Und, schönen Kongress.
Genau, vielleicht sehen wir uns auf dem Kongress.
Guten und, Rutsch.
Genau, guten Rutsch.
Und was auch sonst.
Und das nächste Mal haben wir wieder einen Gast dabei.
Genau. Tschüss.